So, jetzt habe ich auf Rekord gedrückt.
Max, wir müssen reden.
Ja, müssen wir.
Ja, und mein Kronkorken ist mir runtergefallen. Verdammte Scheiße.
Wie es hieß.
Ich habe schon keinen Bock mehr, ey.
Ich hab Neuigkeiten zu verkünden. Ich bin... Eigentlich wollte ich sagen, ich bin ab sofort gesetzlich verpflichtet, immer ein Foto von Trump mit mir rumzutragen, aber das ist gar nicht der Fall. Unter dem Herzen. Ich bin jetzt hiermit Permanent Resident of the United States of America. Ich habe eine Green Card bekommen. Und auf der Green Card drauf sind sehr, sehr klein Fotos von allen Präsidenten der USA. Und
inklusive Trump oder exklusive?
Das ist das Lustige. Trump ist nicht drauf. Also es ist.
Puh, du hast da eben mal Glück gehabt, ne?
Ich weiß nicht. Ich so im Nachhinein, also könnte doch ein Sammlerstück werden, so eine Green Card aus der kurzen Zeit, als man Trump noch drauf gedruckt hat.
Als nur zurechnungsfähige Präsidenten.
Ja, das ist ja, also es ist winzig, winzig klein. Ihr könnt das mal googeln. Das ist halt so ein Streifen und jedes Präsidentenporträt ist so, keine Ahnung, 3 Millimeter hoch oder sowas. Das ist jetzt wirklich eher weniger als 3 Millimeter, würde ich schätzen. Und die sind da so unten als Sicherheitsstreifen drauf. Und oben sind die ganzen Flaggen nochmal von den einzelnen Staaten.
Ganz, ganz kurz, wie kriegt man das denn jetzt? Also du hattest ja vorher ein, was, HB1 oder sowas?
H1B,
ne?
Heißt das.
H1B, genau.
H1B. Eine Green Card bekommt man, indem man Anwälte beauftragt, einem eine Green Card zu besorgen, also durch diesen ganzen Prozess. Der ist im Wesentlichen, also ich muss jetzt sagen, hart war das irgendwie nicht, sondern es war, ich weiß nicht, was die an Background-Recherchen gemacht haben, die Unterlagen, die sie von mir haben wollten, waren im Wesentlichen identisch mit denen, die sie fürs H1B-Visum haben wollten, nämlich so quasi ein Nachweis meiner Qualifikation, wo habe ich denn schon überall gearbeitet und sowas. Und darüber hinaus haben sich da eigentlich immer die Anwälte drum gekümmert. Das war extrem entspannt für mich. Einmal mussten Diana und ich zum Fingerabdrücke abgeben. Irgendwann im, wann waren das? Letztes Jahr muss das gewesen sein. Wo wir dann halt in San Francisco zu so einer Behörde mussten. Genau, das war noch vor den Wahlen. Weil da hing noch Obama hinten an den Wänden dran. Und wir haben uns so gedacht, na, die werden sich drauf freuen, wenn sie dann Trump, aufhängen dürfen. Und da muss man dann irgendwie mal Fingerabdrücke abgeben. Die sind jetzt auch mein Fingerabdruck ist auch auf der Green Card drauf, was auch immer das bringen soll.
Das ist halt, damit man besser dein Telefon entsperren kann, wenn man es dir abnimmt.
Ja, genau. Und stimmt, das wäre mal eine spannende Frage, ob man auf dem Fingerabdruck, der auf der Green Card drauf ist, ob man da eine gut genug Information rauskriegt, um damit mein Telefon zu entsperren.
Also da bin ich sehr sicher. Also,
dass die USA das haben, das glaube ich. Aber dass, ob der wirklich draufgedruckt ist, weißt du, ob man sozusagen, wenn mir jemand Telefon und Portemonnaie klaut, na, ich glaube nicht.
Ja, also
sieht eher aus wie ein Dreckfleck hier unten, das auf der Green Card. Also das wird
der Starbuck da von CCC macht das doch immer irgendwie, keine Ahnung, mit Fingerabdrücken, die er in Gläsern findet und so ein Scheiß. Also der
ja, also klar. Also dass die Fingerabdrücke, die sie von mir genommen haben, dass die dafür gut genug sind, ohne Frage. Also dass die jetzt die in der Datenbank gespeichert sind, gehe ich fest von aus. Aber ich glaube, der auf der Green Card jetzt drauf ist, das wird mich jetzt doch überraschen, wenn das ausreichen würde, um meinen Fingerabdruck um damit mein Telefon zu entsperren. Aber wer weiß, wäre mal ein spannendes Experiment auf jeden Fall. Sozusagen, ja, die Frage, kann jemand, der mir Portemonnaie und
das ist interessant eigentlich, ne, dass im Endeffekt diese Praxis des Fingerabdrucknehmens, also so des prophylaktischen Fingerabdrucknehmens, im Endeffekt, mittlerweile ist es so, dass man im Endeffekt seine Passworte abgibt, ja?
Ja.
Das sind ja eigentlich die Passworte, die Fingerabdrücke.
Bis zu einem gewissen Grad schon, ja.
Das ist echt.
Haben ja damals viele Leute vorgewarnt, als so diese Fingerabdrucklesegeräte kamen, dass das ja so ein ganz großes Problem werden könnte. Und es ist vermutlich auch ein Problem. Wir haben ja nicht Unrecht gehabt. Weil ich mit dem Fingerabdrücken nach wie vor, es ist halt so für alles außer Staat ist es halt großartig, ein Fingerabdruck. Und also alles außer Staat und wirklich, wirklich involvierte Hacker, also so dieses, was viele damals gesagt haben, was ein richtiges Problem ist mit PIN-Codes, sind halt Kinder, weil deine Kinder, wenn du für sie das Telefon entsperrst, gucken sie dir halt über die Schulter und kriegen innerhalb kürzester Zeit deinen PIN-Code mit Und mit Fingerabdrucklaser geht das nicht mehr. Und so diese ganzen Alltäglichkeiten sozusagen, die sind alle wesentlich entspannter geworden durch den Fingerabdrucklaser. Aber ja, die staatliche Überwachung vereinfacht sie
ja. Ja, also ich habe jetzt gerade auch für so einen Auftragstext über Fingerabdruck und die Sicherheit von Fingerabdruckscannern geschrieben und da habe ich zumindest behauptet, dass ein Fingerabdruckscanner immerhin sicherer sei als mindestens ein vierstelliger Code.
Das hängt davon ab, was du machst.
Ja, es kommt natürlich drauf an, auf den Thread sozusagen, ne, auf das Thread-Model. Aber ich denke mir halt aber auch einfach, dass zum Beispiel, dass die Eingabe eines Codes kannst du aus praktisch jedem beliebigen Winkel filmen und dann entsprechend analysieren und weiß dann auch, wie der Code hält.
Jetzt irgendwelche, habe ich neulich gelesen, irgendwelche Sicherheitsforscher konnten PIN-Codes auslesen, indem sie in Webseiten Beschleunigungssensoren ausgelesen haben. Weil einfach aufgrund dessen quasi, wie sich dein Telefon bewegt, während du den PIN-Code eingibst, konnten sie, und zwar auf dem ersten Versuch, glaube ich, in 80% aller Fälle einen vierstelligen Code und auf dem fünften Versuch 100%.
Ja, der Punkt ist ja, es reicht ja schon, wenn du es irgendwie eingrenzt auf, keine Ahnung, 100 verschiedene Codes oder so, ne?
Nee, das tut's nicht. Also auf einem Android-Gerät schon, auf einem iPhone reicht das nicht. Das iPhone ist die letzte Generation. Habe ich darüber nicht schon mal erzählt? Da habe ich so einen Vortrag drüber gesehen, auf so einer Black Hat, White Hat Konferenz, wo ein Apple was totales Novum war.
Du hast über den Vortrag erzählt, ja.
Genau. Und
aber du hast nicht den Inhalt erzählt.
Es gibt halt einen Chip innerhalb der neueren iPhones, diese Secure Enclave, das sieht immer aus den Marketingzeug, sieht das immer aus, als ein blöder Marketing-Gag, das ist bestimmt nur ein bisschen Software. Nee, Apple hat tatsächlich einen eigenen Chip mit eigenem Betriebssystem, der ab Produktion aus dem Werk auch nicht mehr verändert werden kann. Also da kannst du auch kein Software-Update mehr einspielen oder sowas. Es ist nicht so, dass Apple da hinkommen kann und eine neue Software drauf machen kann. Und das ist der Chip, der sowohl deinen PIN-Code enthält, als auch deinen Fingerabdruck. Und wenn der irgendwie, also dieses, wenn du irgendwie deinen Code zu oft falsch eingibst, ich weiß nicht, du hast keine Kinder, du kennst das Prinzip nicht, aber ich kenne das, dass man regelmäßig mal so, hey, du musst jetzt noch 2 Minuten warten, bis du dein Telefon wieder nutzen kannst. Das ist nicht so, dass dann einfach nur das Telefon irgendwie eine neue UI präsentiert und eigentlich dich auch ohne Code reinlassen könnte, sondern dann ist das wirklich, dann muss das Telefon, muss mit diesem Chip kommunizieren und der sagt nach 3 Versuchen, sagt er halt, nee, jetzt erstmal gut. Und kannst es in einer Minute nochmal versuchen. Und da kann auch, also da gibt's keinen bekannten Workaround. Also was du machen könntest, ist halt das Telefon aufsägen, den Chip probieren aufzusägen, also aufzufeilen an der entsprechenden Stelle und probieren, ob du irgendwie durch direktes Ablesen die Daten rauslesen könntest oder sowas, die sind wahrscheinlich auch ziemlich gehärtet. Aber das wäre, wenn überhaupt, dann nur mit extremem Aufwand machbar. Also selbst für staatliche Stellen extremen Aufwand. Und darüber hinaus ist dieser PIN-Code in iOS und dein Fingerabdruck. Also ich habe diesen Vortrag gesehen, das war wirklich so, wow, ihr treibt echt scheiß viel Aufwand, um diesen PIN-Code zu sichern. Und
ja, ich meine, aber ich ganz ehrlich, ne, also mein Fingerabdruck ist da jetzt mit den absolut krassesten kryptografischen Tools irgendwie mega krass gebunkersichert. Aber mein Fingerabdruck ist halt an jedem Scheiß, den ich anfasse.
So. Klar, natürlich.
Ist halt praktisch Public Knowledge. So.
Ja, das ist tatsächlich so ein Problem. Jetzt haben wir beim bei diesem Galaxy S8 sind jetzt wieder, haben sie erstens Gesichtserkennung wieder gemacht, eingeschaltet.
Mhm. Habe ich auch gelesen, ja.
Die mit einem Foto austricksbar ist, also das ist noch mehr Public Knowledge. Also das sollte man, wenn einem die Sicherheit, also das hilft gegen niemanden. Das hilft nicht gegen staatliche Einrichtungen.
Geht auch mit Fotos, haben sie es ausgetrickst.
Ja, eben mit Fotos. Und also mit einem Fotos auf einem anderen Handy. Das heißt, deine Freunde können dein Telefon entlocken. Also wenn du irgendwie, du bist in der Kneipe, gehst auf Klo, in der Zeit können deine Freunde problemlos dein Telefon aus Spaß entlocken, weil die haben halt ein Foto von dir und das können sie mal kurz vorhalten und das reicht. Und sie haben irgendwie einen Iris-Scan drinne in diesem S8. Ich weiß aber nicht, was der taugt. Also da habe ich noch nicht zugehört.
Ja. Ich meine, es muss auf jeden Fall in Richtung Multifaktor gehen, ne? Also so irgendwie, keine Ahnung, Gesicht und Fingerabdruck oder sowas. Und dann hat man halt irgendwie eine bessere Sicherheit.
Was du noch machen könntest, Gesicht und Fingerabdruck ist
eigentlich auch nicht so ein großer Fortschritt, stimmt.
Ist halt, ist relativ, also ich meine, es erhöht es natürlich, aber erhöht auch den Aufwand, den du jedes Mal beim Entsichern hast. Also eine der großen, also ich finde ja den Fingerabdrucksensor da vorne, Samsung hat den ja jetzt nach hinten gelegt, ich finde das ja ziemlich scheiße, weil zum Beispiel beim Autofahren, wenn ich irgendwie das in der Halterung habe, das Telefon, dann möchte ich nicht jedes Mal hinter das Telefon greifen müssen. Und dann ist es natürlich schon ganz praktisch, wenn das hinter dem Telefon ist. Aber das ist schon, und da ist natürlich dann so eine Gesichtserkennung theoretisch ganz gut, weil die kann dich auch während der Fahrt erkennen sozusagen, ohne dass du irgendwie mit der Hand rumwedeln musst. Aber es sind halt alles so Bequemlichkeitssachen, die dann die Sicherheit kosten.
Aber jetzt sind wir schon mitten in diesem Technikthema. Lass uns doch mal bei der Technik dann bleiben, oder?
Okay, bleiben wir bei der Technik.
Genau, weil
ja.
Ich mir definitiv ein Mac kaufen möchte.
Okay.
Oder nicht, ich muss mir einen neuen Computer kaufen.
Ne?
Wir haben doch schon mal irgendwie drüber gesprochen, mein Rechner wird jetzt 7 Jahre alt im Dezember und es ist halt schon ein MacBook Air gewesen, das heißt, es ist schon eher schwach auf der Brust gewesen, als ich es gekauft habe. Jedenfalls, es ist mittlerweile, das geht nicht mehr. Und ich habe jetzt das erste Mal seit Ewigkeiten wieder in diesem Jahr ein bisschen Geld und dann dachte ich mir, ich muss mir auf jeden Fall was kaufen. Und jetzt bin ich aber, es gab es halt endlich diesen neuen, das neue MacBook Pro Update letzten Herbst und ganz ehrlich, es hat mich so ein bisschen unbeeindruckt hinterlassen, wie so viele, glaube ich. Und ja, ich glaube, es gibt momentan Gerüchte, dass das MacBook nochmal geupdatet wird dieses Jahr.
Keine Ahnung, habe ich nicht gehört, aber ja, kann sein.
Ja, und halt mit diesem neuen Intel-Chip, diesen neuen mobilen Superchip, den Intel schon seit langem ankündigt.
Okay.
Also es gibt diese Gerüchte, dass es halt das neue MacBook dann mit diesem neuen Chip dann rauskommt irgendwie. Das wäre halt eine Option, darauf zu warten und dann halt wieder halt so auf MacBook zu gehen.
Auf das Kleine.
Oder auf das Kleine, ne? Oder auf das, oder ob ich ja, dann doch irgendwie dieses völlig überteuerte MacBook Pro kaufe.
Ich finde ja, also okay, ich kenne die Preise jetzt nicht, aber ich finde ja, das MacBook Pro finde ich ja, also ist jetzt nicht so, dass ich sage, so ist der absolute Oberhammer und sowas und diese Touchbar, ich finde, also ich fand damals auch die Präsentation, muss ich sagen.
Hast du benutzt es?
Nee, ich hab's nicht. Ich werde auch hier bei Facebook, das wird noch eine Weile dauern, ich habe ein relativ neues, ich habe von Anfang letzten Jahres eins, das ist damals Top of the Line, fetteste, was sie haben und sowas. Und aber ein Haufen meiner Kollegen haben das schon. Und also ich habe diese Touchbar schon öfters mal gesehen. Und auf die Touchbar weiß ich nicht. Also sagen die Leute, manche sagen so, manche sagen so, niemand ist total geflasht, manche sagen, ich find's furchtbar, manche sagen, ich find's okay. Niemand sagt, boah, ich find's das Geilste, was ich jemals gemacht habe. Also die kommt eher so unterdurchschnittlich an. Ansonsten gab's am Anfang halt ja sehr viel Tohubabo mit der Akkuleistung, dass der Akku nicht so lange durchhält. Was mein Eindruck ist mit den MacBook Pros, ist, dass Intel mit der nächsten Prozessorgeneration, also dass dieses MacBook eigentlich schon für die nächste Intel-Prozessorgeneration gedacht ist. Und dass Intel die einfach nicht fertig gekriegt hat. Und dann haben sie irgendwann gesagt, okay, wir können es nicht mehr länger aufschieben, bauen wir das halt nochmal quasi mit der alten Prozessorgeneration. Aber das gesamte Gehäuse und sowas ist halt schon für die nächste Generation ausgelegt, die halt ein bisschen stromsparender dann nochmal ist, wo dann auch wieder mit kleineren Akku klarkommt. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist das ein ziemlich guter Rechner. Also ich finde vor allen Dingen das 13 Zoll, also ich würde mir wahrscheinlich ein 15 Zoll holen, wenn ich mir eins holen würde. Aber so dieses, ich hatte damals ein MacBook Air. Wie das 13 Zoll. Etwas neuer als du, aber eigentlich lustig, krass. Und ich habe diesen Rechner geliebt. Also dieses MacBook Air, das ist so von einer emotionalen Beziehung sozusagen, weil ist so eine robuste, kleine Maschine. Das ist großartig.
Ja, ich liebe es auch, meinen MacBook Air.
Und was ich mir, aber die Rechenleistung hat halt für mich schon sehr, sehr früh nicht ausgereicht, wegen Softwareentwicklung. Und was ich mir halt immer gewünscht habe, waren ein MacBook Pro mit dem Gewicht eines MacBook Airs. Also ein Retina-Gerät mit mehr Leistung und dem Gewicht eines MacBook Airs. Und das ist das neue MacBook Pro, das 13 Zoll. Das wiegt so viel wie dein 13 Zoll MacBook Air, ist aber eine ziemlich gute Maschine. Also ist jetzt, ja, hat nur 16 GB RAM und sowas, also all diese Begrenzungen, die wir kennen und sowas, wo, über die sich jetzt alle hinreichend aufgeregt haben. Aber es ist halt trotzdem, ist eine ziemlich fette Maschine. Und
ganz kurz,
für das Gewicht.
Der Intel-Prozessor, der angekündigt ist, schon seit langem und jetzt endlich irgendwie rauskommen soll, heißt Kaby Lake.
Kaby Lake,
der,
ja.
Kaby Lake-Prozessor.
Ich glaube, davor war Skylake. Das hat Apple jetzt ausgesessen, wenn ich mich nicht alles täuscht. Aber ich kenne mich mit diesem ganzen Prozessorzeug kenne ich mich auch tatsächlich gar nicht aus. Ich weiß nur, dass irgendwie Intel hatte vorher irgendeine neue Prozessorgeneration, die hat aber gar nicht so viel gebracht und hatte irgendwelchen. Ach so, kann das sein, dass das von Kaby Lake genau, dass das gab es viele Gerüchte von, weil es gab die Desktop-Konfiguration von Kaby Lake gab es schon, aber die Mobilkonfiguration davon gab es noch nicht.
Genau, die mobile, genau.
Und es gab halt Hersteller, die haben die Desktop-Variante in Mobilrechner eingebaut, was theoretisch natürlich super klingt, aber einfach den Akku innerhalb von Sekunden leer saugt quasi. Und
Das heißt, auf Kaby Lake warten, würdest du sagen?
Ich weiß, also ich hängt immer von der Situation ab. Wenn man gerade einen Rechner braucht, dann braucht man einen Rechner. aber also irgendwann wird
es
immer was Neues
kommen. Ist
es
nicht so, dass mein Rechner jetzt irgendwie damit gar nichts mehr machen könnte auf einen Schlag oder so, aber es ist einfach, der nervt mich seit 2 Jahren
mindestens
in Sachen, also eigentlich seit 3 Jahren oder so, dass er zu langsam ist und
Also ich glaube, dass man auch mit einem, also das neue MacBook, die Pros, die sind halt deutlich leichter als die alten. Die Helligkeit finde ich ganz spannend. Also ist halt nichts monumental Neues. Ist halt nicht irgendwie 3D-Bildschirm oder sowas, sondern ist halt eine klare Evolution von dem alten Retina MacBook. Und diese Touchbar, dieses riesen Trackpad, das ist ich finde immer, wenn ich das sehe, das sieht geradezu obszön groß aus. Ich weiß nicht, also es ist wirklich riesig, muss man sagen. Und riesig. Aber darüber hinaus ist es halt, du wirst um die Dongle-Situation, wirst im Augenblick nicht rumkommen. Das wird halt auch ein bisschen schmerzhaft sein.
Ja, dieses USB-C-Kram, ne?
Das wird.
Wobei, ich meine, ich bin jetzt nicht so der Mega-Nutzer, was so USB-Geschichten angeht. Ich habe zum Beispiel keine externe Tastatur, Kram oder sowas, das habe ich alles nicht. Ich habe ein paar USB-Anwendungen, also jetzt gerade natürlich irgendwie das externe Soundkarte und die und das externe da und das USB Netzwerkkabel. Mhm. Und was habe ich noch? Ich habe ein paar andere Sachen, natürlich irgendwie iPhone-Ladegeschichten, andere Ladegeschichten. Also einen USB-Adapter werde ich mir natürlich auf jeden
Klar.
Fall holen.
Aber ist jetzt kein.
Aber ansonsten kann ich mir, glaube ich, auch einen Großteil der Sachen kann ich mir direkt neue Kabel kaufen.
Ja.
Weil so viel habe ich halt nicht. Ne?
Ja, also das ist, ich finde dieses USB-C, das ist im Augenblick halt garantiert noch sehr, sehr schmerzhaft. Aber das, so diese, also im Augenblick, ich habe meinen Rechner hier, also mein kleines Setup ist, ich habe so ein kleines Büro hier, ich habe das MacBook auf dem Ständer stehen, also auf so einem, damit es ein bisschen erhöht ist. Ich habe da ein billiges Dell-Display außen dran und habe eine Bluetooth-Tastatur und das Trackpad dran. Und es gehen 3 Kabel im Augenblick zu meinem MacBook. Das Stromkabel, das DisplayPort-Kabel und ein USB-Kabel. Und die könnten theoretisch, also im Büro, da habe ich ein Thunderbolt-Display, da sind es nur 2 Kabel, das ist einmal Thunderbolt-Kabel und halt Strom. Und in Zukunft könnte das halt 1 Kabel werden. Das finde ich ziemlich cool. Dieses nur 1 Kabel und darüber geht alles. Strom, Daten, alle Daten und so. Das ist schon cool. Und das ist sowas, was mit USB-C geht. Und ich glaube, so USB-C wird auch insofern eine ziemlich gute Zukunft werden, dass im Flugzeug wird es einfach USB-C-Anschlüsse geben, wo du deinen Rechner laden kannst und sowas. Also so an Stellen, wo man es gar nicht erwartet, braucht man einfach nur ein USB-C-Kabel mitbringen und kann Telefon, Rechner, Tablet, alles laden. Das wird gut werden. Ein Kollege von mir, der hat sehr, sehr dringend auf das USB-C-MacBook gewartet, weil er jetzt mit einem Netzteil alle seine Geräte laden kann. Führt übrigens zu einer lustigen Situation, wenn man, sagen wir mal, 2 Telefone per USB-C zusammenschaltet, was lädt dann was?
Stimmt.
Und wenn man eine Nintendo Switch an ein MacBook Pro hängt, per USB-C, dann lädt die Switch das MacBook Pro.
Interessant. Das ist cool.
Das sind dann, also Android fragt einen wohl, was es machen soll. So, wer soll jetzt wen laden? Und Apple macht das natürlich nicht erst, zumindest erstmal nicht. Und
ich lade hier mal gar nichts.
Ach, hier sagt jetzt jemand, dass er dich im Stereo hätte und Max kommt nur von rechts.
Wer sagt das? Bei Twitter
im Chat,
oder was?
Im Chat.
Im Chat. Ja.
Interessant,
im Chat sagt hier gar keiner was bei mir. Was, warum ist das denn hier eigentlich? Ich reloade mal den Chat. Ah ja, jetzt hier.
Ah, das ist ja nicht so.
Interessant. Na gut.
Ja, und ja, also und
vielleicht verwechselt und er uns einfach.
Ja, ne? Kann auch sein. Das kann natürlich auch sein. Ich kann ja mal ein bisschen über dieses Surface ranten. Soll ich mal machen? Oder?
Ja, genau.
Weil irgendwie kam das ja so hoch als das MacBook. Ja, was Microsoft da hat, ist ja richtig, richtig geil. Und
genau, das wäre jetzt so, wurde mir auch schon als Alternative angepreist.
Und ich habe jetzt kein. Und neulich habe ich irgendjemand, ja, in Deutschland ist das auf Amazon das Surface Pro das viertmeistverkaufte Tablet. Das ist echt irre, weil also ich habe in anderen Ländern geguckt, hier in den USA taucht das irgendwie auf Platz 40 auf oder sowas. Und in Großbritannien auch erst irgendwie auf 30er oder irgendwie sowas. Also es scheint in Deutschland sehr, sehr beliebt zu sein, dieses Surface. Ich kann jetzt wirklich nur über das Surface Pro reden. Ich habe das, ich habe kein Surface Book. Ein Kollege von mir hat ein Surface Book, das der liebt das. Also es ist ein
Clever Surface Pro, was ist das?
Also es gibt, damit hat alles angefangen, mit dem Surface. Das ist quasi das Tablet von Microsoft. Das gab es ursprünglich in zwei Varianten, nämlich einmal mit ARM-Prozessor, also mit Mobilprozessor. Da lief quasi gar nichts drauf. Also da lief nur neue Spezialsoftware drauf, die es überhaupt nicht gab. Und dann hatten sie das Surface Pro, das war halt mit einem Intel-Prozessor. Da lief auch die nicht vorhandene Spezialsoftware drauf, aber eben auch ganz normale Windows-Software. Und dann war diese Surface-Reihe, weil die relativ beliebt war, haben sie dann halt ausgedehnt in das Surface Book. Das Surface Book ist ein relativ klassischer Laptop, wo du eine Taste hast und mit dieser Taste kannst du das Display dann abmachen. Und dann hast du das Display als Tablet und wenn du wieder einen Laptop brauchst, dann steckst du es einfach wieder drauf. Und hat ein paar wenige Kompromisse, dieses ganze Konzept, nämlich der Hauptkompromiss, würde ich sagen, ist, dass das, also wenn du es zuklappst, das Gerät, dann hast du immer noch einen mehrere, so 5-6 Millimeter dicken Abstand zwischen Display und Tastatur und ich möchte nicht wissen, was passiert, wenn da Dreck reinkommt. Aber darüber hinaus ist das, glaube ich, eine ziemlich, ziemlich schöne Lösung. Und dann haben sie jetzt noch, Microsoft halt, ist irgendwie so wie bei Samsung, die halt jetzt, wo alles Galaxy heißt, heißt jetzt bei Microsoft alles Surface. Und dann gibt es jetzt noch das Surface Studio. Das ist so ein sehr teurer Riesenbildschirm mit angebautem Rechner. Ich wollte gerade sagen Rechner mit Bildschirm, aber nein, eigentlich ist es eher ein riesengroßer Bildschirm mit angebautem Rechner. Und der wendet sich an Designer. Weil das ist halt ein Touchscreen und das hat eine sehr aufwendige und sehr, sehr gute, glaube ich auch, Konstruktion hinten, mit der man dann das Display so quasi als wie so ein Zeichentisch vor sich hinlegen kann. Und das ist ein 24-Zoll-Display, was nicht so ein 16:9, sondern halt irgendwie ein Hochformat quasi und dann kannst du dich da drauflegen und kannst darauf malen. Darüber hinaus ist das aber, also für Designer oder Grafiker oder Zeichner, das könnte das der Traumrechner sein. Ich glaube, für den Rest der Welt ist es eher so ein Naja-Gerät, weil es ist sehr, sehr teuer und es ist nicht sonderlich leistungsfähig für das, was man dafür zahlt. Und ich habe halt im Büro, habe ich so ein Surface Pro, also die Tablet-Variante. Und also ich hab noch ein MacBook, keine Sorge.
Für Testzwecke.
Für Testzwecke, genau. Und das ist im Wesentlichen, ist das mal bei mir hängen geblieben. Also ich brauchte das irgendwie dreimal und ja, kannst du ruhig behalten. Und jetzt habe ich das da halt und installiere und
wollte keiner haben.
Wollte keiner mehr haben. Drück da halt wieder so ein bisschen drauf rum. Und am Anfang hatte ich wirklich das Surface, also das Surface ist halt ein Tablet, ist halt so gedacht wie so ein iPad oder sowas. Und es gibt ein Tastaturcover dazu. Das ist relativ clever. Du hast halt so ein, wie du halt beim iPad auch hast, da gibt es ja auch diese Covers. Und mittlerweile gibt es ja auch das Tastaturcover von Apple. Du hast halt in diesem Cover hast du halt eine Tastatur drin. Und bei Microsoft dann auch noch ein Trackpad. Das heißt, du kannst dieses Surface Pro, wenn du dieses Cover dran hast, kannst du es auf einen Tisch stellen und so ein bisschen labbrig dranhängen. Und dann hast du sieht es quasi so ein bisschen aus wie so ein Laptop. Und das hatte ich am Anfang nicht, dieses Tastaturcover, sondern hatte ich wirklich nur so, wie man es im Laden kauft, hast du das Surface und du hast einen Stift dabei. Der Stift, der ist ganz nett. Und so von der ganzen Verarbeitung her und sowas ist das auch alles, ist das ein super gemachtes Gerät. Und eines der häufigsten Argumente, was ich höre, ist halt, dass man auf diesem Surface, ja, da kann man auch PC-Sachen drauf machen. Und der Grund, warum man darauf PC-Sachen machen kann, ist relativ einfach, weil das ist nämlich ein PC. Das ist nämlich kein Tablet, sondern es ist ein PC, der zufälligerweise keine Tastatur hat per Default.
Das ist ja, also soweit ich weiß, ist Windows hat, also Microsoft hat ja versucht mit Windows vor allem, glaube ich, seit 7 oder seit mindestens seit 8 oder so. Seit 8 versuchen sie halt so die Einheit zwischen Tablet und Desktop-Betriebssystem irgendwie unter einen Hut zu bringen. Ne?
Ja.
Also wo Apple sozusagen sein Spin-off gemacht hat mit iOS, sozusagen ein eigenes Betriebssystem rauszuforken, hat Microsoft versucht gleich sozusagen so ein, es ist egal, ob du Desktop oder Tablet benutzt, wir haben alles in einem System. Ja? Und das ist halt, das hat, glaube ich, Vorteile, das hat aber, glaube ich, vor allem ganz viele Nachteile.
Das hat sehr viel, also ich sag jetzt mal so, als Tablet ist für mich halt so das Hauptargument, da steckt ein Mobilprozessor, also nicht ein Telefonprozessor drin, wie in einem iPad, sondern, oder in den meisten anderen Tablets, sondern steckt ein Laptop-Prozessor drin. Das heißt, das Ding ist relativ dick, weil es relativ dicke Akkus braucht. Es hat einen Lüfter, der hin und wieder mal auch angeht. Und das bringt unfassbar viele Nachteile. Also zum Beispiel ist es so, wenn du so ein iPad aufmachst oder sowas, oder von einem Telefon ist man es ja inzwischen auch gewohnt, oder von einem Telefon ist man zuerst gewohnt und das funktioniert auch beim iPad, ist halt dieses, also beim iPad, du klappst das Cover auf und das iPad ist da und ist in Aktion. Und bei einem Surface ist das halt so, das hat oben so einen Power-Button und wenn das halt zu lange irgendwie einfach nur rumsteht, dann musst du diesen Power-Button drücken und dann rödelst ein paar Sekunden und vergehen so irgendwie 10 Sekunden oder sowas und erst dann ist dein Rechner einsatzfähig. Weil es ist halt so richtig, da wird so ein Intel-Prozessor und dann wird das BIOS und so weiter und diese ganzen Sachen werden dann hochgefahren. Der zweite ganz, ganz große Nachteil, den ich sehe, ist, dass du, es ist halt schwer. Und das ist bei einem Tablet, also ich hab ein iPad Air 2 und das wahrscheinlich leichteste große iPad, was es jemals gab. Und ich liebe dieses Gerät, weil es ist so mein perfektes Commute-Lese-Unterhaltungsgerät. Ich gucke darauf YouTube-Videos, ich lese darauf, so was irgendwie ein bisschen komfortabler als auf dem Telefon, weil halt größer und irgendwie bedient sich halt schöner und liest sich besser und das ist und das ist leicht. Das ist ein ganz wichtiges Argument bei dem Ding, bei so einem iPad. Das habe ich kapiert, als ich ein iPad 3 hatte. Das iPad 3 war das schlechteste iPad, was es jemals gab von Apple. Weil das war nämlich das erste Retina-iPad und das war irre schwer. Das wurde warm und der Akku hat nicht lange gehalten und es war sehr schwer, weil sie halt weil sie damals die Technik noch nicht hatten, um das mit kleinen Akkus zu betreiben. Und darum habe ich das deutlich weniger genutzt und ich habe lange Zeit überhaupt nicht kapiert, warum ich das so selten nutze, bis ich irgendwann mal so, es ist einfach zu schwer. Und das ist bei diesem Surface, das kannst du nicht mit einer Hand halten. Und wenn du es nicht mit einer Hand halten kannst, dann hast du nicht die andere Hand frei, um damit das Surface zu bedienen. Und ja, damit hast du den Zweck eines Tablets, sondern du hältst das halt dann immer so merkwürdig mit zwei Händen und probierst dann mit dem Daumen so halbwegs aufs Display drauf zu kommen. Oder du stellst es halt irgendwo ab, du legst es auf den Tisch vor dir oder nimmst es auf den Schoß oder sowas. Aber so dieses komplett frei Agierende, das geht halt, funktioniert halt quasi, das funktioniert gar nicht. Und es ist auch dadurch, dass es so ein relativ großes 16:9 Gerät ist, wenn man es im Hochformat hat, dann durch einen Hebeleffekt wirkt es dann nochmal schwerer, als es eigentlich ist. Also das ist, ich finde das, ja, so. Und da nochmal zur Software, dann obendrauf sozusagen, ist es, ach so, genau, und dann habe ich halt irgendwann dieses Cover bekommen, dieses Tastaturcover, weil ich damit was testen musste. Und das war dann, und das schließe ich seitdem an, und wenn du das dann in Desktop-Modus benutzt, dann kannst du es aber auch gar nicht auf den Schoß nehmen. Also du kannst dieses Surface nicht auf den Schoß benutzen, also würde mir jedenfalls sehr schwer vorstellbar sein, weil es halt sehr fizzelig ist mit diesem, mit dieser Tastatur und dem Display, und das Display hat dann hinten so ein Scharnier dran, was man, wo man so quasi so einen Tischständer, so einen Kickstand rausdrehen kann und sowas. Das ist alles super verarbeitet und super, aber ich glaube nicht, dass du das sinnvoll auf den Schoß balancieren kannst. Also du brauchst zwingend einen Tisch, um es im Desktop-Modus zu, oder im Laptop-Modus zu verwenden. Was ich total scheiße finde. Und also was 90% der Zeiten, weil meistens, wenn ich meinen Laptop im Laptop-Modus verwende, dann mache ich das entweder im Bus auf dem Weg zur Arbeit oder zu Hause auf der Couch. Auf jeden Fall nicht an einem Schreibtisch. An einem Schreibtisch schließe ich eine externe Tastatur an und einen externen Bildschirm, und dann brauche ich das auch nicht. Dann brauche ich auch diesen Tablet-Modus nicht oder diesen Surface-Modus nicht. Und das macht dieses ganze Gerät für mich zu einem sehr, sehr schlechten Kompromiss. Und das ist, da sind wir noch nicht mal bei der Software, sondern es ist jetzt eine reine Hardware-Dinger, die sie nicht mit Software fixen können. Und die Software, oh. Also es ist halt, ja, sie haben diesen Tablet-Modus und sie haben diesen Desktop-Modus. Und da ist ein Button, wo du dann hin und her schalten kannst zwischen den beiden Modi. Und das fängt, und unfassbar viel Software ist nicht im Tablet-Modus verfügbar. Nicht nur Third-Party-Software, die sowieso nicht, aber selbst sowas wie zum Beispiel der Explorer, also der Datei-Explorer, nicht der Internet-Explorer, den gibt es ja nicht mehr, sondern der File-Explorer, der ist, ja, der gibt es nur im Desktop-Modus. Das heißt, wenn du irgendwie, du bist im Tablet-Modus und machst irgendwas und lädst irgendwie eine Datei runter, und dann geht die plötzlich im Explorer auf, und dann haben sie es nicht mal geschafft, irgendwie zu sagen, ah, wir sind auf einem Tablet, vielleicht sollten wir die Icons mal einfach ein bisschen größer zeigen, wofür es ja eine Funktion gibt im Explorer, dass du das Grid einfach ein bisschen größer machen kannst. Und dann musst du da diese 16x16 Pixel-Icons, musst du mit probieren, mit den Fingern doppelt zu klicken. Das ist sehr, sehr nervig und sehr, sehr fisselig. Und ja, man hat einen Stift dabei, mit dem ginge das dann alles wieder, und man kann auch die Tastatur wieder rüberholen und so. Und im Endeffekt, wenn ich das mit dieser Tastatur da vorne dran habe und Display, Touch und weiß ich nie, was ich jetzt gerade machen soll, weil ich weiß nicht, was, ob, also das Trackpad ist nicht so gut, dass man es gerne benutzt, Touch funktioniert so halb, und der Stift ist auch immer relativ viel Arbeit, ich weiß nie, was ich machen soll, irgendwie zu viel Auswahl, keine Ahnung, und dann darüber hinaus, genau, und wenn du im Desktop-Modus bist und keine Tastatur dran hast, ist es ein totales Drama, weil dann hast du nämlich so einen kleinen 16x16 Pixel-Button unten in der Taskbar drinne, mit dem du die Tastatur ein- und ausblendest. Und das User-Interface ist nicht in der Lage, ah, er hat jetzt gerade in ein Textfeld getippt, das wird doch vermutlich bedeuten, dass er jetzt die Tastatur sehen will, sondern du musst das, im Tablet-Modus geht das, im Desktop-Modus geht's nicht, weiß der Teufel warum. Sondern du musst jedes Mal, wenn du in irgendein Textfeld klickst, musst du explizit noch sagen, so, jetzt möchte ich die Tastatur wieder sehen, jetzt tippe ich was, und dann, weil die Tastatur so riesig ist, weil das dann halt in dem Modus, im Desktop-Modus, das sind auch noch zwei verschiedene Tastaturen, die hat dann auch Control-Tasten und so ein Scheiß und alles Mögliche, nimmt dir dann so viel Bildschirmplatz weg, dass du die wieder explizit schließen musst, und dann, wenn du weiter tippen musst oder wenn du zwischen Apps hin und es ist wirklich, wirklich ein sehr, sehr schmerzhafter Prozess, der sehr, sehr unangenehm ist und überhaupt keinen Spaß macht. Also ohne diese externe Tastatur ist das Ding eigentlich nicht zu gebrauchen, weil auch im Tablet-Modus funktioniert die Tastatur nicht so hundertprozentig, wie man sich das wünschen würde. Und dann hast du halt diese hunderte Kleinigkeiten. Also zum Beispiel ist es ja so, dass im Desktop-Modus unter Windows hast du ja unten diese Taskbar, wo du dann für jedes Fenster, was offen ist, hast du einen Button. Und was ja ganz praktisch ist, um schnell zwischen Programmen hin und her zu wechseln, wenn man nicht gerade Alt-Tab nimmt. So, meistens nimmt man Alt-Tab, braucht man diese Leiste gar nicht. Wenn man aber in den Tablet-Modus wechselt, dann bleibt diese Leiste da, aber die Buttons verschwinden. Also du hast unten eine schwarze Leiste, in der nie was drin ist, in der, wo dir denkst, so, eben gerade waren doch da noch Buttons. Wo sind denn diese scheiß Buttons jetzt hin? Und da, wo du es mal wirklich gebrauchen könntest, dass du schnell zwischen Programmen hin und her wechseln könntest, mit diesen Buttons, da werden sie dir plötzlich weggenommen. Stattdessen kriegst du einen anderen, sehr kleinen Button. Wenn du den drückst, dann kriegst du so ein Übersichtsfenster, wo jede App dann quasi so ein Screenshot hast, wo du dann wieder zwischen den einzelnen Apps hin und her wechseln kannst. ich verstehe es nicht. Also es ist, warum nehmt ihr mir dieses Feature weg, doch, was doch eigentlich ganz gut ist. Und das ist so ständig. Du hast subtile Unterschiede zwischen Tablet-Modus und Desktop-Modus. Dass manche Icons sind nur da, manche Icons sind da nicht da. Das Startmenü sieht komplett anders aus. Im Desktop-Modus hast du einen Eingabetext, wo du jederzeit eine Suche starten kannst im Startmenü. Wenn du im Tablet-Modus bist, hast du das nicht mehr. Und was halt für mich als Gelegenheitsnutzer so ist, das ist wirklich so, Moment mal, spinne ich jetzt? Das war eben gerade noch da. Wo ist das denn jetzt plötzlich hin? Weil ich halt den Modus gewechselt habe. Und ich bin mit beiden Modi nie hundertprozentig glücklich. Und ich sage nicht, dass man das nicht hinkriegen kann, die Software-Seite. Also, und ich glaube sogar, Microsoft ist da auf einem relativ guten Weg. Aber im Augenblick ist das alles noch, also ich finde es wirklich ein schlechtes Gerät. Und zwar nicht, weil das Gerät irgendwie scheiße verarbeitet ist oder weil es irgendwelche ganz offensichtlichen Macken hat, sondern weil die Idee einfach falsch ist, glaube ich. Ich glaube, das könnte bei diesem Surface Book könnte das deutlich besser sein, was halt in erster Linie als Laptop konzipiert ist und erst in zweiter Linie dann als, ja, wir haben auch noch ein Tablet reingesteckt. Aber das kann man auch billiger haben von irgendwelchen, also es gibt ja relativ viele so Windows-Tablets, die dann, Windows-Laptops, die dann ein Touchscreen haben. Das ist ja mittlerweile fast Standard.
Mittlerweile Standard, ne? Irgendwie. Das ist auch so eine interessante Sache, nur dass also Apple da ja auch überhaupt nicht mitmacht. Ne?
Ja.
Also, wo das aber praktisch gesamte Windows-Welt hat sich da jetzt irgendwie drauf eingeschossen.
Na, nicht nur die Windows-Welt.
Alle Displays müssen Touch sein.
Ich hab ein Chromebook hier, das hat auch ein Touchscreen.
Stimmt, Chromebook hat das auch mal relativ früh gehabt, ja.
Also da hat das nicht jedes Gerät, bei weitem nicht jedes Gerät, also da ist noch die Minderheit, weil die sind halt deutlich billiger. Aber ich habe so ein Chromebook und das kann man auch, es ist auch ein Flawed-Konzept, aber es ist besser flawed als dieses Surface-Ding, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe halt so ein Chromebook, was man so im ganz normalen Laptop-Modus benutzen kann und da kann man das Display und dann komplett...
Fuhrpark, ey.
Dann kann man das Display komplett umdrehen, hintenrum. Ja, soll ich über meine ganzen Android-Telefone erzählen, die ich noch alle habe. Kann man das Display einmal so quasi hinten dran klatschen und dann hat man so ein Tablet, wo man auf der Rückseite, wenn man es in der Hand hält, die Tastatur spürt. Das ist auch nicht perfekt auch geil, aber hey, eigentlich wollte ich nur einen Laptop kaufen und hin und wieder kann ich es auch mal als Tablet einsetzen. Naja, muss ich halt einen Kompromiss eingehen. Finde ich okay. Finde ich, kann ich mit umgehen, vor allen Dingen, weil die Dinge halt so billig sind.
Das hört sich so an, als ob das Konzept der Verheiratung von Rechner und Tablet nur dann funktioniert, wenn sozusagen der Main Course der Rechner ist und das Tablet mehr so ein, stiefmütterliches Zusatzfeature ist, dass man ab und zu mal benutzt.
Genau.
Also ein Gimmick ist, genau.
Also ich hab mal Leute gefragt auf Twitter, so wer ist denn mit seinem Surface glücklich? Und es waren in erster Linie so Leute, die sagten, ja, ich muss hin und wieder mal Leute ein PDF unterschreiben lassen oder irgendwie sowas, halt irgendwie Versicherungsvertreter sozusagen oder irgendwie so, wenn ich mal was lesen will und Anmerkungen machen will. Das sind aber...
Versicherungsvertreter in der Timeline?
Ich weiß nicht, ob das Versicherung, ich weiß nicht, was das, also ich hab dann, wenn es um Dokumente unterschreiben geht, denke ich immer sofort an Versicherungsvertreter, aber vielleicht habe ich der Person damit auch Unrecht getan. Aber es war einfach so eine Sache. Aber das sind auch Sachen, die man auch auf einem iPad sehr gut machen kann. Das ist, das finde ich dann halt das Lustige. Also dann, ich mag dann, glaube ich, die Kompromisslöse. Also klar, mag jetzt sein, weil ich ein schlimmer Apple-Fanboy bin und so weiter und so fort. Aber ich wollte dieses Surface wirklich mögen und ich habe ja Windows-Phones habe ich auch noch viele rumfliegen. Ich weiß nicht, wie viele Windows-Phones ich rumfliegen habe. Die kriegt man ja mittlerweile wenn man irgendwo bei McDonald's was bestellt, kriegt man ja, ob man will oder nicht, ein Telefon dazu fast. Das ist wirklich, bei AT&T sind Windows-Phone-Telefone sind für ohne Vertrag, unlocked, für $15 verkauft worden.
Krass.
Also, so richtig so Abverkauf. Würde ich auf keinen Fall mehr machen. furchtbares Telefon. Und die sind, ja, aber Ich mag auch dieses Interface von Windows ganz gerne, aber es hat auch so nach wie vor so unfassbar viele so Windows-Krankheiten. So dieses irgendwo, also was wir in letzter Zeit haben, was sehr, sehr nervig ist, dass du ständig mit irgendwelchen Bannern zugeballert wirst. Also The Return of Clippy, so ein bisschen. So, hey, möchtest du nicht alle deine Daten in die Cloud synken und so eine Späße? So, und irgendwo ist jetzt im Explorer, ich habe den noch nicht gesehen zum Glück, aber sind Screenshots aufgetaucht, wo nach einem Update plötzlich im Explorer oben so Bannerwerbung drin ist. Also nicht im Internet Explorer, sondern im File Explorer. Und was ich eine ziemliche Unverschämtheit finde, wenn du irgendwie ein $1,000-Gerät gekauft hast. Und das sind dann so Sachen, aber ja, es ist, also das Surface Book, ich gucke mir das gerne mal an, weil es macht einen sehr guten Eindruck und sehr gut verarbeiteten Eindruck, aber dieses Surface Tablet, ich finde das sehr flawed. Ja.
Gut.
Puh, das musst du mal raus.
Das reicht jetzt aber erstmal über
Technik. Ist okay. Ja. Hast du noch Fragen, Michi? Frag ruhig, ich kann das gerne erklären.
Ja, also ich bin jetzt jedenfalls relativ confident, dass ich mir das Surface gar nicht erst in considern sollte. Also das ist
würde ich tatsächlich auch nicht machen. Und
es wurde mir noch ein anderes Windows Book angepriesen. Habe ich ja schon wieder vergessen, aber ich meine, der Punkt ist, das ist natürlich, es gibt, also Surface ist schon sauteuer, ne? Aber es gibt auch natürlich vor allem bei den Windows-Books echt Preisvorteile gegenüber Apple, die halt echt ein Argument sein können, ne? Aber ich lasse das erstmal.
Also wo Windows gerade ganz massiv aufholt, das ist ja mehr so ein Versehen, was die eingebaut haben in Windows 10. Hat mir neulich
alle Erfolge von Windows sind versehen.
Ja, tatsächlich. Also es gibt das die Bash, nee, wie heißt das? Windows Subsystem for Linux, was eigentlich genau das Gegenteil ist, nämlich es ist eigentlich das, also das ist, du hast ein vollständiges Linux oder ein fast vollständiges Linux in deinem Windows drinne. Nicht als VM, nicht als irgendwie Lösung, sondern du hast quasi, du kannst native Linux-Apps direkt in Windows laufen lassen. Du hast da komplett einmal Ubuntu quasi drinne. Und das war am Anfang, war das eher eine Spielerei und das wird aber zusehends besser. Das ist, also das dürfte durchaus so, gib denen nochmal ein halbes Jahr, dann könnte das so sein, dass so diese, weil was ein ganz wichtiges Argument für Entwickler ist, auf dem Mac zu sein, ist, du hast einen Laptop, der super mit Unix-Tools zusammen funktioniert. Und das ist was, wo Windows gerade auch hinkommt. Das ist wirklich, das könnte nochmal ein schönes Argument.
Du musst kein DOS mehr nutzen.
Naja, DOS ist das ja sowieso schon lange nicht mehr, aber also es gibt ja diese PowerShell darunter, aber du hast halt diese ganzen Werkzeuge, die halt so gerade auch für die Webentwicklung oder für Softwareentwicklung überhaupt brauchst, so irgendwie, ich lade hier mal rasch einen Webserver runter und dann starte ich mal meinen Apache und sowas. Das war unter Windows ist das, dann musst du irgendwie Cygwin installieren und alles ist hässlich und alles sieht scheiße aus und sowas. Und da ist dieses Windows Subsystem, also dieses Linux auf Windows von Microsoft, ist da schon eine ziemlich grandiose Sache. Also es funktioniert einfach, ist eine okaye Shell, macht, was es soll, ist halbwegs schnell und so, und wir mal gucken, was man damit noch so alles anstellen kann. Also das könnte tatsächlich mal, also dass du einfach sowas wie ein SSH hast. Also das ist so ein Tool, was ich als, sobald ich mich mit einem anderen Server verbinde, brauche ich SSH. Und das hast du halt auf dem Mac standardmäßig dabei und das hast du auf jedem Linux standardmäßig dabei. Und auf Windows musst du dir irgendwie PuTTY runterladen, was ein unfassbar hässliches Programm ist, was dann irgendwie ein Fenster aufmacht und dann hast du eine SSH-Verbindung.
Ich kenne das, ja.
Und jetzt gibt es mit diesem Linux Subsystem for Windows oder Windows Subsystem for, gibt es jetzt auch ein, kannst du einfach das Linux SSH installieren über apt-get install SSH und dann hast du es halt. Und kannst das voll nutzen und funktioniert genauso wie auf jedem anderen System auch. Das ist ganz cool. Das ist übrigens so entstanden, dass das war, ursprünglich sollte das nicht das Windows Subsystem for Linux werden, sondern es sollte mal das Windows Subsystem for Android werden. Das war nämlich die Runtime, mit der sie Android-Apps auf Windows Phone ausführen wollten. Dass du halt das in eigenen App Store, also weil sie halt keine eigenen Apps hatten, dass du halt Windows-Apps dann, dass du halt Android-Apps auf deinem Telefon laufen kannst. Und das Projekt ist dann irgendwann beerdigt worden und dann wurde das halt so gerettet, dass er dann gesagt, wir können es noch auf dem Desktop, dann mach mal Linux draus. Und ja, darum existiert es jetzt weiter. Also tatsächlich.
Gut, Max.
Ja.
Let's talk politics.
Na Gott sei Dank.
Genau, also ich muss mal ganz ehrlich sagen, dass wir uns diesen Luxus rausnehmen, über nicht über Politik zu reden, sondern über IT,
ja.
Ja, und so Krams, hat, glaube ich, schon damit zu tun, dass sich die, also ich will nicht sagen, dass sich das entspannt hat. Nein, eigentlich nicht, ne? Es hat sich nicht entspannt. Aber Politik ist gerade so verwirrend geworden. Ich weiß nicht. Es ist, also wir hatten ja irgendwie schon announced, es wäre jetzt der Trump-Podcast.
Ja.
Wir followen Trump stärker als viele der anderen deutschsprachigen Podcasts. Und Trump zu followen ist sehr schwierig geworden, weil es wird wirklich, wirklich absurd. Also die neueste Entwicklung.
Ja.
Kann man,
welche von den vielen Entwicklungen ist jetzt deine neueste?
Ja, also fangen wir mal einfach beim Allerneuesten an, weil jetzt gerade gehen die Meldungen rum über Bannon mal wieder.
Ja.
Und dass sein Stuhl heftig wackelt. Mhm. Grund dafür ist ein Interview, das Trump gegeben hat, beziehungsweise zwei Interviews.
Ach, zwei sogar.
Wo er befragt wurde zu Bannon und er sagte, ja, der Bannon ist ja total der nette Typ und so und ich mag ihn total gerne.
Das ist Todesurteil.
Genau, und ich mag ihn total gerne. Aber schau mal, also so wichtig für die Campaign war er jetzt auch nicht. Ja. Er kam relativ spät dazu und so weiter und so fort.
Und er hatte, das war ja auch das Irre, da steckt ja auch so die, und er hatte auch keinen Einfluss auf meine Ausrichtung. So dieses, genau. Nein, es
und ich
es
bin ja mein eigener Strategie.
Genau.
Ja,
genau.
Also irgendwie hat er dann noch irgendwie gesagt so. Und das ist halt schon irgendwie, das ist eigentlich schon so die politische Köpfung, ja. Und man hatte ja schon war ja die Meldung, letzte oder vorletzte Woche war das irgendwie, dass Bannon aus dem National Security Council rausgeflogen ist. Das war ja der große Skandal, dass er da überhaupt saß und alle hatten ja schon darüber geredet und wir auch irgendwie, welchen riesengroßen Einfluss Bannon auf die Politik haben würde, auf Trump haben würde. Und ich glaube, das sah auch am Anfang so aus, aber wir haben ja auch relativ früh im Podcast schon gemunkelt, dass es da einen Machtkampf gibt innerhalb des Weißen Hauses. Und ganz offensichtlich, den hat Bannon ganz offensichtlich verloren, den Machtkampf, ne? Und damit beziehungsweise die ganze Bannon-Clique, wir hatten das ja so ein bisschen ausdifferenziert, also diese ganzen Mercer-Leute von Kellyanne Conway über Bannon und andere Sachen, die scheinen da gerade im Weißen Haus sozusagen extrem auf dem absteigenden Ast zu sein. Stattdessen auf dem aufsteigenden Ast ist Jared Kushner, der Schwiegersohn von Trump, was auch daran festmachen kann, dass jetzt Ivanka, also seine Tochter und die Frau von Jared, dann halt ein eigenes Büro bezogen hat innerhalb des Weißen Hauses, die beiden immer mehr außenpolitische Dinge aufgetragen bekommen. Also Jared Kushner soll jetzt halt den Nahostkonflikt lösen, er fliegt irgendwie in der Welt herum und ist jetzt irgendwie so ein bisschen, statt Tillerson ist er jetzt irgendwie so der eigentliche Secretary of State und auch Ivanka hat jetzt irgendwie außenpolitische Termine, unter anderem kommt sie jetzt nach Deutschland und wird dann irgendwas mit Merkel hier machen und so. Also irgendwie
man möchte dazu sagen, das ist illegal.
Verwandtschaft
also, Posten zu verschaffen, ist illegal.
Trump baut das Ganze zu einem Familienunternehmen um.
Das
muss man einfach mal so sagen. Ja? Also baut die USA gerade zu einem Familienunternehmen um. Und das ist auf eine Art finde ich das aber auch beruhigend, weil ganz ehrlich, ich habe weniger Angst vor Kushner als vor Bannon. Und also Bannon wird gerade ganz massiv gesidelined, so.
Ja.
Und damit auch sozusagen der ganze Einfluss der Alt-Right. Und ich glaube, eines der ganz, ganz wesentlichen Ergebnisse dieses Sidelinings ist die Reaktion von Trump auf den Giftgas-Eingriff in Syrien, nämlich tatsächlich da Military Action zu nehmen, womit er allem so diametral widerspricht von dem, was er in der Kampagne angekündigt hat. Ja. Also er macht jetzt so krass Interventionen, wie es halt Obama selber nicht wollte, ja? Also wo es Obama zu weit ging, ja. und geht in die Vollen und bombardiert jetzt syrische Basen aufgrund dieses Giftgas.
Eine muss ja, oder? Also, oder?
Eine, genau. Eine syrische Basis. Und geht damit halt tatsächlich und verändert damit den Konflikt, zumindest die Konfliktkonstellation, in der sich die USA mit dem Syrien-Konflikt befindet, komplett und radikal, weil die Linie der USA war halt bisher nur zu sagen, wir bekämpfen ISIS, alles andere interessiert uns nicht, ja. Mhm. Und auf einmal haben wir hier tatsächlich einen Konflikt zwischen dem Assad-Regime und einen offenen Konflikt zwischen Assad-Regime und USA und damit potenziell auch einen offenen Konflikt zwischen Putin und den USA. Ja.
Was ich irre finde, weil zum einen ist jetzt quasi betreibt Trump jetzt die Politik, die er seinem Vorgänger vorgeworfen hat, die der aber nie betrieben hat.
Ja.
Also er hat ja die ganze Zeit, das ist ja lustig, wie jetzt gerade die Tweets alle ausgegraben werden, dass er, ja, jetzt wird er ja Syrien bombardieren, um seine schlechten Umlagewerte
wegzukriegen. Obama, geh nicht nach Syrien, genau. Das wird alles ein Riesendesaster.
Also es gibt ja wirklich selten mal ein Thema, zu dem er so glasklar sich aus, und Trump neigt ja zum Glasklaren. Das ist das eine, was ich lustig finde. Das zweite ist, dass die Alt-Right, die Trump-Wähler, sich plötzlich mit der Situation konfrontiert zu sehen, dass sie mit Obama, was das Thema Syrien angeht, wahrscheinlich eine größere Schnittmenge haben als mit dem, zumindest mit der Politik des aktuellen Präsidenten.
Die sind gerade richtig pisst, ne?
Die sind richtig pissed,
sauer auf Donald Trump. Ich glaube, Breitbart hält sich noch einigermaßen zurück, aber ich meine, die merken natürlich auch gerade, dass der Ben der Arsch weggezogen wird. Das ist alles so krass. Also vor allem, wie schnell das ging.
Ja.
Trump hat im Endeffekt in den ersten, keine Ahnung, paar 90 Tagen, die er jetzt irgendwie regiert, hat er das komplette Gegenteil von allem gemacht, was er irgendwie in seiner Kampagne angekündigt hat. Ja. Also er hat alle seine Wahlversprechen nicht durchziehen können, ist an allem gescheitert und macht außenpolitisch genau das Gegenteil dessen, was er angekündigt hat. Es ist so krass, ich glaube, er hat jetzt alle angepisst, die ihn jemals unterstützt haben mittlerweile. Ja. Also und zwar so tief angepisst, dass es gar nicht mehr geht.
Also diese Einschläge in Syrien, die haben, ich habe das hier so halb live mitverfolgen können, und die haben in seiner Anhängerschaft weitaus mehr Schaden angerichtet als auf dieser Airbase. Das ist, das war wirklich, also so auch hier Infoworld, wie heißt der dieser?
Infowar. Alex Jones, Infowars.
Ja, nee, ich meine nicht den Alex Jones, sondern einer seiner Redakteure da, der relativ populär ist, der auf Twitter so relativ weit verbreitet ist, der wirklich bisher alles verteidigt hat, was Trump gemacht hat, der direkt gesagt hat, okay, I'm off the Trump train. Und Breitbart-Redakteure, die auch so irgendwie, wo irgendjemand auf Twitter so, na, ich weiß ja nicht, ob der und der jetzt nicht vielleicht ein bisschen enttäuscht ist. Und die Antwort war enttäuscht, ich bin einem furious. Also es ist wirklich, wirklich, er hat, also diese ganze Alt-Right-Schiene hat er, ja, wahrscheinlich, sie fühlt sich, ich würde sagen, ihr Gefühl ist wahrscheinlich mit sich verraten fühlen am besten beschrieben und ich glaube auch nicht ganz zu Unrecht. Also das ist, klareren Schlag kann man eigentlich kaum in die Fresse kriegen. Das ist schon irre. Was ich ja lustig finde, wie lange sich ja bei sowas die Gerüchte hielten, also so, ja, wir haben zwar den, also das war damals bei der Gesundheitsreform schon, wir haben zwar diesen besten und schlauesten und genialsten Präsidenten aller Zeiten, aber er hat sich halt von Ryan in diese total offensichtliche Falle führen lassen.
Mhm.
Und das tauchte jetzt ja auch nochmal auf mit Syrien. Ja, er ist natürlich total toll und der Beste, aber er hat sich hier, er ist ein extrem intelligenter Mensch, der sich aber dummerweise auch immer auf die einfachsten gestellten Fallen reinfällt.
Ja.
Aber ich glaube, jetzt bei seiner Wählerschaft ist jetzt gerade die ganz große Desillusionierung ein. Also es gibt jetzt sicherlich noch ein paar Diehards. Was jetzt aber lustig ist, tragisch ist, dass ihm diese Syrien-Angriffe jetzt Popularität in anderen Kreisen verschaffen, von denen man es eigentlich sich nicht wünschen würde.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Oh Mann.
Also, ganz ehrlich, Also, mal zu der Bewertung des Syrien-Angriffs. Ne? Also, ich war eigentlich in dieser Sache schon im Wahlkampf immer eher auf Hillary Clintons Seite, die gesagt hat, wir müssen da schon ein massiveres Vorgehen gegen das Assad-Regime machen, Flugverbotszone und so weiter und so fort, fand ich eigentlich eine ganz gute Haltung, weil ganz offensichtlich für mich, also rein zahlenmäßig, ist einfach Assad der wesentlich größere Schlechter in der Region, das wesentlich größere Problem als ISIS. ISIS ist ein Problem, das wir Europäer und so haben wir ein bisschen stärker, weil die halt bei uns auch operieren und deswegen sind sie unser größtes Feindbild, aber
Naja, im Moment, naja, ich meine, durch den Syrien-Konflikt kommen auch diese ganzen, kommen die Flüchtlinge halt und
genau, aber die kommen nicht wegen ISIS, sondern die kommen halt
wegen. Die kommen wegen Assad, ja, genau. Also insofern genau. Und, auch in Europa hat Assad weitaus größeren Einfluss als diese Partei.
Das stimmt, ja, klar. Also Assad hat halt einfach, keine Ahnung, mittlerweile 500.000 Menschen umgebracht, Zivilisten. Ja, also das ist halt wirklich ein Riesenschlechter, der schwer vergleichbar ist noch mit irgendwelchen anderen Leuten. Und den halt als Staatschef noch zu dulden ist, es geht eigentlich nicht. Also das geht eigentlich nicht. Und er wird aber natürlich von Putin gestützt. Und deswegen ist er sozusagen sakrosant, weil sonst müsste man sich halt mit Russland jetzt anlegen. Das hätte Obama ganz ehrlich früher leichter haben können, bevor Russland in den Konflikt eingetreten ist, hätte er sehr viel einfacher, sag ich mal, das Assad-Problem lösen können. Aber das hatte halt nicht sein sollen und jetzt haben wir halt diese schwierige Konstellation, weswegen ich durchaus sage, das ist eine schwierige Geschichte, und deswegen kann ich auch die Luftschläge, die Trump angeordnet hat, nicht gutheißen. Nicht, weil ich grundsätzlich gegen eine Konfliktsituation mit Assad bin, sondern weil ich nicht möchte, dass Trump einen Krieg führt. Trump ist komplett irrational, er ist komplett nicht fähig, seine Emotionen unter Kontrolle zu halten. Also ganz offensichtlich hat dieser Schlag, den er ausgeführt hat, hat aufgrund der Fernsehbilder. Also es ist halt wie bisher auch, ne? Also er guckt halt Fernsehen und er lässt sich von irgendwelchen Bildern affizieren, die ihn dazu bringen, irgendwelche Entscheidungen zu fällen. Mhm. Er ist halt wirklich wie der alte Mann vom Fernseher, der halt statt zu ragen, halt einfach auf seiner Fernbedienung halt den Airstrike-Knopf hat, ja. Und das ist die Situation, in der wir sind, und das ist eine, in der ich mich absolut nicht wohlfühle. Und ich verstehe wirklich niemanden, der sich in dieser Situation wohlfühlt, weil es ist einfach unberechenbar. Wir haben einen unberechenbaren Typen dort am Drücker, der halt dem man halt irgendwelche Bilder unterschieben kann, und dann macht er irgendwelche Aktionen. Dass ich in diesem Fall vielleicht tatsächlich sage, okay, das ist berechtigt, hält mich nicht davon ab zu sagen, das ist einfach eine grundsätzlich beschissene Situation, in der wir uns gerade befinden.
Also ich bin da ich bin noch unentschlossener als du. Also ich blick im Syrien-Konflikt nicht ansatzweise stark genug durch, um irgendeine Strategie zu haben. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man Assad absetzt, ob das dann irgendwie noch weiter in den Bürgerkrieg abrutscht, dass es dann quasi so eine Destabilisierung gibt wie im Irak, die dann vielleicht noch mehr Todesopfer kostet. Ich hab keine Ahnung.
Also noch schlimmer kann es, ehrlich gesagt. Also ich ganz ehrlich, da gibt es praktisch keine Steigerungsmöglichkeit mehr, außer man macht die große H-Bombe da drauf oder so. Aber ansonsten ist dort schon das unterste
Limit erreicht. Jahrelanger Bürgerkrieg, in dem Millionen von Menschen sterben. Ich glaube, das ist dann fast nochmal ein Zacken schlimmer als.
Da sind, glaube ich, keine Millionen Menschen, die du noch umbringen kannst.
Ja, also ich
sind entweder geflohen oder schon tot.
Ich habe keine Ahnung, ob da welche Form, also das generellen Waffeneinsatz, also ob es eine Strategie gibt, ob es ein Einsatz von außen gibt mit Waffen, der dazu führt, dass es den Menschen im Endeffekt nicht noch schlechter geht, sondern besser geht. Ich weiß es nicht. Ich bin mir aber sehr sicher, dass was Trump da gemacht hat, dass das im besten Fall nichts bewirkt hat, im schlimmsten Fall alles nur noch schlimmer gemacht hat. Ich meine, dieses diese totale Unentschlossenheit. Das war ja auch in der Rede, die er gegeben hat, so my fellow Americans. Er hat ja nicht gesagt, so dieses Assad-Regime und das muss gestoppt werden und wenn das und das passiert, dann hören wir auf oder wenn das und das passiert, dann machen wir weiter.
Keine Strategie.
Das war null Strategie, sondern es war einfach, da waren beautiful babies und darum haben wir das jetzt gebombt.
Da habe ich jetzt drauf gepisst, genau.
Dass die am nächsten, und dass die als reine Provokation am nächsten Tag von exakt der Airbase wieder starten, hat eigentlich Trumps Position eher geschwächt. Er wollte eine Position der Stärke aufzeigen, nämlich guck mal, wir sind bereit, hier reinzugehen. Aber dadurch, dass sie ihn am nächsten Tag direkt wieder provoziert haben, und zwar durch diesen kleinen Nadelstich, nämlich guck mal, so geil hast du unsere Airbase getroffen. Hier fliegen unsere Flugzeuge von genau dieser Airbase Angriffe auf genau die Leute, die du schützen wolltest. Und da hätte man eigentlich direkt dann wieder reingehen müssen. Dann wär's ein full-fledged Krieg gewesen. Also
vielleicht hatte ich auch der Pilot, der angeblich wohl auch das Giftgas abgesetzt hat, der ist sogar geflogen.
Ach so, sogar der ist geflogen. Also wirklich so ein richtiges Zeichen setzen nochmal. Und das ist, und da kannst du, hast du, entweder bist du dir vorher darüber im Klaren, dass ja, wenn wir das jetzt machen, wenn wir so einen kleinen Nadelstich setzen, dann werden die auch einen Nadelstich setzen, dann müssen wir uns irgendeine Reaktion darauf überlegen. Aber das gab's offensichtlich nicht. Sondern es war einfach.
Hast du das Interview gesehen, das er dann jetzt gegeben hat in Fox News nochmal über diesen Angriff?
Nee.
er hat wirklich original gesagt, ja. Die Raketen, die wir jetzt auf den Irak abgesendet haben.
Ach so, stimmt. Ja, das habe ich auch gehört.
Ich weiß, man kann sich versprechen, ja. Sorry.
Also er hat direkt im Satz vorher über den Irak gesprochen. Also er hat halt sozusagen, er hat zuerst über Syrien erzählt, dann hat er die Situation im Irak beschrieben und dann hat er halt nochmal die Raketen auf Syrien und hat dann halt Irak gesagt. Kann passieren. Also das ist wirklich sowas,
was... Ja, ich weiß nicht, also sorry, aber ich bei ihm...
Ja, ich weiß, ehrlich, was du meinst, dass er die Schokotorte in Mar-a-Lago besser beschreiben konnte als das Land, auf das er Bomben gerade geschickt hat, ist schon...
Ja, sorry, aber das ist halt wirklich... Und, ach, das ganze Interview, auch wie er das erzählt, so ja, und dann sitze ich da halt so mit dem Xi Jinping, Ping, oder wie, ich kann es nicht aussprechen. Ja, auf jeden Fall sitze ich da und dann irgendwie, genau, so mit diesem Schokopudding und so. Und dann erzähle ich ihm halt so, ja, das und das gemacht und so. Ach, es ist eine unglaubliche...
Also, was ich da ja viel krasser fand, war...
Wie er wieder angibt auch, ne? Also irgendwie so, und unsere Raketen sind so toll und die haben so krass ihr Ziel gefüllt. Es sind so eine tolle Technologie. Wir sind so krass von und von. So als ob er da gerade irgendwie was verkaufen will, ja? Es ist so absurd. Es ist so absurd, wenn man diesen Menschen reden hört. Ich komme immer noch nicht über diesen Wahnsinn herum, dass dieser Mensch jetzt der Präsident der USA
ist. Das ist, was ich ja so krass fand mit Nordkorea, wo er ja am Anfang so, ja, wenn China, also auf Twitter, wenn China jetzt nicht Nordkorea, dann so.
Genau, dann gehen wir jetzt aber mal rein.
Dann machen wir das aber. So, dann der nächste Tweet war, ja, wenn China da was mit Nordkorea macht, dann wäre ich auch bereit, was bei den Trade-Deals ihnen ein bisschen Vorteil zu geben. Wo ich so dachte, what? Du sagst den ganzen Wahlkampf durch.
Das haut aber Twitter raus, ja.
Du haust die ganze Zeit deinen Wahlkampf, sagst du, dass China einen zu guten Deal hat und dass man den nachverhandeln muss. Und jetzt bist du bei der ersten Gelegenheit bereit, deine Wahlversprechen an deine Wählerschaft öffentlich zu opfern, damit du Nordkorea vom Hals hast.
Er weiß ja auch, dass er da nichts bewirken kann, ne?
Ja, aber dann,
das heißt,
dann trifft
Worten,
er sich halt,
klar, mit, dann halt.
Dann trifft er sich mit ihm. Und sagt im Nachhinein, ja, ich habe dann 10 Minuten mit dem Präsidenten geredet. Hat er mir erzählt, und in den 10 Minuten habe ich verstanden, dass das ja ziemlich kompliziert ist und dass er das ja gar nicht einfach so kann.
Nein.
What?
Das ist ja praktisch wie die Healthcare-Reform. Ja.
Das ist genau das
Gleiche. Also, Nordkorea ist ja praktisch wie die Healthcare-Reform. Also, total kompliziert.
Und wo ein Vox-Artikel stand, der, Vox, nicht Fox, wo dann drinnen stand, Moment mal, der Präsident der Vereinigten Staaten, Informationen, die er selber googeln könnte im Zweifelsfall, lässt er sich nicht von irgendeinem einheimischen Spezialisten vorher erklären, sondern...
Seiner fucking Intelligence Crew da.
Genau, er sollte wahrscheinlich eine kleine Armee an Asien-Experten haben, die ihm das alles hoch und runter deklinieren können, wenn er will, sondern er gibt sich die Peinlichkeit, das mit dem Präsidenten eines aus seiner Perspektive konkurrierenden, wenn nicht verfeindeten Landes, sich mal die Weltpolitik in Asien erklären zu lassen, anstatt das von seinen eigenen Leuten. Ich meine, der kriegt doch da auch kein unbiased view von seinem Konkurrenten. Und dieser Tatsache scheint er sich wirklich null bewusst zu sein. Ich glaube, der weiß nicht mal, dass er theoretisch Leute hat, die ihm das erklären könnten über den Fernseher hinaus. Und so schwer scheint es ja nicht zu, also er scheint ja, vielleicht hat er auch in diesem Gespräch da gesessen und hat dann dem Dolmetscher zugehört und hat dann keinen Bock mehr gehabt und hat dann beschlossen, dass es offensichtlich kompliziert ist. Aber diese, es ist kompliziert, das hätte doch schon vorher mal ankommen können. Also das selbst für Trump ist das ja nochmal eine Steigerung.
Ja.
Oh.
Also es ist wirklich, man fällt von einem Unglauben in den nächsten. Man wusste natürlich, wir alle wussten, dass Trump komplett unqualifiziert ist für den Job, aber man fällt trotzdem immer noch in den vom Glauben ab, was der Typ nicht kann. Und ganz ehrlich, ich bin nach wie vor der Meinung, ja, ist egal jetzt, welche Schwenk er jetzt einnimmt oder wie auch immer und bla, das wird nicht gut gehen. Das wird einfach nicht gut gehen, weil der Typ hat einfach von der Verfassung her so viel Macht und so viele Möglichkeiten, Scheiße zu bauen. Das ist völlig außerhalb meines Vorstellungsvermögens ist, dass er diese Chance nicht nutzt. Diese unendlich vielen Chancen, die er da hat. Und ich bin froh, dass Ben irgendwie rauskommt, dass der jetzt da irgendwie raus ist. Und ich halte, Jared Kushner ist natürlich auch komplett unbeleckt, was irgendwelche politischen und vor allem außenpolitischen Dinge angeht. Das ist auch nicht schön, ja, aber er kommt mir immerhin vor wie ein denkender Mensch. Und ich bin momentan wirklich mit wenig zufrieden zu geben. Und wenn Leute da sind, denen ich eine gewisse Form von Verstand zubilligen möchte, dann beruhigt mich das schon ein bisschen mehr. Aber auch nicht wirklich, weil im Zweifelsfall kann sich Trump natürlich auch jedes Mal über seine Berater stellen und sagen so, ist mir scheißegal, was du sagst. Ich mach das jetzt. Ich glaube ja übrigens, das ist meine persönliche Pet-Theorie, dass der Grund, warum Kushner gegen Ben gewonnen hat, ist halt einfach, weil Blut dicker ist als Wasser, wie das man früher sagte. Ja. Also das halt, aber jetzt in dem konkreten Fall ist es so, ich glaube auch von den vielen Statements, die es von Trump gibt über Ivanka, er ist Ivanka hörig. Also richtig, richtig übelst hörig. Ich glaube, Ivanka kann Trump durch Liebesentzug komplett steuern. Ich glaube, wenn sie sagt so, Dad, wenn du das machst, ja, dann rede ich nicht mehr mit dir. Dann ist der ein Schoßhündchen und sagt.
Das könnte durchaus sein.
Ja.
Das halte ich für eine durchaus interessante Theorie. Ja.
Klingt. Deswegen ist Kushner jetzt irgendwie so in charge und deswegen hat Ivanka ihr Büro im Weißen Haus und kann machen, was sie will und ihre Modeschmucklinie über das Weiße Haus vermarkten und so. Ich meine, nicht, dass Trump da irgendwie auch nur verstehen würde, warum es ein Problem ist, aber, aber ich glaube schon, dass Ivanka da schon echt sehr viel Freiheiten hat.
Ja. Ja, also das ist.
Ich glaube, wir sollten uns viel mehr mit Ivanka auseinandersetzen.
Das stimmt, das sollte man jetzt wahrscheinlich mal langsam tun. Also Trump, ich bin ja auch so ein. Also ich, diese war früher nicht mal das Böse relativ subtil und die Dummheit relativ subtil, dass man schon irgendwie 20 Seiten FAZ lesen musste oder Süddeutsche, um zu verstehen, wieso das jetzt eine dumme Entscheidung war. Und plötzlich siehst du da, ich habe dieses New York Times Interview, was er da gegeben hat. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, wo er sich ja, also hier ist ja gerade so ein ganz Skandal.
Schon ein bisschen her, ne?
Letzte Woche war das.
Nee.
Okay. Letzte Woche hat er der New York Times ein Interview gegeben. Und zwar hatte die New York Times ein paar Tage, finde ich auch immer lustig, dass im Wesentlichen gibt Trump mittlerweile Interviews die Medien, die er noch vor einem Monat als Fake News bezeichnet hat.
Also, ja, das ist auch ein interessant, also Trumps Beziehung zu den Medien ist, glaube ich, auch etwas, was noch falsch eingeschätzt wird. Aber erzähl du es mal, ja.
Ja, also das ist mir schon aufgefallen nach dieser gescheiterten Gesundheitsreform, dass er hat direkt mit zwei Printmedien sich in Kontakt gesetzt. Und das war nämlich einerseits die Washington Post und andererseits die New York Times. Und den er dann seine Meinung gesteckt hat und die exklusive Informationen hatten. Mit sowas geht er nicht zu Breitbart oder zu Infoworld oder sowas. Sondern das wird direkt, das finde ich ganz spannend. Er hat ja in New York Times ein Interview gegeben und die New York Times hat ja gerade sehr aufwendig recherchiert, dass Bill O'Reilly, hier dieser Fox, das Fox News Aushängeschild, der erfolgreichste Fox News Moderator, 13 Millionen gezahlt hat, damit Frauen, die ihn wegen sexueller Belästigung verklagen wollten, doch bitte schön die Klappe halten und das nicht an die Öffentlichkeit bringen. Was
stimmt, ja, das habe ich mitgekriegt, den Absatz, ja.
Genau, und in diese ganze Situation rein, wo hochgezählt worden sind, wie viel Prozent der Sponsoren von hier dem O'Reilly-Faktor seiner Sendung abgesprungen sind und sowas und wo sozusagen eigentlich noch ein Countdown war, wie lange wird es noch dauern, bis Bill O'Reilly rausgeschmissen wird. In dieser Situation, ohne Not, kettet sich Trump an Bill O'Reilly und sagt, der ist super, der hätte nicht setteln sollen, ich weiß, dass er ein guter Mann ist, der hat nichts getan.
Ja, ja.
Und ich habe, das war nämlich letzte Woche bei hier The Daily, diesem New York Times Podcast, da haben sie nämlich diesen Ausschnitt auch gebracht. Das ist nicht so, dass die, hey, was ist denn ihre Position zu Bill O'Reilly? Und
ja, so, dann hat sie aufgedrängt, ja.
Das war der Einstieg ins Gespräch.
Aber er denkt überhaupt
das
nicht.
Das war der Einstieg ins Gespräch, sie setzen sich hin und er sagt, boom, Bill O'Reilly, nichts falsch gemacht.
So, genau. habe ich schon von meiner Position aus gesehen.
Ach, der Typ. Ja, das ist echt krass. So, und das ist so, was denkt, im von ihm gerade eingeführten Sexual Harassment Awareness Month.
Das ist unglaublich.
Und das Irre ist ja auch noch, dass Bill O'Reilly gerade einer der Gründe, warum man nicht diese Klagen ja überhaupt nicht gebrauchen kann, ist, weil er gerade eine Buchtour machen wollte für sein Buch, wo es darum geht, um Manieren und wie doch früher und Leute wie er doch sowieso die Besten sind und moralisch die Geilsten.
Ja, ja.
Also, das meine ich mit, war nicht früher mal das Böse ein bisschen subtiler? War das nicht früher mal so, dass da irgendwie so ein bisschen um Ecken, nee, jetzt ist es so, der Typ, der dir die ganze Zeit erzählt, dass jeder, der lange Haare hat, kein wirklicher Mensch ist, ist der, der massenhaft Frauen
Hannah Arendts Buch über Eichmann hieß ja Die Banalität des Bösen, ne?
Ja.
Also, sie hat da schon irgendwie immer gesagt, dass das Böse eben nicht subtil und überhaupt auch gar nicht interessant ist eigentlich.
Ja, das ist klar.
Banal. Ja, es ist banal. Also wobei Eichmann, glaube ich, noch ein bisschen komplett andere Charaktere ist als Trump.
Ja, aber hier so Bill O'Reilly, der ist ja wirklich schlechter Actionfilm bösartig. Also
ja, ja. Und also Trump ja auch, also Trump
ist auch,
der,
ja,
der ideale, also das ist ja die Karikatur eines Trump eines James Bond Bösewichts.
Ja, ne? du könntest das und
also wirklich, also jemanden wie Trump, das würde sich kein James Bond Autor würde sich sowas trauen, sowas zu bauen, weil das zu plump wäre.
Auf der anderen Seite aber, hast du eben jemanden wie Assad, der halt ein Unmensch ist und Menschen vergast, aber ein ganz ruhiger, netter, eher unauffälliger, nicht medienpräsenter.
Übrigens auch ein Computer-Nerd, ne?
Ja.
Auch ganz spannend. Ja. Egal. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte eigentlich nochmal zu den Medien.
Mhm.
Was ich interessant fand, ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe, aber ich fand das so als These ganz interessant. Dieses ganze Ragen gegen die Medien, ne?
Mhm.
Das wurde halt immer irgendwie so, Trump ist gegen die Medien und er ist irgendwie, er hasst die Medien, er will die Medien und wir müssen jetzt über die Pressefreiheit Angst haben, weil Trump jetzt ganz offensichtlich so eine neue Politik gegen die Medien führt. Aber das Interessante ist, wenn man das genauer analysiert, was dort passiert, auch vor allem sozusagen auf der Medienseite gegenüber Trump, dass es eigentlich ein Win-Win Situation ist zwischen Trump und den Medien. Ja?
Natürlich. Also
Trump arbeitet sich halt die ganze Zeit an den Medien ab, nennt sie Fake News und so weiter und so fort und gewinnt dadurch halt irgendwie von seiner Basis halt mal Lügenpresse und so weiter. Und die Medien aber wiederum können, ich meine, das sieht man ja auch irgendwie, New York Times, Washington Post, die haben momentan Subscriber-Zahlen, von denen sie vor ein paar Jahren noch geträumt haben. Die halt dann sozusagen das neue Motto der Washington Post, der ist irgendwie, keine Ahnung, wie hieß es irgendwie?
Democracy Lies in Darkness.
Genau, Democracy Lies in Darkness, ja, also halt so die totale mega pathetische Formel jetzt hier irgendwie jetzt erst recht, wie ist denn hier das letzte Sturm, wie man früher sagte, ne, mit dem Spiegel, der Sturmgeschütz der Demokratie, ja. Und da gibt's halt diese Polarisierung, aber diese Polarisierung ist gut für beide, ja. Mhm. Das heißt also mit anderen Worten, das ist gar nicht wirklich so. Es ist nur oberflächlich, ist das halt wirklich eine Gegnerschaft, sondern es ist im Endeffekt, es ist eigentlich eine Koevolution, die sich gegenseitig befeuert. Nee, was aber trotzdem natürlich nicht gut ist, also gesellschaftlich, weil es natürlich eine weitere Polarisierung nachzieht.
Es ist halt nicht nur nicht gesellschaftlich gut, sondern ich habe mich ja auch so ein bisschen gefragt, also vorherige Präsidenten oder der Grund, warum vorher es eine relativ gute Zusammenarbeit zwischen Presse und Regierungen gab, ist ja nicht so sehr, weil die Regierungen die Presse mögen und unbedingt die Meinungsfreiheit hochhalten wollen, sondern weil das eine Beziehung war, eine Symbiose war, die für sie auch ganz gut funktioniert haben. Wenn du halt wenn du die Medien nicht großartig in Frage stellst und gute Beziehungen hast, dann kannst du denen auch mal was durchstecken und die Medien dazu bringen, was zu schreiben, was du gerne hättest.
Genau.
Und das ist sowas, wo ich mich schon lange bei Trump gefragt hatte, so, sehen die das nicht, dass sie irgendwann auch mal auf diese Medien angewiesen sein könnten? Und
doch, also Trump sieht das ganz offensichtlich und ich glaube, der Grund, also ich glaube, da ist er schon ein Pragmatiker, ne?
Ja.
Also ich glaube, er wird nicht aufhören, irgendwie die auf Twitter die New York Times zu beschimpfen, aber einen Tag später gibt er ein Interview, ist überhaupt kein Problem. Und steckt ihnen auch exklusive Informationen und so ein Kram, das macht er auch.
Ich glaube, dieses Fake-News-Gebrülle war ganz, ganz stark Bannons Einfluss, ehrlich. Und ich glaube, das wird jetzt deutlich runtergetont werden, je weniger.
Okay, ja. Das kann natürlich. Also das ist jetzt wirklich spannend zu sehen, weil ich meine, es gab jetzt gerade, glaube ich, gestern oder so, gab es diese Pressekonferenz mit Trump und dem Generalsekretär der NATO, ne? Irgendwie, wo Trump auch noch komplett andere Töne angesprochen hat, mit irgendwie NATO ist plötzlich überhaupt nicht mehr obsolet, ja. NATO ist das beste Bündnis, es ist ein tolles Bündnis, wir müssen die NATO stärken. Die NATO ist total super. Und außerdem die Europäische Union hat er sich auch irgendwie zugeäußert, so, ja, die Europäische Union ist auch ein ganz großes Ding und also weißt du, was so irgendwie, man kann jetzt sagen, okay, das ist jetzt einfach beliebig, ja, das ist halt immer Trump, der erzählt morgen dies und übermorgen das und man darf weder dem einen noch dem anderen irgendwie einen Glauben schenken, so, ja, es ist einfach alles komplett beliebig. Aber es ist natürlich die Frage, also vielleicht hast du recht und es ist jetzt einfach irgendwie der Bannen ist gebrochen, ja, der Bannen. Pun intended. Und also der Bannen ist gebrochen. Und jetzt, keine Ahnung, findet Trump jetzt zu einer ganz anderen Position in allen möglichen Bereichen plötzlich hin und wird jetzt irgendwie normaler, vielleicht sogar ein normaler Präsident, das kann ich mir nicht vorstellen, aber ich weiß es nicht. Also da muss man, glaube ich, noch weiter beobachten. Aber es kann natürlich sein, dass jetzt irgendwie wirklich durch das, aber ich meine, Trump hat aber auch schon vor Bannon, ne? Also bevor Bannon die Kampagne übernommen hat, hat er schon Müll geredet in seiner Kampagne.
Natürlich, ne? Wird er weiterhin Müll reden, um Himmels Willen.
Ja, klar.
Das wird nicht auch. Aber ich frage mich, jetzt hat er halt andere Berater. Ich weiß halt nicht, zum Beispiel, ich habe keine Ahnung, wie weit Ivanka zum Beispiel vorher in seinen Wahlkampf involviert war. Ich kann mir vorstellen, dass die ganze Zeit dachte, oh mein Gott, was macht
also
der Typ?
Also Kushner war sehr, sehr in seinen Wahlkampf
involviert. Okay.
Kushner war sehr, sehr tief in den Wahlkampf. Er hat praktisch den gesamten Online-Kram gemacht.
Okay.
Ne? Also er hat das alles koordiniert. Also Kushner war schon bei der Kampagne, war da schon ziemlich tief drin. Ivanka weiß ich nicht so genau. Ivanka, ne? Man muss ja bedenken, die ist echt gut befreundet mit Chelsea Clinton.
Klar.
Der Tochter von.
Das ist diese Washington Elite, die Trump immer angegriffen hat. er wusste, dass es sie gibt. Er kannte sie aus dem Schlafzimmer seiner Tochter.
Ja, krass. Du, ich muss aber trotzdem mal kurz aufs Klo.
Okay, geh mal kurz aufs Klo.
Kannst du mal ein neues Thema ausdenken oder so?
Ah, oh, kann ich mal ein neues Thema? Ach, das ist immer so gemein. Das ist immer. So, was haben wir denn nochmal für Themen hier? Irgendwas wollte ich, irgendeine kleine Lappalie über Trump wollte ich noch erzählen. Also, ich finde das also dieses Randketten an O'Reilly, dieses, es ist wirklich so offensichtlich unbedarft. Das ist sowas, was ich glaube, was jetzt auch langsam zu seiner Wählerschaft. Also ich bin jetzt im Augenblick gerade relativ entspannt, muss ich sagen. Also ich sehe das auch wie, also ich halte Trump nach wie vor für relativ unkalkulierbar, und ich glaube, wenn er jetzt ein, und das sagen ja auch viele so, ihr lobt ihn jetzt, weil er ihr lobt einen Typen, der für nichts anderes lebt als fürs Lob, weil er Bomben auf ein Land geworfen hat. Da hoffentlich geht das nicht nach hinten los. Also diese Angst habe ich natürlich durchaus auch. Ich habe aber das Gefühl, dass sein Imperium, also ich rieche Morgenluft. Ich glaube, dass, ich weiß nicht, ob Trump abgesägt werden wird. Das sehe ich noch nicht kommen. Wobei, das geht ja im Zweifelsfall auch schneller, als man denkt. Also es gab jetzt gerade in Kansas, gab es jetzt so ein Kongressabgeordneter, ist da neu gewählt worden. Und diese Wahl hat der republikanische Kandidat knapp gewonnen. Und die Demokraten haben trotzdem total gejubelt, weil der Grund dafür ist, weil sie noch vor, als bei der Trump-Wahl haben sie diesen District mit irgendwie 30% Abstand verloren oder sowas. Und dass diese Wahl knapp war überhaupt, bezeichnen jetzt viele so als krasses Alarmsignal für die Republikaner. Und ich glaube, da werden jetzt einige sehen, dass wenn sie ihre Posten nicht verlieren wollen bei den nächsten Wahlen, dass sie echt was in die Wege leiten müssen. Und ich bin.
Du redest gerade über den Kongress oder was?
Genau, gestern war ja in Kansas eine kleine Wahl. Also eine Kongressabgeordnete ist dann gewählt worden. Und knapp hat der republikanische Kandidat gewonnen, was in Kansas unheard of ist. Also das ist, dass da irgendwie ein demokratischer Kandidat sowas wie eine Chance hat. Es liegt natürlich auch daran, dass die Demokraten vorher einfach gesagt haben, ja, wir können ja eh nicht gewinnen, und haben dann halt irgendwelche Luschen in den Wahlkampf gestellt und sowas. Also es ist auch durchaus, und jetzt hat halt ein Bernie-Anhänger, hat da fast den einen Sieg eingefahren. Also das ist, die nächsten größeren Wahlen, das wird sicherlich spannend werden. Das ist,
ich glaube aber wirklich auch, dass das jetzt gerade, das noch nicht ganz offensichtlich ist, aber das noch offensichtlich wird, wie krass das die Republikaner gerade kaputt macht. Man hat das jetzt bei der Gesundheitsreform gemerkt, dass sie nur und ausschließlich stark waren, solange sie einen gemeinsamen Feind hatten mit Obama und seiner Politik. Aber sobald es irgendwie auf ein Terrain geht, wo es konkret werden soll, was für eine Politik jetzt eigentlich gefahren werden soll, ja, dass das Republikanerlager so krass massiv gespalten ist, wie eigentlich die Gesellschaft selber. Also wo du halt von den du hast da praktisch diesen Freedom Caucus, der praktisch überhaupt nicht mehr kompromissbereit mit irgendeiner Linie ist, der halt
nur noch
seine Radikallinie fährt und alles blockiert, was ihm nicht irgendwie in den Kram passt. Du hast dann irgendwie die Moderaten und die Neocons, und das passt alles hinten und vorne nicht mehr zusammen, und das merken die jetzt gerade erst, jetzt wo sie sozusagen das erste Mal wieder richtig konkret konstruktiv Gesetze erlassen sollen, ja, dass da praktisch nichts mehr zusammenpasst, ja. Und Trump ist da in gewisser Hinsicht auch sozusagen ein Symptom dieser sag ich mal, Leidlosigkeit der Republikaner. Und ich glaube, die Republikaner sind fast doch in einer größeren Krise als die Demokraten. Sie wissen es nur noch nicht ganz. Also, aber es wird jetzt so langsam sichtbar, glaube ich.
Ja, sie glauben noch an der Macht zu sein. Das macht ihre. Ja, das ist, also das ist.
Genau, und sie versuchen jetzt irgendwie so noch ein bisschen disziplinmäßig jetzt irgendwie dem Präsidenten zuzuarbeiten, aber der ist ja auch so, der weiß ja auch nicht, was er will. Und ich glaube, die Republikaner, die wissen noch gar nicht, wie krass im Arsch sie eigentlich sind.
Das war ja auch das erste Mal, als so Trump direkt quasi seine Basis angegriffen hat, als er nach diesem Scheitern ja diesen Freedom Caucus massiv angegriffen hat. Und auch auf Twitter ja. Und gesagt hat, dass die abgewählt werden müssen, dass die der Feind sind.
Das ist ja auch so ein bisschen die Bannon-Heimat, ne? Das muss man sehen. Das ist halt so dieses Tea Party-Zeug, ne? Da ist ja
genau.
Da kommt der Bannon her eigentlich.
Und die halt auch wirklich ja massiv, also das die er wirklich direkt angegriffen hat. Und da dachte ich am Anfang, so weil du so meintest, dass er jetzt vielleicht von oben herab sozusagen die Einfluss auf die Wahlen nimmt und auf die Kandidaten, was sie übrigens auch gesetzlich nicht dürfen, aber natürlich trotzdem offensichtlich machen. Und dass er dann, und dann dachte ich so, naja, ist das jetzt sozusagen der erste Schritt hin zu der Trumpisierung der Republikaner, nämlich dass nur noch Kandidaten, die ihm gefällig sind, gewählt werden. Und das wäre ja eigentlich, und so ist das jetzt so der erste Versuch in der Richtung, und er nimmt sich jemanden raus dafür, der halt von vornherein zwar einen großen Einfluss hat bei den Republikanern, aber halt bei einem sehr, sehr großen Teil der Bevölkerung und der Wähler unbeliebt ist, nämlich dieser Freedom Caucus eben, weil sie so extrem weit rechts stehen, wo man ja fast so ein bisschen, oh Gott sei Dank distanziert er sich mal von denen. Oder was heißt Gott sei Dank distanziert er mal, also wäre ja schön, wenn die tatsächlich mal geschwächt werden würden. Damit würde er ja auch einigen Demokraten und moderaten Republikanern durchaus einen Gefallen tun, weil das ja sehr offensichtlich ist, dass die halt nichts auf die Reihe kriegen. Und aber das war so, glaube ich, im Nachhinein so das erste Mal, dass er so richtig mit seiner Basis gebrochen hat.
Das ist naja. Ich finde das spannend. Man muss ja sehen, die Tea Party-Bewegung hat sich ja in allererster Linie als Opposition zur Obama-Wahl geformt. Und hat sich halt während der 8 Jahre Obama halt eigentlich nur durch Totalverweigerung jeglicher jeglicher Politik. Also sie haben halt sozusagen die totale, also jede Konstruktivität einfach komplett abgelehnt. Und jetzt ist es sozusagen erst natürlich der Fall, dass sie jetzt in diese Position kommen, dass sie Regierungspartei sind, ja, und jetzt halt eigentlich diese Position funktioniert nicht mehr. Sie kannst nicht mehr einfach irgendwie verweigern. Und jetzt ist die Frage, wie diese Ideologen jetzt überhaupt noch, wie die jetzt ihren Platz finden in dieser Konstellation, weil das kann ja so nicht.
Die brauchen ihren Platz gar nicht zu finden. Im Zweifelsfall brauchen die ihren Platz gar nicht zu finden. Die sind halt, die Kongressabgeordnete werden halt aus Wahlkreisen gewählt und die sind halt in tief roten Wahlkreisen, da stammen die meistens her. Und solange die es schaffen, ihren 3000 Wählern, die sie haben, die sie brauchen, irgendwie zu verklickern, dass sie denen in Washington ja mal zeigen, wo es lang geht, werden die wiedergewählt. Da kann es natürlich die Partei probieren, schwerer zu machen, indem sie denen die Wahlkampfhilfe entzieht und sowas und so eine Späße. Aber sobald die es schaffen, in ihren Wahlkreisen gewählt zu werden, sozusagen als Kandidat für die Republikaner, haben die es schon fast gewonnen. Das ist, die können sich weit nach hinten lehnen, das können die als lebenslangen Job machen, dieses Nein sagen. Das ist,
Ich glaube nicht, weil der Punkt ist, als in der Opposition funktioniert das ganz gut, wenn du sagst, okay, Obamacare ist der Teufel und das muss weg, 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 weg.
Klar, natürlich.
Aber wenn du dann irgendwie in der Regierungspartei bist, ja, und die Chance bekommst, das wegzubekommen, aber es dann nicht tust, weil du halt kompromissunfähig
aber
bist.
Aber sie sind nicht dieser Partei verpflichtet.
Der Punkt ist aber, wenn du halt die ganze Zeit gegen Obamacare hetzt und deine Wähler dich wählen, weil du sagst irgendwie, du willst Obamacare abschaffen.
Ja.
Und das dann aber nicht hinkriegst, weil du halt nicht in der Lage bist, politisch Kompromisse zu machen, dann erweist du dich in deinem Wahlversprechen als ineffektiv.
Naja, aber solange sie weiterhin sagen, welcher Partei wir bekämpfen das Establishment und dass wir bekämpfen das Washington-Establishment, indem wir zu allem Nein sagen, und solange ihre Wähler das gutieren, bleiben die da. Und das sind halt.
Ja, aber ich glaube nicht, dass die Wähler das gutieren, weil die wollen irgendwann auch Ergebnisse sehen.
Wir werden.
Die wollen auch irgendwann Ergebnisse sehen.
Das sind, meine, es gibt sehr bizarre Regionen in diesem Land. Das ist, ich glaube nämlich, dass das sind einfach solche Pockets, wo die sind halt nicht, also die sich darüber definieren. Das ist ja, das war ja auch ein Stück weit Trumps Wahlkampf, dass er gegen beide Parteien ist.
Ja.
Und das kannst du. Dann können die halt sagen, ja, Trump ist von der Linie abgefallen, der ist, aber wir bleiben standhaft. Ja, ihr bleibt standhaft, darum wählen wir euch. Wir können gucken, aber das kann beliebig lange weiter funktionieren, theoretisch. Du kannst in diesem Land, kannst du professioneller Politiker mit hohem Einkommen sein, indem du einfach zu allem immer Nein sagst. Das ist offensichtlich, du musst gar keine Kompromisse machen. Und das ist ja,
aber ich meine, okay, also gegen einen demokratischen Präsidenten, ja, aber ich glaube, ehrlich gesagt, das funktioniert nur in der Opposition. Sehen. Aber wir werden sehen, ja klar.
Ich finde ja Paul Ryan so spannend, wie er sich mit dieser, da haben wir auch noch gar nicht drüber geredet, wie er sich mit dieser Gesundheitsreform so massiv verzockt hat. Und wie das denn passieren konnte eigentlich. Also das, wo man sich ja denkt, das ist doch, also er hat sich...
Hatte jetzt 7 fucking Jahre Zeit.
Naja, aber ich glaube, es war auch ein Stück weit so dieses, ich meine, die haben 60 Mal oder sowas, haben die Republikaner abgestimmt, dass sie im Kongress, dass sie Obamacare repealen wollen und das hat halt über Jahre hinweg immer geflutscht. Das war halt, wenn wir gegen Obamacare gehen, dann stimmen alle dafür. Und offensichtlich war auch Ryan sich nicht im Ansatz bewusst, wie sehr nur auf Contra diese Partei gefegt ist. Er hat das Contra oder das Dagegensein hat er als Gefolgschaft für ihn missinterpretiert.
Ja.
Weil halt, als er auch immer dagegen war, waren halt alle auch immer dagegen. Also sind sie ja offensichtlich für mich. Und erst jetzt hat er rausgekriegt, nee, die sind gar nicht für mich, die sind einfach gegen alles. Und
kennst du diese Szene bei The Simpsons, wo diese beiden Hunde, die angekettet sind, sich gegenseitig bekläffen und sich gleich an die Gurgel gehen wollen, aber die Ketten reichen nicht aus, dass sie sich sozusagen gegenseitig berühren können. Und auf einmal gehen auf einen Schlag beide Ketten kaputt, ja, also so sprengen beide Ketten auf. Und sie stehen sich jetzt plötzlich so direkt gegenüber und können sich jetzt wirklich zerfleischen. Und dann gehen sie beide ihrer Wege.
Das habe ich neulich als Video gesehen aus der Realität, und zwar war dann Tor. Und auf beiden Seiten standen Hunde, die sich angekläfft haben, auf beiden Seiten.
Ach, das habe ich auch gesehen.
Und plötzlich geht das Tor auf. Und die Hunde so, ich glaube, ich gehe mal.
Oh, awkward Situation jetzt.
Ja.
Das ist halt so ein bisschen so das Repeal and Replace.
Das ist ja dieser berühmte, also dieses berühmte.
Oh, jetzt können wir. Oh, dann doch nicht.
Was passiert, wenn der Hund es schafft, ein Auto zu fangen?
Genau.
Und das ist diese ganze, das ist echt irre, ja, das ist, ich kann ja auch noch mal kurz ein bisschen über diese ganze, ich weiß nicht, ob man das in Deutschland so mitgekriegt hat, werden ja gerade ein Haufen, hat ja Trump mit viel Tamtam einen Haufen Umweltgesetze von Obama wieder gekippt, in der Hoffnung damit dem Kohlebergbau zu helfen.
Ja.
Und was ich mich ja schon immer gefragt habe, wie viele Leute, wie kann das denn sein? Wie viele Leute in den USA arbeiten denn im Kohlebereich? Das muss ja ein irre großer Bereich sein, wenn der so wichtig ist. Dann haben sich offensichtlich mehr Leute die Frage gestellt, weil da sind ein paar Zahlen gekommen auch. Und die Zahlen, die ich so habe, liegen zwischen 50 und 65.000 Leute, die insgesamt in der Kohle arbeiten. Im Marihuana-Handel, den die Regierung abschaffen will, arbeiten wohl um die 150.000 Leute. Also fast dreimal so viele wie, oder mindestens doppelt so viele wie im Kohlebergbau arbeiten. Dieser Kohlebergbau ist, also das ist echt irre, es ist halt zum einen winzig. Also ein winziger Prozentsatz der Bevölkerung in diesem Land ist halt tatsächlich in diesem Kohlebergbau. Und das eine. Dann, was ich sehr lustig fand, ist dieses Gesetz, was Trump jetzt angeschafft hat, weil es die ganzen Arbeitsplätze von Kohlebergbauern zerstört hat, zerstört hat. Das ist noch gar nicht in Kraft.
Ja, habe ich auch gelesen.
Das ist, das hat Obama hat das per Directive Order, wie heißt das?
Executive
Order. Executive, genau. Per Executive Order erlassen. Das ist ein umstrittenes Mittel, das gilt nur sehr eingeschränkt. Die Kohlelobby hat dagegen geklagt. Und darum ist dieses Gesetz nicht in Kraft. Was ich echt irre finde, weil sowohl Demokraten als auch Republikaner so tun, als ob dieses, also je nachdem, die Republikaner, dieses Gesetz hat unsere Kohleförderung zerstört und Arbeitsplätze gekostet, und gegen Demokraten so tun, als ob das Wasser seitdem plötzlich genießbarer wäre. Und dann stellt es irgendwann mal raus, das Gesetz ist noch gar nicht in Kraft. Das ist einfach, das wird noch gar nicht umgesetzt. Also bisher ist noch nicht ein Arbeitsplatz deswegen wegen dieses Gesetzes kaputt gegangen, weil es ist schlicht und ergreifend noch nicht in Kraft, kann man natürlich sagen. So, das nächste Problem ist, dass Trumps Änderung, dieses Aufheben der Executive Order, muss genau diesen gleichen Prozess machen. Also gerade wird, also demnächst verhandelt irgendwie ein Gericht darüber, ob dieses Obama-Gesetz, die Executive Order, umgesetzt werden kann. Das heißt aber nicht, dass die dann direkt wieder aufgehoben wird von Trumps Executive Order, weil dagegen wird natürlich auch wieder geklagt werden. Das heißt, die wird auch erst wieder in Kraft gesetzt werden, wenn das dann irgendwann alles mal durch die Gerichte ist. Das heißt, wir sind im Augenblick in der lustigen Situation, dass sowohl die eine Executive Order als auch die Executive Order, die ursprüngliche Executive Order aufheben soll, gerade so durch die Justiz durchbabbeln. Das nächste Ding ist der Grund, warum Kohle abgeschafft wird oder warum es weniger Arbeitsplätze im Kohlebereich gibt, ist A, weil die halt wie in allen Bereichen mehr automatisieren. Also die Arbeitsplätze, die abgebaut worden sind, es wird mehr Kohle produziert. Also die Produktion an Kohle nimmt nach wie vor zu in diesem Land. Es ist nicht so, dass irgendwie weniger Kohle produziert werden würde, sondern es wird mehr Kohle produziert, aber halt mit weniger Leuten, weil sie halt so viel automatisieren. Das heißt, Mr. Trump, hervorragend am Problem vorbeigearbeitet. Und das größte Problem, was die Kohle im Augenblick hat, ist nicht so sehr, dass sie nicht produzieren kann, sondern dass niemand ihre scheiß Kohle will. Die produzieren mehr, als Bedarf besteht, was halt dazu führt, dass die Preise verfallen und weil sie ihren Scheiß nicht loswerden. Und darum gehen die pleite. Das heißt, Trump hat jetzt gerade ein Gesetz erlassen, was eine veraltete Technologie, die niemand mehr will, wieder erleichtert, wo niemand so richtig nachgefragt hat. Das ist...
Weißt du, da zeigt sich einfach mal wieder, was für ein total neoliberaler Globalist du bist.
What?
Dass du die emotionale Seite dieser ganzen Geschichte einfach nicht wirklich, die verstehst du einfach nicht, ja. Das sind echte Arbeiter. Das ist echtes Arbeiterkulturgut, was du da zerstörst. Ich meine, wir haben das in Deutschland ja im Endeffekt, in der Hinsicht, ja, ganz ehrlich, ne, ist Trump nichts anderes als Oscar Lafontaine. Lafontaine hat sich auch zu den Kohlekumpels gestellt und hat gesagt, wir retten eure Tagebaue, und damit ihr weiterarbeiten könnt, wir haben zum Schluss irgendwie jeden Bergarbeiter irgendwie mit, keine Ahnung, 90% seines Gehalts sozusagen subventioniert, damit wir, ich finde durchaus, das kann man auch rechtfertigen, ne, im Sinne von, es gab einen Strukturwandel, und diesen Strukturwandel sollte abgefedert werden.
Ja.
Ne? Also der sollte halt, sag ich mal, wenn es nach Marktprinzipien gegangen wäre, wären halt in 0, nix irgendwie Zehntausende von Leute irgendwie zack auf der Straße gestanden. Ja. Und so, ne? Das hat man halt aufgehalten, und das hat man, glaube ich, schon auch durchaus zu Recht einfacher gemacht. Aber ganz ehrlich, der Strukturwandel ist in den USA halt längst passiert. Der Strukturwandel ist dort ungebremst passiert, und das kann man durchaus kritisieren.
Klar.
Ne? Und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe für die schmerzhaften Aufschreie und im Endeffekt vieles von dem, wovon Trump zehrt, gerade bei der Arbeiterschaft, sind nicht aktuelle Probleme, sondern es ist halt tatsächlich so eine Art Phantomschmerz, ja, diese Amputation, die da stattgefunden hat. die halt immer noch nachwirkt, emotional, ja, zu sagen, so, ja, also früher, wo wir noch irgendwie die Kumpels waren, ne, und so, und diese Nostalgie ist es, die er dort irgendwie befeuern konnte. Aber ganz ehrlich, es ist, das ist natürlich Quatsch, ne, also,
Ich bin ja auch um Himmels Willen, ich will ja auch nicht, das ist auch eine merkwürdige Situation. Also die haben auch hier in diesem The Daily Podcast von den New York Times, die haben da ein Interview mit so einem Kohlebergmann, der früher in der Kohle gearbeitet hat, der jetzt nicht mehr in der Kohle arbeitet, nicht weil er es weil er gefeuert worden ist, sondern weil er schlicht und ergreifend, weil ihm der Kohlebergbau so weit zerstört hat, er hat halt eine Kohlelunge, eine schwarze Lunge heißt das, glaube ich. Also er wird in kürzester Zeit wird er sterben, weil seine Lunge so im Arsch ist. Und also und dieser Mann, der offensichtlich jetzt nicht der Allerschlauste war, aber halt jetzt, egal, am liebsten würde ich diesen Satz jetzt löschen, weil es wirft jetzt ein blödes Bild auf den und auch auf mich, aber was ich sagen wollte ist, und dieser Mann, also das ist ja dieser Widerspruch, der hat ja in diesem Interview, hat er ja gesagt, ja, ich möchte meine Arbeit wieder haben und wir wollen ja gar keine Almosen, wir wollen nicht vom Staat Almosen, sondern wir wollen nur unseren Job machen können. Und das finde ich so irre, weil offensichtlich weil so dieses Bild, dass man selber arbeitet und dass das, wir wollen nur arbeiten und selbst wenn es mich das Leben kostet, was es ihnen kosten wird, ist bei ihm so stark und offensichtlich ist da gar keinerlei Einsicht dafür, dass wenn man sagen würde, wenn wir diese 60.000 nehmen, diese Leute und ihnen einfach bis zum Ende ihres Lebens, selbst wenn wir jetzt einfach einstellen und ihnen einfach dafür, dass sie nichts machen, bis zum Ende des Lebens weiterhin das Gehalt zahlen, was sie jetzt gerade haben, kommt das die Gesellschaft 100.000 Mal billiger, als wenn wir so tun, als ob diese Industrie noch konkurrenzfähig wäre und zeitgemäß wäre. Das ist in Deutschland schon schwer, aber hier ist halt so dieses...
Im Endeffekt fordert er, wir sollen eine Illusion aufrechterhalten.
Genau, und die Gesellschaft soll dafür bezahlen, dass seine Illusion weiterhin funktioniert.
Dass seine Illusion davon, dass er sozusagen noch eine produktiv sinnvolle Kraft in der Gesellschaft spielt.
Genau, und dass er sagen kann, die Gesellschaft hat mir nie was geschenkt, dafür sollen wir weiter sorgen, dieses Geschenk sollen wir ihm als Gesellschaft machen.
Wir sollen ihm eigentlich ein Geschenk machen, das ihm nicht als Geschenk vorkommt.
Ja. Und
es ist absurd, ne? Es ist aber es ist im Endeffekt vieles von dem, was so in der Politik passiert,
ja,
spielt darauf. Also unter anderem, ich finde das interessant, das ist ähnlich wie beim Leistungsschutzrecht. Ja? Das Leistungsschutzrecht ist im Endeffekt der Versuch, den Staat dafür zu benutzen, dass eine Marktsituation aufrechterhalten wird, die halt schon lange nicht mehr existiert.
Um den Eindruck Konkurrenz.
Den Eindruck davon zu erwecken, als ob sozusagen die News-Sites ihr eigenes Geld erwirtschaften wollen. Aber genau. Im Endeffekt war es eigentlich der Versuch zu sagen, okay, der Staat soll jetzt bitte Google erpressen, damit wir irgendwie da Geld rausschlagen können. So, und der Witz ist halt, ich bin ja völlig d'accord zu sagen, so, hey, lass uns gucken, wie können wir alternative Möglichkeiten finden, wie wir Journalismus finanzieren, auch gern staatlich finanzieren, aber so, dass der Staat dann keine Kontrolle über die Journalisten hat oder wie auch immer. Lass uns da nach Möglichkeiten suchen, wäre ich ja dabei. Aber das ist halt genau das, was sie nicht wollen. Weil das sähe dann halt eben genau danach aus, als ob sie sozusagen nach staatlichen Geldern Hilfe bräuchten. Aber nein, sie wollen die Illusion eines freien Marktes aufrechterhalten und nehmen dafür im Endeffekt die gesamte publizistische Landschaft in Geiselhaft, ja, damit sie halt irgendwie ihre Illusion aufrechterhalten.
Genau, wir wollen den Status quo aufrechterhalten, weil alles andere würde ja auch ihre Machtposition gefährden. Ja,
den vermeintlichen, also die eigentlich eine Simulation des Status quo.
Klar.
Also nicht mehr.
Ne? Naja, der Zustand, den man glaubt, der vor 10 Jahren existiert hätte, den will man.
Der gerecht ist, verdammt nochmal.
Ja, war ja schon immer so.
Und das ist halt irgendwie das Interessante, also das hat man ganz oft, dass halt so der Markt in den Köpfen der Leute immer noch sozusagen die Richtschnur dessen ist, was legitimes Geldverdienen ist, ja.
Mhm.
Aber wenn der Markt es nicht mehr hergibt, dann muss gefälligst irgendwie die gesamte Gesellschaft dafür bluten, damit der Markt gefälligst genauso wie funktioniert, wie der Markt funktioniert hat, ja. Und das ist halt irgendwie, das ist so absurd, also das ist Also es ist so eine, ich weiß nicht, also eine Kombination von Marktgläubigkeit, aber auf der anderen Seite gleichzeitig, ich weiß nicht, also das ist so, ich weiß gar nicht, wie man das so nennen sollte. Das ist irgendwie so eine, also, aber das hat viel mit Stolz zu tun, ne? Das hat viel mit Stolz und mit Anerkennung zu tun. Ja. Also der Markt ist nicht nur ein System der Preisfindung und der und Angebot Nachfrage Regulation und Akkumulation und so weiter und so fort von Gütern und Ressourcen oder sowas, sondern der Markt ist ganz offensichtlich in der Psychologie der meisten Leute auch ein Anerkennungssystem, ja? Wenn das, was ich tue, wenn meine Produkte, die ich produziere, nicht mehr nachgefragt werden, dann hat das nicht nur sozusagen eine wirtschaftliche einen wirtschaftlichen Eindruck, sondern auch vor allem einen moralischen. Also der Markt rechtfertigt meine Existenz, der Markt rechtfertigt das, was ich tue. Und wenn der Markt nicht mehr rechtfertigt, was ich tue, dann habe ich ein existenzielles psychologisches Problem.
Das führt ja auch dazu, dass das ist ja auch eine sehr kapitalistische Aussage. So dieses, wenn ja alles, was bezahlt werden kann, also alles, was sich selbst finanziert, ist gut und alles, was sich nicht finanziert, ist schlecht. Und das ist ja
auch zumindest eine extra Rechtfertigung.
Ne? Genau. Und so dieses ja, so das ist auch gerade in Amerika ist das noch viel stärker verbreitet. So
ja,
dieses,
ja.
Sie sind reich, du verdienst gut mit deinem Job, dann muss es ja ein wertvoll für die Gesellschaft sein. Ansonsten könnte der gar nicht existieren. Oh, dein Job ist Leute über den Tisch zu ziehen und ihnen das Geschwarte. Ah, egal. Und halt auf der anderen Seite, wenn du eben Kindern Essen geben, damit sie nicht hungern müssen, haha, das finanziert sich doch aber gar nicht. Das kann doch nicht gut sein. Ist ja eine Argumentation, die tatsächlich jetzt nicht an den Haaren herbeigezogen ist, sondern die ja tatsächlich gebracht wird, gerade mit dem Budget von Trump. Und was auch so ein Tritt gegen seine Wähler war, aber das scheinen sie ja nicht zu kapieren. Aber das steckt hier halt noch extrem, ich glaube, das steckt ja noch tiefer drin als in Deutschland. So dieser Stolz, dass man selber was macht und dass man diese Illusion gerne aufrechterhalten möchte. Und das wird, ich glaube, das wird so Sachen wie bedingungsloses Grundeinkommen und sowas, die gesellschaftliche Entwicklung, die kommt, dass wir, glaube ich, dass wir da von der Arbeit wegkommen werden, wir sind schon an dem Punkt, wo es nicht mehr genug Arbeit für alle Leute gibt. Das sieht man hier in Amerika noch deutlich stärker als in Deutschland, weil halt hier kein Sozialsystem existiert und dementsprechend es einfach einen Haufen schwachsinniger Jobs gibt, die es nie geben könnte, wenn tatsächlich sowas wie Vollbeschäftigung herrschen würde. Also
arbeitet nicht David Graeber gerade an einem Buch über Bullshit-Jobs oder so?
Ja. Wer?
David Graeber, der auch dieses Schulden, die ersten 2000 Jahre oder so
geschrieben hat. Ach so, kenne das Buch, ich kenne ihn nicht.
Ein Anthropologe, ganz spannend. Also der war auch irgendwie so relativ, sag ich mal, wichtige Rolle innerhalb dieses ganzen Occupy Wall Street Geschichte.
Ah, okay.
Und der hat damals ein sehr, sehr, sehr krasses Buch geschrieben über Schulden, ne? Also eigentlich ein ökonomisches Buch, ne? Aber er ist Anthropologe und hat halt wirklich sozusagen über die Geschichte der Schulden geschrieben.
Cool.
Und wie Schulden in verschiedenen Gesellschaften über die Welt verteilt, in verschiedenen Zeiten verstanden wurden und welche moralische Dimension daran hängt. Und ich glaube, das ist wirklich auch haben wir eigentlich auch gerade schon geredet, ne, über die moralische Dimension des Marktes, ne? Also in der Gesellschaft als moralische Funktion und als moralischer Legitimitätsgenerator, sag ich mal. Und er hat dann halt über Schulden gesprochen und diese Idee, dass wir heute, die wir heute haben, also dass Schulden halt so auch etwas sind, was halt, man muss Schulden abgleichen. Komme, was es wolle, so Schulden müssen bezahlt werden, ja. Das ist halt gar keine konsistente Vorstellung. von Schulden und Funktionen von Schulden in der Geschichte, ja, sondern das ist sehr, sehr wechselhaft. Und es gibt zum Beispiel in den früheren Gesellschaften gab es immer irgendwie so Tabula Rasa-Momente. Wenn zum Beispiel ein neuer Herrscher kam, irgendwie in Ägypten oder sowas, dann hat er erstmal alle Schulden erlassen. Ne? Also alle, nicht nur sozusagen alle Schulden gegenüber dem Staat, sondern auch vor allem alle Schulden untereinander. Plötzlich war sozusagen einfach Tabula Rasa, zack, irgendwie keiner schuldet mehr irgendjemandem etwas. Wir fangen jetzt alle wieder bei Null an. Ja, das war halt völlig normal in ganz vielen Gesellschaften so. Und ja, also dann halt irgendwie, wer schuldet wem was und was bedeutet das für die Beziehung zwischen zwei Leuten, ja, irgendwie in verschiedenen Gesellschaften. Super spannendes Buch, kann man sich gerne mal durchlesen.
Das finde ich auf jeden Fall spannend.
Ich glaube tatsächlich, dass wir noch viel zu wenig die gesamten wirtschaftlichen Beziehungen und wirtschaftlichen Theorien, die wir halt zueinander haben, halt auch nochmal so in, sag ich mal, moralisch-psychologischen Dimensionen ausgelotet haben. Aber das ist auf jeden Fall ein gutes Werk von Gräber. Und Gräber macht jetzt gerade halt, sammelt der Bullshit-Jobs. Also er hat jetzt gerade ein Buch rausgebracht über Bürokratie, die Geschichte der Bürokratie. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, auf jeden Fall ist seine These momentan, dass ein Großteil der jetzt schon, vor allem in den USA und so weiter, jetzt schon der Leute, die beschäftigt sind, reine Bullshit-Jobs machen, also die wirklich keinerlei produktive oder sinnvolle Tätigkeit vollführen für irgendwen, sondern die einfach nur da sind, weil, keine Ahnung, man einen Job kreieren wollte oder so, ja. Also.
Ja, das ist, also ich habe jetzt das erste Mal, ich muss mich jetzt mal hier für die Wahlen anmelden, also für die deutschen Wahlen, für die Bundestagswahlen im Herbst.
Oh ja, das kommt ja auch bald.
Und da muss ich halt kann ich per Briefwahl machen. Ich dachte, ich hätte gehofft, dass man da so schön ins Konsulat gehen kann und seine Stimme abgeben. Aber das geht leider nicht. Während man ja hier wirklich mit der Bürokratie im Wesentlichen gewohnt ist, dass man eigentlich alles online regeln kann in irgendeiner Form, ist das in Deutschland, also mit dem deutschen Konsulat, muss ich mir dann irgendwo von der Webseite, muss ich mir ein PDF runterladen, das muss ich ausdrucken, dann muss ich es ausfüllen, dann muss ich es einscannen, dann muss ich es denen wieder zuschicken und dann setze ich da jemand hin und tippt das wieder ab in den Computer, weil Bullshit-Job. Und da ist ja auch gerade so diese Papierbürokratie hält ja eine Menge davon am Leben. Aber nicht nur das natürlich. Es ist mir klar, dass das auch in ganz anderen Bereichen gibt. Ich glaube, man kann auch rein digitale Bullshit-Jobs schaffen. Das wird kein problemlos gelingen.
Ich glaube, das geht sogar noch viel besser.
Wahrscheinlich sogar noch viel besser, ja. Das ist auf jeden Fall spannend. Das klingt nach zwei sehr guten Buchempfehlungen. Vielleicht. Ich glaube, ich kaufe mir doch mal wieder ein Kindle.
Ja, ich habe auch die Schulden Debt the first two 5000 years, glaube ich so. Nicht 2000, sondern 5000 years, the first 5000 years. Stimmt, er fängt in Mesopotamien an, also richtig lang. Was wir noch besprechen wollten, Max.
Ja.
Wenn wir noch über United reden, ist da irgendwas Interessantes drüber zu sagen, außer,
doch, ich find,
habt ihr sie noch alle?
Ja, doch, ein bisschen was finde ich, da kann man da schon noch zu sagen. Was ist jetzt hier gerade, also United haben sicherlich alle mitgekriegt, ein Flugzeug war überbucht und plötzlich, wie das hier so ist, United überbucht halt Flüge sehr regelmäßig, in der Hoffnung, dass dann nicht alle erscheinen.
Das machen alle,
aber United macht das wohl stärker als andere. Und jetzt sind Videos aufgetaucht, wo halt in einem überbuchten Flug, wo dann einfach randommäßig Personen ausgewählt worden sind, die halt gefälligst das Flugzeug verlassen zu haben. Und in dem Flugzeug saß dann einer drinne und der hat einfach gesagt, nee, ich muss morgen früh, ich bin Arzt und ich habe morgen Termine und ich muss morgen in meiner Praxis sein. Und daraufhin hat ihn offensichtlich die Flughafensicherheit in irgendeiner Form Gewalt zugesetzt, auf jeden Fall schrie er auf.
Aus seinem Sitz rausgerissen. Durch die Gangway geschleift.
Wirklich mit Kopf auf den Boden schleifen lassen, der dann noch an die Sitze angeschlagen ist und sich dabei blutig geschlagen hat. Und was Ähnliches ist dann übrigens direkt ein paar Tage später wieder passiert. Da ist nämlich jemand ironischerweise mit einem First Class offensichtlich behandelt United wirklich alle seine Kunden scheiße, nicht nur uns
Peasants. Also First Class wäre da komplett ausgenommen.
In der Economy Class. Das war jemand, der war auf Hawaii, musste dringend wieder zurück, hat sich ein komplett überteuertes Ticket gekauft, weil er halt, ich muss unbedingt heute noch zurück, ich habe einen Termin, sitzt im Flugzeug drinne, lässt sich schon mal das erste Getränk holen, kommt jemand rein und sagt ihm, ja, Sie müssen leider das Flugzeug verlassen. Wir haben jemanden, der wichtiger ist als Sie, der diesen Sitzplatz kriegen muss. Und er hat sich dann geweigert, dann müssen wir Sie etwa in Handschellen abführen. Und so, also es ist nicht so, als ob United irgendwas daraus gelernt hätte. Und als ob das, und das ich finde das eine, also so das kann man jetzt als Einzelfall abtun und ich meine, zum Glück passiert sowas auch nicht ständig, aber jetzt zweimal innerhalb von einer Woche, holla die Waldfee, wer weiß, was da noch alles an Fällen ist, die normalerweise nicht so hochgespült werden. Aber es zeigt die Verrohung eines Wirtschaftssystems und eines Polizeisystems, die schon ziemlich außergewöhnlich ist, weil dass so ein Flughafenpolizist da reingeht und mal direkt mit Gewalt auf einen Passagier losgeht, von dem er mit keiner Sekunde davon ausgehen müsste, dass das von dem Gewalt ausgeht, weil dieser Passagier hat schlicht und ergreifend nichts getan, gegen den so massiv vorzugehen, das bedeutet auch, dass er sich der Tatsache, also das zeigt ja auch, dass diese Form von Gewalt normal ist. Also, wie geht er gegen jemanden vor, wo man sozusagen eine Begründung hat, eine Rechtfertigung hat, gegen den so vorzugehen? Weil man glaubt, er sei Terrorist, weil er eine dunkle Hautfarbe hat, weil er vielleicht angetrunken ist, weil er vielleicht ein Baby hat, was zu laut geschrien hat, dergleichen. Also, das deutet darauf hin, dass die offensichtlich in sehr vielen Situationen so vorgehen und in diesem Fall eben es keinerlei Rechtfertigung dafür gab, sondern halt per Zufallsverfahren, also es ist ja wirklich per Zufallsverfahren ausgewählt worden, wer kriegt heute in die Fresse. Und ganz mal, offensichtlich...
Wie sagst du nochmal in diesem Schaubild Fight Club? Das ist so, in diesem Bereich gilt Fight Club.
ja, stimmt, in der Klasse. Aber es ist offensichtlich gilt das auch in der ersten Klasse. Es ist ja sehr schön, dass da United keine Klassenunterschiede macht, sondern dass jeder auf die Fresse kriegen kann. Und dass halt auch dieses Flughafensystem, was ja auch so diese ganzen Sicherheitsbestimmungen, die wir da in den letzten Jahren erlassen worden haben, die ja auch den Airlines unfassbar große Freiräume lassen, so im Namen der Sicherheit dürfen die, also du bist ja an Bord eines, ich hatte das persönlich, als wir aus Hawaii wiedergekommen sind und ich halt an Bord eines Flugzeuges war und mit Kolja durch die Gänge gegangen bin und mich die Stewardess blöd angemacht hat, deswegen, und wo ich normalerweise, glaube ich, wesentlich mehr, also nicht, also einfach Widerstand geleistet hätte im Sinne von Widerwort oder sowas. Und ich das dann nicht gemacht habe, weil so dieser Hintergedanke war so, du bist hier in einem Flugzeug und die Gesetze sind, also dass ein Flugzeug irgendwo zwischenlandet, weil sich irgendein Passagier nicht hundertprozentig verhalten hat und ich im Zweifelsfall außer Landes geworfen werde oder in den Knast komme oder sowas, ist halt eine reale Gefahr. Und die du im normalen Leben hoffentlich nicht erlebst. Und diese Gewalt, diese Macht, die diese Fluglinien haben und offensichtlich auch gnadenlos bereit sind auszunutzen, eben um ihre wirtschaftlichen Interessen durchzusetzen. Also so dieses, wir schmeißen dich jetzt aus dem Flugzeug, weil wir es überbucht haben, Pech für dich. Ist ja eine reine Kosten-Nutzen-Kalkulation. Und das ja offensichtlich auch, es war ja, wo man ja auch sagt, so.
Kann echt nur hoffen, dass diese Kosten-Nutzen-Kalkulation jetzt irgendwie massiv verändert wird, weil
also der Kanal hat sich mehr nur zwei Anwaltskanzleien genommen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der da nicht als Multimillionär rausgeht.
Das ist die eine Sache, aber ich hoffe, dass halt wirklich Leute nicht mehr bei United fliegen.
Also im Augenblick hat wohl United tatsächlich Probleme. Ja. Ich fliege nächste Woche, da fliege ich auch nicht mit United. Und das war natürlich so sozusagen, als ich in dem Interface rumgeklickt habe, so, oh Gott, ich nehme auf keinen Fall einen United-Flug. Nicht, dass mir das auch bei bei anderen nicht passieren könnte, aber und
es muss denen jetzt wirklich wehtun, sonst hat das keinen Sinn.
Naja,
es muss jetzt das richtig. Sieh mal, ne? Also der Punkt, was ich mir denke, ist, es gibt wohl in den USA so ein Gesetz, das halt irgendwie die Entschädigungssumme nach oben limitiert, die man bekommt, wenn man halt sozusagen
auf seinen Platz verzichtet.
Auf seinen Platz verzichtet.
Ja.
Bei $1,350 oder sowas.
Das ist absurd.
Was absurd ist, warum man das mal überhaupt begrenzt, ne? Auf jeden Fall, ich glaube, wenn man halt nur entsprechend hochgegangen wäre mit dem Angebot, wäre schon jemand aufgestanden.
Natürlich.
Ja? Also spätestens bei 10.000 Euro wird irgendjemand aufstehen, da kann man sich einfach mal sicher sein, ja. Und ganz ehrlich, dann ist es halt einfach so. Dann ist es halt einfach teuer, Flüge zu überbuchen. Mhm. Und damit muss die Fluggesellschaft dann halt eine andere Kalkulation machen bei der Überbuchungsgeschichte.
Klar.
Und dann funktioniert das aber auch. Und der Punkt ist, glaube ich, dass wenn die 10.000 Euro wären spottbillig gewesen für United gegenüber dem, was sie jetzt haben, ja. Mhm. Wenn sie dem nur 10.000 Euro gegeben hätten, damit er dann sein oder jemand anders 10.000 Euro gegeben hätte, dass er seinen Platz hätte verlassen müssen, dann wäre das tausendfach billiger gewesen als dem Image-Schaden, den sie jetzt nach sich ziehen und die Probleme, die sie da
haben. Aber nach allem, was ich mitbekommen habe, sind sie auf diese Maximalsumme, die sie hätten geben dürfen, nicht mal gegangen.
Ja, eben 800 Euro.
$800 gegeben.
Genau, $800 meine ich, ja.
Und danach haben sie halt gesagt, Schluss. Also offensichtlich haben sie gesagt, jetzt nochmal $2,000, also $500 für zwei Plätze nach oben gehen. Nee, jetzt ist vorbei. Also diese $2,000 war es ihnen dann offensichtlich nicht mehr wert. Und also,
unglaublich.
Weil sie glaubten, dass es für sie billiger sei, einfach Leute, die ihren Sitz bezahlt haben, einfach ohne
wozu Geld?
Rauszuschmeißen. Wir haben noch. Ja. Und haben halt nicht damit gerechnet, dass es so eskaliert. Und offensichtlich hat es auch oft genug so geklappt. Und
wahrscheinlich denkt man sich so, okay, da stellt man jetzt irgendwie zwei breitschultrige Polizeibeamte vor den Sitz und dann werden die Leute schon aufstehen, ne? Und das ist halt so, das ist wahrscheinlich die Kalkulation, die eigentliche, ne?
Weil ich bin einmal mit United, als ich zum Vorstellungsgespräch bei Facebook geflogen bin, da saß ich in New York und wollte halt in meinen San Francisco-Flug und dann kam halt auch so dieses, wir haben hier, und dann fingen sie an, Geld zu bieten, sozusagen, dafür, dass das, und damals war das so für mich so, aha, das ist ja interessant, mal spannend, wie weit das jetzt noch geht und sowas. Und was ich nicht ahnte, dass sozusagen, wenn das schief geht, dass dann, wir haben niemanden gefunden, darum hätten ja auch nicht treffen können. Ist ja durchaus nicht so hoch. Also ich weiß nicht, die hatten auch 4-5 Plätze, wenn im Flugplatz 100 Plätze oder 150 Plätze drin sind, ist ja durchaus die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass man Pech dabei ist. Ich hatte mein Vorstellungsgespräch am nächsten Tag verpasst. Und das ist, also das tritt häufig genug auf, dass ich es schon erlebt habe. Und das passiert relativ regelmäßig mal. Und das ist offensichtlich Teil der Kalkulation geworden. Und im Augenblick macht es mir ehrlich gesagt auch nicht den Eindruck, also ich fand es auch irre, wie schnell die Dreck gegen den hochgebuddelt hatten. Gegen den Typen.
Ne? Unglaublich.
Dieses, der hat ja auch eine nicht ganz unbeschriebene Vergangenheit.
Dass irgendeine Rolle spielen
wird. Ja, ne? Aber erstmal so wirklich mit...
Fuck, ihr habt den random ausgewählt.
Ja.
Sorry.
Und es hat halt irgendeinen Typen, also es hat halt irgendeinen Kunden von
es
dir
hat
erwischt.
Ja, genau.
Es hat halt irgendwen erwischt. Das ist, als ob du zu McDonald's reingehst und der bezahlt und dann, aber du kriegst nichts zu essen. Und wenn er sich dann beschwert, dann halt irgendwie anfangen, aber damals bist du doch mal bei Rot über die Straße gegangen, wir wissen es doch genau. Irgendwen. Das ist, glaube ich, auch so dieser Outrage, so normalerweise denken sich, glaube ich, viele Leute, irgendwas werden die schon gemacht haben. Und das ist ja auch, man will ja auch, dass die hoffentlich schon irgendwas gemacht haben, weil ansonsten, wenn das nämlich, und in dem Fall ist es absolut offensichtlich, der Typ hat absolut gar nichts gemacht. Der saß in einem Flugzeug, wollte nach Hause fliegen, plötzlich hat ihm dann gesagt, du fliegst nicht mit. Und, also es ist, Und es sagen, es gibt ja hier auch so die ersten so Artikel, die so, dass das vielleicht auch so ein bisschen so dieses, dieses, dieser, weil das halt nicht der einzige Bereich ist, in dem das ist, sondern es gibt halt in sehr, sehr vielen Bereichen wird das immer stärker so, dass so diese Hyperoptimierung stattfindet, was dann dazu führt, dass sich Leute, dass sozusagen dieses, ja, früher ist man als Kunde noch König gewesen, wenigstens, und dass das halt auch kaputt geht. Und gerade im Flugbereich ist das ja wirklich, da bist du ja doch schon ein Stück weit ausgeliefert,
Wobei ich jetzt sagen würde, ich finde, überbuchen ist eine sinnvolle Sache. Niemand hat etwas davon, wenn die Flugzeuge mit geringerer Auslastung fliegen, als
absolut,
fliegen könnten. Und deswegen eine gewisse Form von Überbuchung ist okay, aber solange irgendwie die Prozedere danach irgendwie menschlich bleiben und wenn die Prozedere danach irgendwie angemessen bleiben und dann können alle davon profitieren, auch von der Überbuchung.
Also klar, dass das solche Fälle gibt und dass sie dann eben einfach mehr Geld bieten müssen und so weiter und so fort und dass irgendwas wird sich schon finden. Ich finde das, ja. Es ist einfach. Ich bin ein großer Fan, die wird es nicht mehr lange geben, leider, diese Airline, Virgin America. Ich habe, wann immer es ging, wir sind nach L.A. und nach Hawaii sind wir mit Virgin America geflogen. Und ich finde das die Flugzeuge sind ein bisschen schicker, die werden von innen so ein bisschen rosa-rot angeleuchtet. Das sieht ganz nett aus während des Flugs und sowas. Aber die hatten also zum Beispiel ist das so, dass, ich bin mit Hawaiian geflogen, wo das dann halt diese Economy Premium oder Premium Economy oder wie auch immer diese Sitze heißen gab, die halt zu einem Großteil nicht genutzt waren in diesem Flugzeug, was dann halt, wie gesagt, dazu geführt hat, dass ich blöde angemacht worden ist, weil mein Kind zu den freien Sitzplätzen gerannt ist und da rumgespielt habe und ich mich halt in der Nähe dieser Sitzplätze aufgehalten habe. Was ich an dieser Situation am verstörendsten finde, das passiert bei Virgin America nicht. Sondern es ist halt einfach so, wenn du ins Flugzeug einsteigst und die haben die First-Class-Sitze da sind noch welche frei, dann werden die halt versteigert. Dann kannst du halt, wenn du Glück hast, für $10 Aufpreis einen First-Class-Sitz kriegen. So nach dem Motto, lieber haben wir noch die $10 mehr und warum sollen wir hier mit einem leeren Sitz, also ist uns doch wurscht, ob der Sitz frei ist oder der Sitz frei ist. Also werden die halt noch versteigert. Mit dem Ergebnis hätte das Hawaiian auch gemacht, dann wären diese Premium Economy Seats einfach nicht mehr frei gewesen. Dann wäre das Kind da nicht hingerannt, sondern dann wäre es nach hinten gerannt zu den Sitzplätzen, wo diese Leute eigentlich gesessen hätten. Und es hätte niemanden gestört. Es wäre für alle, Hawaiian hätte ein bisschen mehr Umsatz gemacht oder meinetwegen auch kostenlos. Die Leute, die da sitzen, hätten sich gefreut, dass sie bessere Plätze hätten den ganzen Flug besser in Erinnerung gehabt. Ich hätte Platz gehabt, wo ich ungestört mit meinem Kind hätte spielen können, weil mir niemand unterstellt hätte, dass ich ja heimlich eigentlich nur irgendwelche Dienstleistungen abgreifen wollte. Es wäre für alle besser gewesen, inklusive Hawaii, aber das ist halt so diese Bürokratie, das wird halt da nicht gedacht, sondern stattdessen wird mit Gewalt, weil sie es dürfen und weil das offensichtlich ein Mittel ist, was bei ihnen inzwischen, in meinem Fall war es wirklich nicht Gewalt im Sinne von, also mit Regeln sozusagen, das ist ein besseres Wort, weil es war keine Gewalt in meinem Fall, aber so bekloppte Regeln, die halt alles nur komplizierter machen, die den Job der Stewardess komplizierter machen, die mich frustrieren, die Hawaiian kein Geld bringen. Und das fand ich immer an diesen Virgin America ganz angenehm, dass sie halt dann diese Probleme relativ entspannt gelöst haben. Also das war nicht der einzige Punkt, an dem das so funktioniert hat. Und auf eine Art und Weise, die für sie auch gut ist und die aber, die ich auch absolut okay finde, weil ich brauche keinen First-Class-Sitz, also mache ich das halt nicht. Und vielleicht wäre ich alleine geflogen, hätte ich da mal $20 geboten, wahrscheinlich hätte ich sie nicht gekriegt, aber vielleicht hätte ich für $20 ein Premium First-Class, wäre ich meiner ersten Klasse geflogen. Hey, wie geil wäre das dann gewesen? Und
ich musste mal ganz kurz aufs Klo.
Ah, okay. Haben wir überhaupt Probleme?
Ja, wir haben noch das Netz.
Oh Gott, das kann ich doch nicht ohne dich machen. Wie soll ich das jetzt? Muss ich hier Wartemusik machen? Na, geh mal auf Klo, ich mache. Wo ist denn die Melodie eigentlich her? Jeopardy? Kann das sein? Ich glaube, ich habe es auch falsch gesummt. Ja, das ist sowas, was diese Fluglinien, das ist. Aber es ist, irgendwie passt es gerade in diese ganze allgemeine Situation rein. Und ach, John Spicer, über den John Spicer können wir noch drüber reden, über ich fand das, war das gestern die Pressekonferenz, wo nicht mal Hitler hat chemische Waffen eingesetzt. Also ich glaube nicht, also es gab ja so ein paar, so die sie gesagt haben, ja, das ist ja durchaus bewusst gewesen, das ist halt, zeigt halt, antijüdisch. Jetzt komme ich nicht aufs Wort. Wie sehr gegen Juden, wie judenfeindlich diese Regierung ist und so weiter. Ich glaube, das war echte Dummheit. Und ganz großartige Dummheit, also großartig im Sinne von unterhaltsame Dummheit, wie man sieht. Also es lohnt sich, dieses Video im Zweifelsfall nochmal anzugucken unter diesem Gesichtspunkt, nämlich wie man mitkriegt, den Moment, in dem Spicer kapiert, wie sehr er sich gerade um Kopf und Kragen geredet hat.
Und die Geschichte.
Und so dieses, wie er anfängt, so rumzustammeln und thank you for clarifying this, I appreciate it, also so, danke, dass ihr nicht direkt geschrieben habt, Spicer leugnet Holocaust, sondern hier mir nochmal die Chance gebt, das nochmal richtig zu stellen, und sich bei dieser Richtigstellung, die er da bekommt, nochmal so richtig in die Scheiße reinzulegen. Also es ist so, als ob jemand feststellt, dass er, oh scheiße, ich stehe in einem Feld von Bananenschalen und alles ist dumm und ich stehe in einem Feld mit Kuhscheiße und ich sehe gerade, ich bin schon voller Kuhscheiße, und sich in dem Moment nochmal so richtig in die Kuhscheiße legt. Das war so großartig, das zu sehen. Er könnte einem fast leid tun.
Hast du nochmal die schriftliche Apology mitgekriegt, die er dann noch rausgehauen hat?
Hat er da nochmal gesagt, Heil Hitler am Ende, oder wie hat er die nochmal gesteigert? Oder hat er
I want to make it clear that when I said Hitler, I didn't use chemical weapons, I was referring to Peter Hitler, a greengrocer in Lübeck. He didn't use any chemical weapons and certainly not on his own people, Hilda, his wife and his daughter Lena. I also want to make clear that when I said the difference between Assad and Hitler is Hitler didn't use chemical weapons on his own people. I meant his own is as in Assad's own, as in Syria's people. I think we can all agree that Hitler didn't use chemical weapons on the Syrian people. In 2017, that's what I meant to say. Hitler didn't use chemical weapons on the Syrian people in 2017. And I know there were German Jews, disabled people and gay people who were Hitler's own people. Jews are people and should be treated like everyone else except Muslims. We need to ban them. And I know that all people were rounded up and put Hitler in what's known as Holocaust centers, which are like hotels but run by United Airlines. I know this, but I'm not an idiot. I just sound like one.
Das kann, ich glaube nicht, dass das ein echtes Spicer Zitat ist. Er hat sich wesentlich wenig, er hätte sich viel mehr selber in die Scheiße reingeritten, nochmal mit dem Statement.
Ich sag auch, P.S. Jews are good. It doesn't matter that we didn't condemn anti-Semitic bomb threats and didn't mention Jews on Holocaust Remembrance Day. We like Jews.
We like Jews. One is our new president. Es war unfassbar, oder? Das zu sehen, diese.
Ja, unglaublich. Unfassbar. Dieser Typ. Ich glaube, der ist aber auch erledigt. Ich meine, das ist auch der Nächste, ja. Der ist doch wirklich der Nächste auf der Liste. Der muss auch gehen.
Ich glaube, der Einzige, also ich frage mich, entweder hat er wirklich Kompromat gegen Trump in den Händen. Ich habe dir Kompromat an den Händen. Und bei Trump möchte ich das wirklich nicht wissen, was das ist. Oder es ist einfach so, dass, also jemand meinte auf Twitter, na, sie haben wahrscheinlich niemanden anderen. Was sicherlich auch stimmen wird. Und ich glaube, sie können sich einen noch größeren Shake-up können sie sich auch nicht erlauben gerade. Also wenn Bannon gerade dabei, also wer soll denn sagen, dass Bannon nicht mehr in der Regierung ist, wenn Spicer nicht mehr in der Regierung ist? Also langsam wäre ja niemand mehr da, der den Abgang von Spicer erklären könnte, wenn er weg wäre. Das ist ja, Ja, aber das ist echt. Das sind alles so selbst zugeführte Wunden durch die Bank weg. Das ist das Geile daran.
Das ist völlig unnötig, ja.
Hätte er Hitler nicht erwähnt, wäre alles okay gewesen. Aber offensichtlich hat er sich vorher keinen Kopf gemacht, was er da gefragt werden würde. Was ist, wenn wirklich mal eine Krise ist? Was ist, wenn wirklich mal was Schlimmes passiert?
Und das wird passieren. Es wird passieren. Das ist passiert immer. Es passiert immer irgendwas.
Irgendwas passiert immer. Und ich habe jetzt in der New York Times war ein Artikel drin über das traditionelle Weiße Haus Osterfest. Es gibt halt an Ostern, am Ostersonntag oder ja, wahrscheinlich am Ostersonntag, gibt es im Weißen Haus wird halt Ostern gefeiert und es werden Ostereier, werden am South Lawn, den Berg runtergerollt oder ich habe keine Ahnung, was da passiert und es sind unfassbar viele Leute, die eingeladen werden. Und laut dieses New York Times Artikels ist das eines der kompliziertesten Feste der ganzen sozusagen die stattfinden. Also es ist wir haben da halt mit einer, die das unter Obama gemacht hat, mit einer der Organisatoren gesprochen. Sie meinten, man glaubt nicht, was für ein Biest das ist, bis man drinnen steckt, weil es halt so viele Seiteneffekte und so weiter und so fort.
Ganz viele religiöse Gefühle, auf die man Rücksicht nehmen muss.
Nicht mal nur das, sondern auch, das sind halt, du musst halt auch die richtigen, weil das ist auch so ein Prestige-Ding, wer wird da eingeladen und du willst halt, darfst es dir nicht mit den Gruppen verscherzen und sowas und das ist traditionell Aufgabe der First Lady, das zu organisieren. Und das ist halt eines der kompliziertesten Feste, die wohl stattfindet.
Aber die First Lady sitzt doch gerade noch schmollend im Trump Tower, oder?
Die weiß noch nicht mal, dass das Weiße Haus ein South Lawn hat. Und tatsächlich ist es wohl die Trump-Administration, das Weiße Haus, das erste Mal darauf aufmerksam geworden, was sie da vor sich haben, als Ende Februar irgendwie ein Tweet an POTUS gesendet worden ist. Sag mal, die Bestellzeit für die Eier ist bald abgelaufen. Wir bräuchten da mal eure Vorbestellung, falls ihr da was machen wollt.
Macht man jetzt alles per Twitter, weil anders erreicht man den Typen ja gar nicht.
Und weil sonst wird die Zeit zu knapp, sonst kriegen wir. Und die müssen da nämlich irgendwie 40.000 Holzeier produzieren. Ich habe mal irgendwie so ein Video gesehen über diese Holzeier, Gott, wie heißt jetzt die Frau von Obama gleich?
Michelle,
wo Michelle Obama so ein kleines Video macht mit diesen Eiern und einen totalen Aufstand um diese Eier macht. Und ich wusste nicht, dass davon, ich dachte, naja, gibt es da halt 5 Eier, was weiß ich denn. Aber dass es da halt irgendwie 40.000 von gibt oder sowas. Weil die halt dann, das ist natürlich ein Geschenk, was dann an die Kinder und so weiter und die Leute sammeln das und sowas. Und sie haben jetzt dieses Jahr nur 20.000 Eier bestellt, weil aus irgendwelchen Gründen, die keiner genau weiß, war einfach nicht mehr genügend Zeit.
Irgendwo muss man ja sparen.
Nee, war ein tatsächlich offizielles White House Statement. Es war nicht mehr genügend Zeit, um genug Eier zu produzieren. Also sie haben wirklich die Bestellung verhauen. Und es reisen natürlich zu dieser Veranstaltung auch Leute aus dem ganzen Land an. Das heißt, die müssen auch rechtzeitig vorher informiert sein, die dann halt anfingen, so, sag mal, sind wir dieses Jahr nicht eingeladen. Und irgendwelche Veteranengruppen und Kinder und Kindergärten und die zu Tausenden eingeladen werden, die dieses Jahr einfach noch keine Einladung haben. Der Artikel war von vorgestern oder sowas. Also es ist eher unwahrscheinlich, dass die noch kommen werden. Also wir können uns schon mal darauf einstellen, dass wenn Spicer Dienstag oder Montag noch im Amt ist, dass er Fotobeweise präsentieren wird, dass natürlich viel mehr Leute beim Osterfest waren als bei jedem Obama-Osterfest.
Und viel mehr Ostereier.
Und viel mehr Ostereier. Und all das wäre mir total scheißegal, wenn es nicht so super in das Bild von diesem Trump-White House passen würde. Das ist ein weiteres Symptom seiner unfassbaren Inkompetenz.
Aber weißt du was?
Osterfeier nicht organisiert
nur,
zu kriegen.
Wenn es nur die Osterfeier
wäre alles okay.
Glücklich.
Kein Problem.
Ich wäre total glücklich.
Wäre kein Problem. Aber es ist halt so, wenn du nicht mal das auf die Reihe, wenn du bei einem Autorennen antrittst und es nicht schaffst, dass dein Auto wenigstens brumm, brumm, brumm macht, dann
die Räder montiert kriegst.
Genau, wenn es keine Räder hat, hast du ein Problem. Wenn du trotzdem der Schnellste bist, okay, dann ist das vergessen. Aber wenn du dann danach ohne Räder auch nicht vom Start kommst.
Das Problem ist, glaube ich, aber dass sich die Räder sind dran, aber die Bremsen funktionieren nicht. Nee, egal.
Ich kann es wirklich nicht mehr ernst nehmen. Ich glaube, dass ein weißes Haus, was es nicht schafft, ein Osterfest organisieren, wie wollen die es auf die Reihe kriegen, die Weltherrschaft zu übernehmen? Also ja, Trump kann aus Kurzschlussreaktion mal eben Bomben über Moskau abwerfen oder weiß der Teufel was. Das ist eine reale Gefahr. Also so dieses, was man halt mit einer SMS oder einem Tweet absetzen, diese Zerstörungswut. Aber Zerstörung, die irgendeine Form von Arbeit oder Hingabe bedarf, dazu sind die einfach alle nicht in der Lage. Also ich sehe es wirklich nicht. Und ja, sie werden sehr, sehr viel zerstören. Du kannst sehr, sehr viel, sehr, sehr einfach zerstören. Aber
ja, also mit dem Arsch einreißen halt einfach, ne? Also das ist ja...
Ja, klar, natürlich. Das ist die Gefahr. Aber so diese Gefahr, die ich am Anfang sah, gerade mit Ben und so weiter und so fort, okay, jetzt der baut jetzt gerade tatsächlich das Land in eine faschistische Diktatur um. Das sehe ich einfach nicht, weil dafür fehlt ihnen die Motivation. Na, die Motivation haben sie, aber der Elan, die durch.
Nee, auch die Motivation, also Trump hat nie vorgehabt, irgendwie ein faschistisches Regime einzuführen. Er hat mir immer gedacht, er ist der Geilste, und das merkt er ist nicht der Geilste.
Er hätte gern ein System, in dem er immer recht hat. Und das,
ja, genau.
Das ist ja im Faschismus durchaus gegeben.
Ja, das stimmt. Aber also er hat nicht die Kapazitäten. Und ich glaube tatsächlich, da hast du recht, also mit Bens verlorenem Einfluss. Es ist aber noch nicht gesagt.
Natürlich.
Ganz ehrlich. Es ist noch nicht gesagt, dass Ben wirklich so raus ist, wie es momentan aussieht. Weil der Punkt ist, dass glaube ich, Trump den Einfluss Bannons und vor allem der Alt-Right, die daran hängt, massiv unterschätzt, was den Erfolg seiner Präsidentschaft angeht und was seine Basis angeht und gerade medial gesehen. Und ich glaube, er kann sich das nicht erlauben, auf lange Frist sich mit denen auseinanderzustreiten und die sich zum Feind zu machen.
Ja, ich auch.
Weil wenn die ihn abservieren, dann ist er auch im Kongress nicht mehr sicher, dann ist er in der Republikanischen Partei nicht mehr sicher, und dann wird er impeached werden, weil die haben halt mit Pence halt ihren Kandidaten eh schon in der Pole Position, ne? Und
naja, also ich bin, ich kann mir vorstellen, also ich könnte mir vorstellen, dass wenn er halbwegs schlau wäre, dass ich finde das übrigens, was man gerade sieht, ich sag ja mal dieses Rules for Rulers, dieses Video, habe ich ja schon mehrfach hier gelobt, sieht man jetzt auch hier, die Leute, um eine Wahl zu gewinnen, sind andere Leute, als du brauchst, um eine Wahl
Du meinst, er serviert die jetzt ab, so weil er sie jetzt nicht mehr braucht?
Naja, sie haben sich, ich weiß nicht, ob das eine bewusste Entscheidung ist, sondern sie haben sich einfach als unpraktisch erwiesen. Bannon habe ich ein Zitat gelesen von ihm, wo er sagt so, I think I've got to choose my fights. I can't throw a hand grenade at everything. Und sozusagen...
Hat Bannon gesagt oder hat Trump gesagt?
Hat Bannon gesagt. So dieses, dass er halt... dass er sich halt aussuchen muss, was ist ihm wirklich bereit, was ist ihm wirklich wert, Konflikte einzugehen und nicht sozusagen auf Vollkonfrontation mit allem zu gehen. Und das ist eine Strategie, die funktioniert im Wahlkampf offensichtlich ganz gut, oder kann im Wahlkampf ganz gut funktionieren, aber sie scheint nicht zu funktionieren, wenn man dann einmal an der Macht ist. Man könnte jetzt einfach sagen, dass es jetzt einfach offensichtlich wird, dass Bannon nicht in der Lage, kein Machtmensch ist in dem Sinne, dass er Macht erhalten kann. Und darum sortiert das System ihn halt einfach aus. Und ich weiß gar nicht, ob das so sehr Trump, also ich glaube nicht, dass Trump das als Entscheidung getroffen hat oder sowas, sondern er sieht einfach, dass es mit dem jetzt nicht mehr geht. Und darum wird er jetzt halt, geopfert.
Er ist halt kein Winner.
Er ist kein Winner. Also nur ein Winner im Wahlwinner, aber halt nicht im Langstreckenlaufwinner. Und
also der Punkt ist natürlich, es ist nicht nur Ben, sondern es ist das, wofür Ben steht. Klar. Das ist einerseits natürlich die Mercer-Familie, das ist auf der anderen Seite aber halt diese gesamte Alt-Right. Und das ist halt, also ich bin da skeptisch, dass Trump das über die Bühne kriegt, ohne deren Support.
Na, was funktionieren könnte eventuell, er hat jetzt also angefangen mit diesem extrem rechten Kurs, der möglicherweise auch stark von Ben beeinflusst worden ist. Er könnte, da er ja ideologisch null festgelegt ist, könnte er jetzt seine Präsidentschaft, glaube ich, durchaus noch retten, indem er die Rechten einfach rechts liegen lässt, und probiert mit Teilen der Demokraten und den moderaten Republikanern so eine gewisse Koalition aufzustellen. Was sich sozusagen seine Mehrheiten in der Mitte zu suchen. Und wenn er bereit wäre, das zu tun, ich glaube, die politische Legitimation hätte er bis zu einem gewissen Grad dafür, dass seine Wähler ihn auch dafür, ist schwer zu sagen, aber da hat er eh drauf geschissen. Aber ich glaube, das könnte er schaffen, weil er, seine Tochter ist halt gut mit einer Demokratin befreundet und Kushner ist ja auch eher als Demokrat, also eher Demokrat als alles andere und so. Also er
und
ist ja
einer demokratischen Familie.
Genau. Und er ist ja da offensichtlich, und die seine Ziele, also dieses, was er gesagt hat, zumindest, also die nicht sowas wie The Wall oder sowas, aber so diese Infrastrukturprogramme ist ja eher so ein Mitte-Links-Thema, eine vernünftige Gesundheitsreform zu machen, ist ja auch tendenziell eher ein Mitte-Links-Thema. Und wenn er wollte, glaube ich, könnte er sich jetzt noch einen Befreiungsschlag. Also jetzt sind die Erwartungen an ihn so niedrig, dass er eigentlich, sobald er was irgendwie halbwegs hinkriegt, hat er was Gutes gemacht. Und das könnte eigentlich mit seiner Ideologiebefreitheit, könnte das eine gute Basis sein, um darauf eine wirklich als von der Bevölkerung wahrgenommen erfolgreiche Präsidentschaft aufzubauen. Ich glaube aber nicht, dass er das schafft. Aber wenn er wollte, die Chance hätte er, glaube ich, noch. Also ich glaube, er könnte gerade ohne seine rechte Basis, wenn er sich von der befreit, könnte er durchaus beim nächsten Mal auch ohne sie gewinnen, wenn die restliche Politik dementsprechend würde. Aber im Augenblick sehe ich das nicht. Ganz und gar nicht.
Ja, also das bleibt spannend auf jeden Fall.
Ja.
Aber lass uns doch noch mal einmal nach Deutschland gucken.
Ja.
Denn
auch hier gibt es bekloppte Gesetze, glaube ich.
Genau, auch hier gibt es bekloppte Politiker und Politiker. Also dieser komische Heiko Maas, ne, ich finde den ja echt, ich glaube, der ist auch komplett inkompetent, ganz ehrlich.
Mittlerweile glaube ich das auch.
Er ist wirklich, wirklich, wirklich tief inkompetent und hat den Laden überhaupt nicht im Griff. Und das ist nicht das erste Mal, dass man das sieht, sondern das hat man an verschiedenen Stellen gesehen. Er sagt Hü und macht Hot und er kommt manchmal wirklich wie ein kompetenter und intelligenter Mensch rüber und macht dann wieder etwas komplett Dummes. Und ich glaube, das ist momentan aber gerade seine Krönung, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz.
Was ist das eigentlich genau?
Also, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, also Heiko Maas hat über eine lange Zeit Facebook kritisiert, hat irgendwie vor einem Jahr oder vor zwei Jahren irgendwie einen offenen Brief an Mark Zuckerberg oder sowas geschrieben mit irgendwie, ging halt um Hate Speech, ging halt um verschiedene andere Probleme. Und ich finde zu Recht, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war da immer auf Heiko Maas Seite und habe gesagt, ja, das ist ein Problem und ich finde es richtig, dass die Politik das adressiert. Es ist ein bisschen hilflos, ne, zu sagen, irgendwie als Justizminister zu sagen, okay, ich wende mich jetzt an Facebook in einem offenen Brief, ja, irgendwie. Aber ganz ehrlich, diese Hilflosigkeit ist strukturell einfach gegeben. Und deswegen halte ich es für nicht falsch, das zu tun. Und jetzt hat Heiko Maas beschlossen, es reicht, ich mache jetzt ein Gesetz, das das Ganze regelt, und das ist das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Und das Gesetz ist so unfassbar beknackt, dass man sich eigentlich von vorne bis hinten nur facepalmen möchte. Ich fange mal mit den offensichtlichen Fehlern, versuche ich mal kurz durchzugehen, die auch offensichtlich.
Was ist denn das Ziel dieses Gesetzes? Also was soll es denn erreichen? Was soll es denn erreichen?
Facebook soll schöner werden.
Ach so. Sehr gut. Bin ich auch. Mache ich auch den ganzen Tag über. Ja.
Nein. Es soll Hate Speech und Fake News bekämpfen. Mhm. Ja? Das ist so die Intention. Und dafür wird Facebook angehalten, sogenannte rechtswidrige Inhalte innerhalb von 24 Stunden, also nie offensichtlich rechtswidrige Inhalte, innerhalb von 24 Stunden zu löschen. Mhm. Es ist ein ganzes Gesetzespaket, muss man dazu sagen. Mhm. Ich habe da auch nicht einen totalen Überblick drüber, so da müsste man nochmal im Detail rübergehen, aber das ist einer der wesentlichen Dinge und die Strafen sind horrende. Ja? Mhm. Das ist richtig, richtig, geht in die Millionen irgendwie sofort. Und Netzwerke werden definiert.
Also mit anderen Worten, jedes kleine, also ich meine, für Facebook wäre das schmerzhaft, für jedes kleine Startup wäre das von vornherein tödlich. Also ein falscher Kommentar könnte tödlich enden.
Genau, also die Definition ist auch schon mal ganz interessant. Also als Netzwerk wird dort definiert als Interaktionsgemeinschaft, die irgendwie 2 Millionen Leute umfasst. Okay. Also 2 Millionen ist die Grenze. Also das wird die ganz kleinen Sachen nicht betreffen, die frischen Startups, aber im Endeffekt schon eine ganze Riege von verschiedensten Anbietern. Also Großteil der Anbieter, die man so kennt natürlich, ne? Die haben alle mehr als 2 Millionen. Also ziemlich alles, von dem man schon mal einen Namen gehört hat, ist davon betroffen, kann man eigentlich von ausgehen. Gut, also das heißt, das ist schon mal eine ziemlich schwammige Definition. Ne? Dann kommt hinzu, also es geht nicht um strafbare Inhalte, interessanterweise, sondern um rechtswidrige. Ne? Das ist ein Unterschied. Da muss man das ist ein wesentlicher juristischer Unterschied. Rechtswidrig kann zum Beispiel auch
Urheberrechtsverstöße sind das schon, ne?
Genau, also können über Urheberrechtsverstöße sein, können nicht strafbewährte Beleidigung, sowas, alles, was irgendwie illegal ist, ja, alles, was irgendwie, was zumindest illegal sein könnte, weil der Punkt, die Formulierung ist ja offensichtlich, ja, das heißt, beim ersten Anschein, ja, also beim flüchtigen Drübergucken, so von 100 Meter Abstand mit einem schiefen Blick, ja, wenn es irgendwie illegal aussieht, hat Facebook es innerhalb von 24 Stunden zu löschen. Die Kritik ist da zu Recht, finde ich, dass das natürlich Facebook dazu bringt, als einen marktwirtschaftlich arbeitenden Player zum Overblocking. Das heißt also zu...
Ja, gerade zu zwingend fast.
Ja, zwingend. Ne? Also was machst du dann? Dann wirst du halt einfach im Zweifelsfall alles löschen, was irgendwie komisch aussieht. Und das Ganze wird zu einer massiven Einschränkung der Meinungsfreiheit führen. Aber vor allem natürlich auch zur Qualität der Benutzung von sozialen Netzwerken im Allgemeinen führen. Mhm. Also zu einem beträchtlichen Sinken dieser Qualität. Und das ist die offensichtliche Kritik. Es gibt dann noch, das ist ganz interessant, es gibt dann noch Hate Speech, das ist ja ein dezidiert unjuristischer Begriff. Mhm. Den gibt es im deutschen Strafrecht jedenfalls überhaupt nicht. Aber da haben sie dann halt eine ganze Menge Straftatsbestände zusammengesetzt, die aber relativ willkürlich wirken, die man dann sozusagen als Hate Speech definiert. Das ist irgendwie, ist natürlich irgendwie irgendwie Drohung und das sind solche Sachen wie Hakenkreuze malen, ne? Also Verwendung verfassungsfeindlicher Organisationen, also Symbole verfassungsfeindlicher Organisationen, Volksverhetzung natürlich, irgendwie solche Sachen, die halt strafbar sind. Und das ist jetzt die Definition von Hate Speech in diesem Gesetz und das soll auch irgendwie so. Aber das ist jetzt die offensichtliche Kritik und die wird überall in allen Ecken zu Recht auch geäußert. Mhm. Ja? Also das heißt, dass das halt dass das halt für die Meinungsfreiheit eine schwierige Geschichte ist. Ich will aber nochmal eine grundsätzlichere Kritik üben, und zwar an der ganzen Debatte. Also ich habe die Debatte ja damals in meinem Republika-Vortrag im Endeffekt vorweggenommen. Ich habe da ja letzte Republika habe ich einen Vortrag gehalten über Netzinnenpolitik, wo ich im Endeffekt den gesamten Verlauf der Debatte mehr oder weniger vorgezeichnet habe. Habe gesagt, okay, das ist jetzt der neue Der neue Kampf, die neue Arena des politischen Kampfes ist jetzt tatsächlich die Plattform, auf der jetzt ja im Endeffekt eine Form von Netzinnenpolitik stattfindet. Mhm. Also das heißt also die Frage, wie gehen wir im Netz miteinander um, welche Regeln sollten da gelten und wie setzen wir diese Regeln durch? Das ist im Endeffekt, das ist das Thema der Innenpolitik und jetzt haben wir das halt fürs Netz und dieses und der natürliche Adressat dieser Politik ist eben nicht der Staat, sondern das sind die Plattformen. Es hat sich alles mehr oder weniger so bewahrheitet, aber was halt, was ich nicht vorhergesehen habe, ist, wie dumm diese Debatte vollzogen würde, obwohl das eigentlich klar war, dass sie komplett dumm vollzogen würde. Und das zeigt sich, aber im Endeffekt habe ich das alles abgearbeitet in diesem Vortrag schon. Ne? Also schon alleine die Tatsache, dass geglaubt wird, dass Hate Speech und Fake News und solche Sachen, ja, dass man die mit Straftatbeständen adressieren könnte, ist einfach falsch. Ja, natürlich gibt es strafbare Inhalte auf Facebook. Mhm. Keine Frage gibt es die. Und wir müssen da was gegen tun. Wir müssen die Zusammenarbeit zwischen Staat und Facebook dort verbessern oder von Plattformen verbessern in der Hinsicht. Aber das ist nicht das Problem von Hate Speech und das ist nicht das Problem von Fake News. Ein winziger Bruchteil dessen, was wir als Hate Speech verstehen und was wir als Hate Speech Problem adressieren, ist strafrechtsbewehrt. Die Leute sind nicht so dumm, um den Holocaust bei jeder Gelegenheit zu leugnen oder bei jeder Gelegenheit irgendwie ein Hakenkreuz zu malen oder sowas, mhm. ja, sondern allerhöchstens weniger als 1%, das ist jetzt auf diese Schätzung lasse ich mich festlegen, auf weniger als 1% dessen, was wir als Hate Speech verstehen, ist strafrechtsbewehrt. Weniger als 1%. Und auch Fake News sind nicht illegal. Fake News, Lügen ist nicht illegal. Lügen ist keine Straftat. Ja? Du darfst lügen. Mhm. Niemand verbietet dir das Lügen. Das ist Teil der Meinungsfreiheit, dass wir lügen dürfen. Das heißt also mit anderen Worten, die Idee, Hate Speech und Fake News mittels des Strafgesetzbuches oder überhaupt irgendwie des Gesetzbuches zu adressieren, ist völlig bla. Mhm. Ist völlig dumm. Es ist einfach falsch. Es funktioniert nicht. Also du wirst damit das Problem nicht los. Zweite Sache ist die, dass Facebook schon immer und da muss man dann halt tatsächlich die Gegenseite, also das ist sozusagen die Mars-Seite, ja. Die Gegenseite ist aber auch dumm, weil sie dann mehr oder weniger immer argumentiert, ja, dann haben wir ein privates Zensurregime und so weiter und so fort. Der Willkür ist Tor und Tor gegeben. Nein, Facebook war noch nie ein Hort der freien Rede. Facebook hat immer schon in die freie Rede reinreguliert, mal durchaus nach Paragraphen, also wenn es zum Beispiel Urheberrechtsverstöße geht, aber vor allem auch total beliebig. Also ich meine, es gibt auch in den USA kein Gesetz, das irgendwie die Veröffentlichung von weiblichen Brustwarzen verbietet oder so etwas.
Nach frei gewählten moralischen Standards.
Genau, es ist eine reine Geschmacksfrage, die Facebook dazu verführt. Und auch so gehen sie halt auch mit Hate Speech um. Ja, sie haben schon immer auch irgendwie Hate Speech verfolgt. Ja, mhm. Sie haben halt nur nie klar gemacht, was sie darunter verstehen oder nicht jedenfalls nicht genug klar gemacht. Und es ist manchmal nicht von außen nicht so richtig nachvollziehbar, was sie darunter verstehen und was sie nicht verstehen. Das heißt mit anderen Worten, es geht nicht darum, ob Facebook zensiert oder nicht zensiert. Es geht im Endeffekt geht es darum, was zensiert wird, warum es zensiert wird, wie es zensiert wird. Und diese Debatte können wir nicht führen, wenn wir die ganze Zeit davor warnen, dass irgendwie Facebook ein Zensurregime fahren würde. Nein, das ist schon längst der Fall. Ja? Hm. Es geht darum, dass es ein besseres Zensurregime fährt. Ja? Niemand wünscht sich ja auch, ganz ehrlich, ja? Also niemand wünscht sich ein zensurfreies Facebook. Da will ja auch keiner haben. Ja. Jeder hat irgendwo seine Grenzen, was er dulden möchte.
Du möchtest niemanden, wenn du in einen Café gehst, dann möchtest du, dass jemand, der sich hinstellt und die ganze Zeit Heil Hitler brüllt und den Holocaust leugnet, möchtest du, dass der gerne rausgeschmissen wird.
Du hast doch, natürlich möchtest du das, ja.
In einem sozial für dich, ja.
Und selbst die größten Free Speech Advokaten, ja, würden spätestens bei Kinderpornografie, würden sie halt sagen, so, okay, ja, da müssen
wir. Wie wir alle gelernt haben.
Ja.
Genau. Na, oft auch ja schon bei, sobald Frauen ihre Meinung äußern, dann hat ja die Free Speech Bereitschaft dann ja, oder nimmt.
Das stimmt schon, ja. Ja. Also Free Speech schon, aber Feminismus auf keinen Fall.
Genau.
Ja, also auf jeden Fall, also das heißt mit anderen Worten, auch auf dieser Ebene wird die Debatte völlig Banane geführt, ja. Und all das habe ich aber schon längst in dem Vortrag alles schon vorweggenommen. Und deswegen ärgert mich diese Debatte auch so sehr. Ja, dass ja. irgendwie sie so unehrlich geführt wird und dann kommt halt so ein Murks bei raus.
Das ist, sie wird halt, solche Debatten werden halt immer auf dem ersten Gedanken geführt. Gestern habe ich einen Artikel darüber gelesen, wo eine Studie jetzt gemacht worden ist, bezieht sich auf Amerika, ist vielleicht wahrscheinlich nur begrenzt auf Deutschland übertragbar, aber wo es halt auch um den Einfluss von Fake News ging. Und die haben einen relativ simplen Test gemacht. Die haben nicht mal geguckt, welche Bevölkerungsgruppen sind denn wie, also so wie stark auseinandergewandert sind denn welche Teile der Bevölkerung. Also wenn die Theorie ist, Fake News bringen uns dazu, dass wir uns auseinanderleben und dass wir sozusagen stärker Partisanship, also hier stärker die Gegenseite hassen und so weiter und so fort wegen Filterbubble und sowas, dann sollte es ja so sein, dass das verstärkt bei Menschen auftritt, die mehr Zeit auf Facebook oder im Internet verbringen. Und diese Studie hat das einfach mal überprüft und das Ergebnis ist, dass je weniger du das Internet nutzt, desto höher die Wahrscheinlichkeit, also desto stärker hat sich die Gesellschaft desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dich radikalisiert hast in den letzten Jahren.
Echt, ja?
Ja. Also es ist halt, du siehst das schon an der Altersschicht, dass halt junge Leute junge Leute haben sich auch stärker auseinander entwickelt, also die am meisten
Zeit. Also da musst du mir nochmal den Link raus.
Suche ich dir gerne raus, war auf Vox auch. Und das ist natürlich jetzt nicht zwangsläufig die letzte Studie zu dem Thema und das heißt auch nicht, dass sie richtig ist. Aber ich frage mich wirklich immer mehr, inwiefern ist Trump auf Fake News zurückzuführen? Und ich halte das für, ich glaube nicht, dass, also er hat die Leute angelogen, aber es ist nicht so, dass irgendwelche Nachrichtenseiten die Leute für ihn angelogen hätten, sondern er hätte ihn direkt ins Gesicht. Also in dem Moment, in dem du ein Zitat von Trump verbreitest, die Wahrscheinlichkeit, dass du Fake News verbreitest, sehr, sehr hoch. und die Medien, also man kann die Medien an sehr, sehr vielen Stellen kritisieren und ja, ich finde diese frei erfundenen Nachrichten, News-Seiten und so weiter, ich finde die ein Problem und ich finde die ein katastrophales Problem. Man könnte sie relativ leicht an einem ganz anderen Punkt gefährden, indem man ihnen den Werbegeldhahn abdreht. Das wäre wesentlich leichter, sie da zu kriegen, als glaube ich, also das Problem von ganz alleine, also die Ursache zu bekämpfen. Aber ich glaube, dass die Welt, also ja, Trump ist durch das Internet da, wo er ist. Also er hat ja selber mal gesagt, dass er glaubt, dass er ohne Twitter, dass er nicht weiß, ob er dann jetzt Präsident wäre. Und ich halte das für durchaus, ich halte das für eine durchaus korrekte Idee, dass er das nicht wäre. Aber ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie Fake News jetzt extrem viel dazu beigetragen haben.
Also im Endeffekt ist das ja das Thema des Essays, den ich ja seit einiger Zeit schreibe, der leider jetzt so ein bisschen pausieren musste. Ich hatte jetzt ganz viele andere Projekte, die jetzt dazwischen gekommen sind und ich ganz ehrlich hatte jetzt bei dem letzten Teil auch so ein bisschen so eine Schreibkrise. Ich habe da irgendwie, den habe ich jetzt schon in drei verschiedenen Versionen, hatte ich mal kurz vor der Fertigstellung und habe es dann immer wieder über den Haufen geworfen aber er kommt noch. Also ich schreibe an dem Ding noch weiter und da geht's ja im Endeffekt genau um diese Frage. Also inwiefern jetzt Trumps Erfolg, Trumps Basis, Fake News, Post-Truths und wie das halt zusammenhängt. Ja, also diesen ganzen Komplex aufzudröseln. Bin ich ja dabei und um es kurz zu sagen, es ist kompliziert. Ne?
Ja, klar.
Die Interaktionen sind sehr, sehr sind sehr, sehr komplex und vielfältig, aber der Zusammenhang ist definitiv nicht leugbar. Also ich glaube, es ist relativ offensichtlich, dass sich in der Medienlandschaft ein Prozess, vor allem in der amerikanischen Medienlandschaft, ein Prozess entwickelt hat, der zu dieser Polarisierung geführt hat, der halt auch zu diesem Fake News Problem es zumindest mit befeuert hat. Ja.
Klar.
Und dass das Internet da eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielt. Aber eben so einfach, wie du, das ist, glaube ich, richtig zu sagen, so einfach zu sagen, so, okay, ja, das Internet, guckst du Internet, ne, bist du Trump oder so,
ja
irgendwie,
ja.
Oder guckst du Internet, bist du polarisiert, so einfach ist es halt definitiv nicht. Aber ja, es gibt da schon komplizierteren Zusammenhang. Es gab da so eine schöne Harvard-Studie, die hat sich angeschaut, wie erfolgreich die Kommunikation über die Social Networks funktioniert, einerseits bei den Trump-Anhängern, andererseits bei den Clinton-Anhängern, und hat halt geguckt, wo sind die meisten Retweets bei der jeweiligen Seite, wer wird am meisten geteilt, ja? Und dann haben sie halt da geguckt, was sind die großen Hubs innerhalb dieses Feldes oder innerhalb dieser Felder, also so von links und von rechts. Und interessanterweise hat sich herausgestellt, dass auf dem Clinton-Lager die großen Hubs wirklich alle normalen Massenmedien waren, also CNN, New York Times, Washington Post, alle großen Medienmarken waren dort auch sozusagen die größten Hubs innerhalb dieses Feldes. Also deren News und deren Twitter-Accounts und so weiter und so fort waren die meist retweeteten von dem Clinton-Lager.
Okay.
Bei Trump allerdings praktisch kein einziger etablierter Medienkanal. Und der größte, und zwar mit Abstand größte Knoten innerhalb der Trump-Blase war Breitbart News. Und daneben Fox News und die ganzen anderen fringigen Sachen. Und die interessante Erkenntnis war, dass sich im Endeffekt alle die Medienangebote, die auf der rechten Seite geteilt waren, war fast keins dabei, das älter als 20 Jahre war. Und die erfolgreichsten waren selten älter als 10 Jahre.
Krass.
Ja, während halt die anderen auf der Clinton-Seite sind halt die etablierten Medien, die es teilweise seit 100 Jahren und mehr gibt, ja. Und das heißt mit anderen Worten, dass da so eine Asymmetrie entstanden ist. Also das heißt, dass tatsächlich im Endeffekt so eine sozusagen die Rechte, die jetzt Trump gewählt hat, ja, das war so eine Art Teil eines medialen Forks ist sozusagen in der Gesellschaft, ja. Der aber halt eben vor 20 Jahren eigentlich angefangen hat mit den rechten mit den rechten Radio-Hosts, ne? Rush Limbaum, Glenn Beck war ja auch zuerst ein Radio-Host, genauso wie Sean Hannity. Und die dann halt dann irgendwann von Fox News eingesammelt wurden, die dann aber auch, deren Publikum dann sich immer mehr radikalisiert hat, und die dann halt durch das Internet dann aber wiederum nochmal durch Breitband eine ganz andere neue Politisierung erfahren haben. Naja, jedenfalls, und wenn halt sich mal diese einfache Idee der Filterbubble, ja, irgendwie als Erklärung hinhalten würde, dann würde sich das aus diesen Daten nicht erklären. Weil warum sollte denn plötzlich sozusagen die Polarisierung nur auf der einen Seite stattfinden, aber nicht auf der anderen Seite, ja? Sondern die andere Seite halt weiter halt einfach nur weiter zu den Massenmedien stehen, ja. Und das ist das eigentlich Interessante, also dass da so eine, also dass diese Spaltung halt nicht irgendwie sozusagen wie soll ich, spiegelbildlich ist, ja, sozusagen die Linken gehen immer weiter nach links und die Rechten gehen nach rechts, sondern tatsächlich, dass nur die Rechten weiter nach rechts gegangen sind und sich da so abgespalten haben.
Ja, das kann man Clinton nicht vorwerfen, dass sie sonderlich weit links gewesen wäre.
Nee, das kann man wirklich nicht. Obwohl sie ja sich im Laufe des Wahlkampfs schon doch deutlich weiter nach links begeben hat.
Ja, ne? Ja, weil sie durch Sanders ein bisschen gezwungen worden ist.
Genau.
Dieses ganze Thema ist sehr spannend. Aber ich finde es auch, ich glaube auch, dass so dieses, was diese Fake News machen, sind halt Gerüchteküchen. Das ist halt sozusagen die Gerüchteszene des Internets, was halt so dieses, was man halt manchmal gesehen hat, diese Massen-E-Mails, die so rumgehen, wo irgendwelche abstrusen Behauptungen drinnen stehen, so irgendwie. Das
sind die Hoaxes, also was wir früher Internet-Hoax nannten, ne? Also hier die Bonsai-Kittens.
Naja, und was noch früher Gerüchte waren, die sich so im Dorf rumgetrieben haben.
Ja.
Und nach wie vor natürlich auch sind. Also so diese irgendwelche hanebüchenen Geschichten, die irgendwie sich rumtreiben und so. Und das war ja auch in Deutschland, als so diese Flüchtlingskrise anfing, haben sich ja einige Journalisten auch gemacht, dass es ja so im Internet ist dann irgendwann aufgetaucht, dass in dem und dem Ort ja die die ganzen Flüchtlinge mit Macheten bewaffnet den Aldi überfallen hätten oder sowas. Und wenn du dann hingehst, dann kriegst du mit, dass auch in dem Ort tatsächlich das so als Gerücht existiert. Aber trotzdem ist es nie der Fall gewesen. Und dieses der Versuch, das zu bekämpfen mit so einer Machete, wie es Mars gerade tut, ist halt, ich glaube, der ist einfach zum Scheitern verurteilt. Ich meine, wenn du es da nicht mehr teilen kannst, wenn du das Gefühl hast, wenn Leute das Gefühl kriegen, dass ihre Meinung auf Facebook einfach gelöscht wird, dann gehen sie halt woanders hin. Und dann gehen sie halt in irgendwelche sozialen Netzwerke rein, die weniger als 2 Millionen Mitglieder haben und die davon frei sind. Und dann treiben sie sich halt in irgendwelchen Foren rum. Damit hast du nichts gewonnen. Also es ist...
Ja, ich finde es auch irgendwie schwierig, ne? Also ich meine, alleine schon warum soll man jetzt ausgerechnet Straftatsbestände, warum soll man die löschen? Das ist Beseitigung von Beweisen.
Ja, und wie gesagt, wenn, dann soll man sich dafür einen vernünftigen Prozess überlegen. Also das ist, ja, dass man, ja. dass man da.
Also was ich gut fände, ne? Also ja. Jetzt, ich will jetzt nicht sagen, dass es gar kein Gesetz braucht, sondern was ich gut fände, und das ist, glaube ich, auch das, was Ulf Burmeier schon immer gefordert hat, ist zu sagen, dass die Plattformen Facebook und Twitter einen ständigen Ansprechpartner und am besten eine eigene Abteilung unterhalten sollen, ja. die nichts anderes macht, als halt mit den Behörden zusammenzuarbeiten für tatsächliche Straftatsbestände und halt mit denen aktiv zu, weil das ist halt die Kritik, die auch immer aus den Behörden kommt, dass es schwierig ist, mit Facebook und mit Twitter zusammenzuarbeiten, dass da teilweise Fragen nicht beantwortet werden, dass man da immer als Bittsteller auftritt und halt nie weiß, wie die reagieren und was kommt und so weiter und so fort, dass das unzuverlässig ist und dort die Zusammenarbeit zu verbessern, halte ich absolut für notwendig. Aber man sollte sich dann auf gar keinen Fall einreden, dass man die Probleme wie Fake News und Hate Speech auch nur ansatzweise adressiert hätte. Ja, das ist, es ist eine notwendige Sache und die verbessert sicherlich auch einiges, aber es ist nicht die Lösung der Probleme.
Ja.
Das ist eben der Punkt.
Ja, das ist, diese ganze Diskussion darum, ich weiß nicht, ich... Das ist irgendwie sowas, was, wenn ich nach Deutschland gucke, was mir so dieser nach wie vor diese Internet-Skepsis ist ja fast, ich habe irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen habe, irgendwo auf Facebook, dass irgendwie in Berlin hat ein Lehrer alle seine Schüler in eine WhatsApp-Gruppe gepackt und hat dann halt so, hey, ihr wisst doch dann und dann Hausaufgaben und ich bin krank, ihr könnt eine Stunde später kommen und sowas. Und dann hat sich ein Vater darüber beschwert beim Datenschützer und jetzt ist diese WhatsApp-Gruppe verboten worden, weil sie mit dem Datenschutzgesetz nicht vereinbart ist. Und das Datenschutzgesetz sagt nicht nur irgendwie, du darfst keine WhatsApp-Gruppen haben, was ja meinetwegen noch irgendwo nachvollziehbar wäre. Also, aber du kannst auch keine Signal-Gruppen oder keine SMS-Gruppen haben, weil es halt prinzipiell verboten ist, dass die Schule irgendwelche Informationen über Schüler in ein Medium packt, was sie nicht so 100% unter Kontrolle hat, so quasi. Ich meine, das wird natürlich weiterhin dazu führen, dass sehr, sehr viele Lehrer schlicht und ergreifend mit ihren Schülern WhatsApp-Gruppen haben, weil es einfach praktisch ist. Dass du dich dann quasi immer in so einem Graubereich befindest, wenn du einfach nur deine Schüler über Hausaufgaben auf eine praktische und zeitgemäße Art und Weise informieren willst.
Ja,
bitte.
Das ist absurd. Und dann also wahrscheinlich auch auf dieser bescheuerten Guardian-Berichterstattung basierend, ne? Also
nee, das war der überhaupt da. Ich glaube, so weit sind die noch.
Doch, das war dann so. Tatsächlich, also die Behörde hat dann ja sich darauf berufen, dass es angeblich unsichere Verschlüsselung sei, dass die Verschlüsselung gehackt sei, ja, und dann, das stand dann irgendwie da drin und, aber dann irgendwie auch mit einer Fußnote, aber in der Fußnote war dann halt überhaupt nicht mehr da die Rede davon und es ist wohl davon auszugehen, dass halt von dieser beknackten Berichterstattung, also dass die Datenschützer halt einfach noch nicht mal richtig den Durchblick haben und dann irgendwie auf Guardian reinfallen.
Ja, und es ist so eine Vollverweigerungshaltung. Also ich meine, das auf der anderen Seite, meinetwegen, sie könnten ja die könnt ihr den Senat oder so, könnt ihr eine App, mit der Schüler mit ihren Lehrern kommunizieren können, entwickeln und die macht man dann halt für Android. Die
bestimmt
für
iOS, total sicher wäre.
Die bestimmt super sicher wäre und eine Verschlüsselung hätte, die man nie fragen könnte und die Kinder auch, die würden die lieben, weil die würde nämlich von einer Firma gemacht werden, die überhaupt nicht einfach nur irgendwie mit dem Verschwippschwager sind. Natürlich wäre das eine totale Katastrophe, wenn die so eine Software entwickeln würden. Gar keine Frage. Aber es findet ja nicht mal der Versuch statt, irgendwie zu sehen, dass man, hey, wir haben neue Kommunikationsformen und was hätte ich als Schüler damals gegeben, wenn ich morgens, wenn mein Lehrer krank ist und deswegen meine erste Stunde ausfällt, dass mir das jemand sagt, bevor ich zu Hause losgehe und dass ich dann nicht eine Stunde in der Schule rumsitzen muss und nichts zu tun habe, sondern dass ich dann einfach eine Stunde länger zu Hause hätte bleiben können. Und WhatsApp ist dafür super geeignet oder Signal oder was auch immer. Internet ist dafür geeignet. Und da kann man entsprechende Tools anbieten. Und man kann entweder die Tools nehmen, die da sind, hielt ich für die clevere Variante, oder man kann eigene Tools bauen, halte ich für nicht ganz so clever. Aber man kann sich natürlich auch zurückziehen und sagen, nee, dann sitzen die halt eine Stunde in der Schule rum. Ist mir doch egal. Hauptsache Datenschutz. Und ich habe jetzt...
Ja, vor allem halt, ja, es ist absurd. Naja, gut. Max, haben ja. wir's?
Ach, ja, siehst du, ich
habe. Oder fällt dir noch was an?
Kaum sind die. Doch, ich bin ein bisschen einsam, weil meine Familie nicht da ist. Ist krass, so wie das plötzlich so, wie die alle einfach weg waren und ich abends keinen Grund mehr habe, nach Hause zu fahren. Bleib auch viel länger im Büro. Warum soll ich nach Hause? Gibt doch keinen Grund. Schon merkwürdig, so, wenn Kind und Frau aus dem Haus sind.
Wo sind die denn?
In Deutschland. Gerade
jetzt. Die sind jetzt schon in Deutschland?
Ja, die sind schon in Deutschland. Die sind schon anderthalb Wochen.
Ach, das weiß ich gar
nicht. Ja, die waren zuerst bei Dianas Schwester und jetzt sind sie gerade beim Opa und meine Eltern sind über Ostern treffen sich alle beim Opa und meine Eltern sind auch da und haben sich eine Unterkunft gemietet und ich glaube, Dianas Mutter kommt auch noch und ein Freund aus Frankfurt ist noch da und Kolja hat Full House und es ist gerade, egal in welche Richtung er rennt, immer ist irgendjemand da, mit dem er spielen kann. Das ist, gerade, also ja, ich glaube, er vermisst mich ein bisschen, wirklich, aber es sind genug andere Leute da, die das ausgleichen können. Insofern, das
kann ich. Ja.
Und auch da wieder,
du bist ja auch bald wieder hier.
Ich bin auch bald da. Auch da wieder was FaceTime, also was da, ich telefoniere, ich sehe den jeden Tag und es ist nicht dasselbe, wie wenn man live da ist, aber mein Schwager, also der Mann von Dianas Schwester, der ist halt 3 Tage die Woche, arbeitet er von außerhalb, weil seine Firma so extrem weit weg ist. Und der macht kein FaceTime mit seinem Kind, sondern da wird dann nur telefoniert. Und das Kind ist dann immer total enttäuscht und war dann total begeistert weil Waldorfschule. Also es ist. Oh.
Weil das Gesicht sehen ist halt auch einfach, das ist böse.
Ja? Das ist böse. Und ich meine, man kann sich hinstellen und kann sagen, ja, das ist alles und Internet und schlimm und weiß ja toll was. Aber im Endeffekt geht das nur um die Frage, willst du mit deinem Kind kommunizieren oder willst du es nicht?
Ja, vor allem, scheiße, dein Telefonanruf wird mittlerweile auch über SIP geroutet, also auch über das Internet.
Ja, aber unverschlüsselt insofern.
Aber, ja.
Im Gegensatz zu FaceTime, was end-to-end verschlüsselt ist. Aber soweit denken die ja noch nicht mal. Internet, böse.
Ja, das ist, aber das ist wirklich, ich hatte das jetzt auch gerade, artet das wieder aus, aber ich war jetzt gerade in Düsseldorf wieder auf einer Konferenz, Konferenz übertrieben, ja. Also Veranstaltung, und da haben wir auch über solche Probleme wie diese Facebook-Geschichten und die Alt-Right haben wir da geredet und ich hatte da auch was über Plattformen erzählt und dann machte ich das Argument dann in der Diskussion zu sagen, ich habe das Gefühl, dass in Deutschland die Rechte so eine gewisse Diskurshoheit im Internet erlangt, weil auch gerade viele linke oder moderate Kräfte halt sich aus dem Internet zurückziehen, oftmals durchaus verständlich, weil sie zum Beispiel angefeindet werden, weil sie keinen Bock auf Shitstorms haben und so weiter und so fort. Kann ich irgendwie nachvollziehen, aber ich finde es halt schade, dass halt irgendwie im Internet, dass das viele der intelligenteren Leute in Deutschland so internetavers sind, dass sie halt mehr oder weniger den Diskursraum den Rechten überlassen. Mhm. Und ich würde mir mehr wünschen, dass Leute öffentlich sich positionieren, auch politisch, in den sozialen Netzwerken. Und dass glaube ich, dort halt so ein bisschen Lufthoheit wieder zurückerobert bin. Und dann kam halt wirklich, wurde ich bombardiert mit Fragen aus dem Publikum, wie sie das denn machen sollten, denn schließlich ist ja Facebook böse. Ja? Also eine Diskussionspartner, eine der aus dem Publikum meinte dann sogar noch irgendwie, ja, aber Facebook ist doch selbst faschistisch.
What?
Also so, als Unternehmen.
Okay.
Und da weißt du auch gar nicht mehr, was du da sagen sollst. So irgendwie, es ist wirklich, also das ist das Diskursniveau hier in Deutschland über diese Themen, ja. Also da kannst du, und das sind da wahrscheinlich die Leute, die dann auch irgendwie Heiko Maas zujubeln, ja.
Ja.
Bei seinem Bullshit-Gesetz.
Das ist halt das ist immer das Problem bei jedem dummen Politiker, wenn er durchschnittlich dumm ist, ist immer noch 50% der Bevölkerung ist noch dümmer als er. Oder beziehungsweise muss ja nicht mal dümmer sein, sondern im Zweifel uninformiert dazu irgendeinem Thema oder sowas. Man muss ja nicht mal negativ drehen. Also gerade Facebook hat uns hier das Leben, Diana und so, also das ist ja, das gesamte soziale Leben wird halt über Facebook organisiert. Das kann man gut finden, das kann man schlecht finden. Aber zu sagen, macht das doch einfach nicht mehr. Organisiert doch euer soziales Leben so, wie wir das früher gemacht haben, nämlich per zufällig Treffen und Anschlägen an Briefkästen oder ich weiß gar nicht, wie das gemacht worden ist, indem ihr Anzeigen in Zeitungsannoncen schaltet, das ist halt einfach keine Option mehr. Also es ist ja, du kannst ja Facebook böse finden, meinetwegen, dann bitte überleg dir eine Alternative. Also das heißt nicht, dass du die Alternative, dass du sozusagen startet doch die Alternative zu Facebook, klar, das ist hinreichend schwer. Aber ja, wenn du eben per WhatsApp nicht kommunizieren willst, dann kommunizier doch per Signal. Aber mach es halt. Und wenn du sagst, dass man auf Facebook, dann mach es doch auf Twitter wenigstens. Oder ja, auf Mastodon oder auf weiß der Teufel was wo.
Wir könnten eigentlich noch über Mastodon lästern.
Mist, ich habe in dem Moment, nämlich sagte, ja, okay.
Ja, es ist ja der neueste, ist auch egal, ne?
Jetzt ja, ist auch egal.
Kommen wir gleich die 3 Stunden.
Ich hol mir noch mal einen kurzen Kaffee, ja, dann.
Okay.
Dann kannst du so lange kurz erzählen, was Mastodon ist.
Okay, Mastodon. Mastodon ist der neueste heiße Schrei, der Twitter obsolet machen soll, also von den vielen anderen heißen Schreien, die wir seit Twitter es gibt, gibt es Twitter-Klone, die jetzt, aber jetzt wirklich, aber diesmal wirklich, ja, also ganz diesmal, aber wirklich, wirklich, Twitter wirklich den Garaus machen sollen. Und davon hat sich bisher nichts durchgesetzt. Wir erinnern uns an App.net, wir erinnern uns an Ello, wir erinnern uns an Status.net, wir erinnern uns an Identica, wir erinnern uns an die ganzen verschiedenen Protokolle und Sachen und so weiter und so fort. Und auf eine gewisse Art und Weise ist Mastodon auch tatsächlich ein Abkömmling. Ich glaube, dieses Identica, dieses Status.net-Protokolls, das sich irgendwie immer weiterentwickelt hat, in Open-Source-Foren und in verschiedenen anderen Implementationen auch eingesetzt worden ist. Und auf jeden Fall ist Mastodon jetzt sozusagen auch sozusagen ein Evolutionsschritt innerhalb dieses Dings. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, also weil die einzelnen Dienste und die einzelnen Namen, die wir dann zu hören bekommen haben, die haben es alle nicht geschafft und so, aber im Endeffekt hat sich dann doch ja irgendwie eine Community gefunden, die dann immer noch so einen Lebensfunken am Start gehalten hat und dieses Federated-Gedanken halt immer weiter gesponnen hat und immer mehr, sag ich mal, Versuchsballons rausgepustet hat. Und eine der erfolgreicheren dieser Versuchsballons ist jetzt eben Mastodon, das wahrscheinlich eigentlich hauptsächlich so eine Form von Client-Interface-Funktion ist, die für dieses Status.net-Protokoll-Upgrade. Und die aber tatsächlich, das muss man schon sagen, finde ich, also von der Usability her ein deutlicher Fortschritt ist gegenüber allem, was wir so bisher gesehen haben. Das sieht ganz schick aus, das orientiert sich auch an, sag ich mal, populären Twitter-Clients, die es mal gegeben hat oder die mal gut waren und versucht halt viel dessen richtig zu machen, was Twitter mittlerweile falsch macht. Also viele Features sind sozusagen nicht mitgegangen worden, die Twitter gemacht hat. wo es auch viel Kritik gab. Und da Twitter auch immer schlechtere Produktentscheidungen trifft und immer mehr Leute unzufrieden sind mit Twitter, ist vielleicht tatsächlich gerade so eine Form von Momentum gegeben, dort Twitter nachhaltig Leute abzuziehen und Aufmerksamkeit abzuziehen. Aber so ganz schlucke ich das noch nicht, weil das, was bei Mastodon passiert, das ist nicht nichts. Da sind viele Leute, die ich kenne, sind darüber gegangen und spielen da rum und haben Spaß und das beobachte ich und finde das auch ganz angenehm. Aber es sind lange nicht so viele Leute, vor allem in der Tiefe und Breite, dass das irgendwie eine Relevanz haben würde. Die sind jetzt gerade krass gewachsen, aber irgendwie war jetzt irgendwie die, haben sie letzte Woche irgendwie die 100.000er-Marke überschritten. Und 100.000, sorry, ist halt einfach.
Ja, aber jetzt die 200.000 kommen noch heute.
Ja, noch heute, ja.
Also es ist in der letzten Stunde sind's, ich habe ja einer der aktivsten User in meinem, in meiner Timeline, um jetzt mal anzudeuten, wie viel hier losgeht, ist ein Account, der einmal pro Stunde die aktuelle Userentwicklung twoppt, ich weiß, tutet,
ist glaube ich
ja. Sind jetzt genau 194.507 Accounts und in der letzten Stunde waren es 1200 neue, in der Stunde davor 1700 neue, also ich weiß nicht, ob man nach eurer Zeitzone das noch heute passieren wird, aber nach meiner Zeitzone wird heute garantiert noch hier 200.000 Schwelle durchbrochen.
Ah.
Und ja, also ich finde Mastodon,
aber auch 200.000 ist halt einfach, das ist nicht relevant in jeglicher Hinsicht.
Überhaupt nicht relevant, ohne Frage. Ich finde das ja auch, ich habe keine Ahnung, ich habe ja also auch bei all diesen Netzen, auch so bei Ello und so, da habe ich ja einfach ausgesessen. Also ich fand das ziemlich öde.
Ich mache mir immer grundsätzlich einen Account und ich gebe allem eine Chance, wirklich, weil ich im Grunde meines Herzens will ich es ja auch. Ich will ja, dass irgendwie ein geiles Open Source Federated Kram irgendwann hinkommt und irgendwie den ganzen Social Network Kram in eine demokratischere Angelegenheit verwandelt und deswegen bin ich dabei. Ich bin bei jeder Revolution, stelle ich mich in die vorderste Reihe, aber ich glaube ehrlich gesagt trotzdem nicht dran. Ich lasse mich dann, ja.
Also ich habe Ello habe ich halt ausgesessen, weil ich das irgendwie, ich fand das blöd, keine Ahnung. War tatsächlich eher so ein Bauchgefühl als alles andere. Und dieses Mastodon, ich finde das, finde ich nicht blöd, finde ich ganz putzig. Also ich finde es ist gut gemacht, die Software ist gut gemacht. Ich habe auch einen ganz guten Client auf dem iPhone und es gibt auch für Android ganz gute.
Welchen benutzt du da?
Ist direkt der erste, der nicht Amarok.
Den benutze ich auch. Der ist ganz okay, ne?
Der ist kein Tweetbot, aber ist ein okayer Client, kann man machen.
Ja.
Und das Webinterface, das hast du ja schon gesagt, nicht. Das ist auch ganz hübsch und ganz, ganz brauchbar und ich habe so gedacht, ja, wenn ich das mache, dann setze ich direkt meine erste eigene Instanz auf. Ich mache das ja nicht so, dass ich bei irgendjemand anders, also habe ich probiert, so meine eigene Instanz aufzusetzen. Bin gnadenlos gescheitert.
Okay.
Aber das, was ich so gesehen habe vom Quellcode her und von der Dokumentation, wie man es aufzusetzen hat und so und das macht alles einen ziemlich guten Eindruck. Also zum Beispiel, es ist nicht mal vorgesehen, dass du keine HTTPS-Verschlüsselung hast, was ja schon mal einfach State of the Art, wie man heutzutage halt sowas aufsetzen sollte. Nämlich klar, also es ist die einzige Instanz, das Einzige, was vorgesehen ist für HTTP, ist, um dich auf HTTPS weiter zu directen. Was ich schon mal ganz gut finde und sowas. Also es macht alles einen ziemlich guten Eindruck. Und dann habe ich es halt nicht geschafft, die aufzusetzen, sondern habe halt die ganze Zeit immer nur Fehlermeldungen gesehen auf meiner Mastodon-Instanz, was dann ein paar Vögel sind, die in einem Netz probiert haben, einen Mammut aus dem Wasser zu heben. Was natürlich so richtig so Gefühle ausgelöst hat bei jedem Oldschool-Twitter-User. Und irgendwie fand ich das ganz sympathisch. Und so mit Twitter jetzt so, was ich ja, die haben ja jetzt die Eier sind ja jetzt weg.
Ja, die müssen.
Also da das ist so der Punkt, an dem ich mich frage, ist Maas jetzt auch Produktmanager bei Twitter? Ja, ich habe gelesen, dass hier viele Leute haben Probleme mit den Eiern auf Twitter.
Jetzt haben wir keine Eier mehr.
Darum haben wir jetzt das Standardprofilbild geändert. Meinetwegen. Und ich fand das Ei eigentlich immer so eine schöne Idee, weil Twitter, also was heißt schöne Idee? Sie haben halt eine Feder, wenn es darum geht, eine Nachricht zu schreiben und sie haben halt dieses Vogelmotiv, das steckt halt noch in allem drin und das ist halt was Twitter ja auch irgendwie immer ein bisschen, dieses Vögelchen hat Twitter ja auch, dieses Vögelchen hat sehr zu Twitters Popularität beigetragen, glaube ich. Das war einfach ein sehr sympathisches und ein Ei für einen neuen User, der noch nicht so richtig geschlüpft ist, passt ja auch. Und jetzt haben sie halt, jetzt machen sie da irgendwie alberne Köpfe hin. Und die sind ja meinetwegen auch ganz toll designt und lange Gedanken drum gemacht und das Designteam hat 5000 Versionen, bevor sie, aber die prinzipielle Idee, dass das Bild eines Ei das Problem sei, ist halt, deutet darauf hin, dass Twitter keine Ahnung hat, was das Problem ist. Ach. Ja, Twitter.
Tja, Twitter. Ich habe auch nicht mehr so richtig, also ich meine, okay, ich hadere, glaube ich, schon seit Jahren mit Twitter. Ich komme aber auch irgendwie nicht davon los. Das, ja.
Es ist ja, ich finde es ja als soziales, also ich gucke noch, ich schreibe manchmal ein bisschen, also ich schreibe bei weitem nicht mehr so viel, wie ich früher geschrieben habe, nicht ansatzweise viel, aber immerhin manchmal weniger als nichts. Ich nutze es nur noch auf dem Telefon. Das ist sowas, was ich, früher hatte ich einen Twitter-Client. Ich hatte eine Tastenkombination, mit der ich den Twitter-Client ein- und ausblenden konnte. Und inzwischen hatte ich Twitter sogar mal gelöscht von meinem MacBook, also von meinem Desktop-Rechner. Habe ich jetzt nicht mehr, aber ich habe ihn halt einfach immer zu. Ich habe Tweetbot immer zu, ich mache ihn nie auf. Aus dem Dock gelöscht. Und wenn ich halt Twitter lese, so aus geistiger Hygiene, Aufmerksamkeitshygiene, dann nur auf dem Klo auf Twitter, auf dem Klo quasi, auf dem Telefon. Und ich mache mir auch lang keinen Kopf mehr darum, was ich tweete oder irgendwie sowas. Aber ja, es ist irgendwie so, wenn man irgendwas über die, also so meine Timeline funktioniert ganz gut und das ist alles okay und die Leute, die da drin sind, sind auch, ich folge da sehr interessanten Leuten und ich habe auch mir ganz bewusst mal wieder eine Diversifizierung reingebracht, habe auch viele Amerikaner reingebracht, weil meine Timeline war, als ich in die USA gekommen bin, war meine Timeline sehr, sehr tot, weil sie halt sehr deutschlandbestimmt war und das ist halt falsche Zeitzone. Und ich folge jetzt bewusst diverseren Menschengruppen, also ich probiere amerikanischen oder Moslems zu folgen, ich probiere Frauen, Muslim-Frauen zu folgen und überhaupt mehr so auch diese Resist-Gruppe, also so dieses, ich probiere meinen Beitrag zu leisten, um dieses Land wieder oder überhaupt die Welt wieder ein bisschen verständlicher zu machen und sich ein bisschen näher zu bringen. Und das schließt natürlich mein eigenes Verständnis von der Welt massiv mit ein und ich probiere Minderheiten zu folgen oder eben und das funktioniert gut und ich mag meine Timeline und ich probiere auch der anderen Minderheit Republikanern zu folgen, die, also nicht Republikanern, die nicht irre sind, zu folgen, und davon gibt es auch ein paar, mit denen ich sicherlich über viele Sachen nicht übereinstimme, aber dann doch irgendwie sage, ja, das ist wenigstens ein Punkt, den ich als nicht irre akzeptieren kann und da, das funktioniert, aber so Twitter als als Firma so machen, das ist, ich, also diese neuen Replies da, die da irgendwie, wo du wirklich denkst,
total vermurkste Scheiß, ey.
Was habt ihr euch dabei gedacht? Und dieses, das Replies, das ist, also dieses, dass da immer noch diese Denke zu herrschen scheint, so dieses, ja, wir müssen die Einstiegsbarrieren senken, das ist zu kompliziert, Twitter ist zu kompliziert und darum müssen wir ich weiß nicht, ob das der richtige Ansatz ist. Macht doch erstmal die Leute, die da sind, wirklich glücklich und zufrieden und probiert ein geiles Produkt für die zu machen. Und wenn die dann, das würde dann schon hoffentlich dazu beitragen, dass die anderen auch ein bisschen, dass die anderen wiederkommen und sich ein bisschen mehr Mühe geben. Was ich aber sehr lustig fand, weil Jens Scholz hat nämlich auf Mastodon geschrieben, dass er bei Twitter immer so geil fand, wie toll einfach das war und dass man das nach 3 Minuten kapiert hatte.
Ging ja vielen genau gegenteilig so.
Und bei Mastodon viel zu kompliziert sei. Und ich erinnere mich noch, wie ich mit Twitter angefangen habe. Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Also es hat so lange gedauert, also bis ich dachte so, wenn ich jemanden folge, muss der dann, kriegt er dann auch alles zu lesen, was ich so schreibe? Ich glaube, vielleicht ist das ein Grund, warum so viele, viele Leute mit 0 Followern in die Leere hineinschreien, weil sie glauben, dass jedem, der sie folge, auch ihre Nachrichten sehen würden. Dass sie das, das hat zum Beispiel bei mir lange gedauert, was ein Ad-Reply ist, hat lange gedauert, bis ich das verstanden habe. Und
du weißt, dass wir beide angefangen haben, da gab es noch keine Ad-Replies, also jedenfalls keine fest implementierten.
Na, aber diese Konvention gab es, glaube ich, schon. Und
die Konvention gab es schon, aber damals hat man halt einfach, man musste den Leuten folgen, damit man das gesehen hat, dass sie einen Ad-Reply haben. Das ist halt so ein bisschen aus der Kommentar, bei den Blog-Kommentaren ist das entstanden.
Ja. Weißt du?
Da hat man ja immer schon irgendwie Leute Ad-Replied.
Mhm.
Klar zu machen, auf wen man sich zu beziehen, und das hat man sich dann auf Twitter so weiter fortgesetzt. Mhm. Und irgendwann hat Twitter dann erkannt, okay, so scheinen sich die Leute miteinander zu unterhalten, lass uns das als sozusagen Feature integrieren. Und als wir angefangen haben, das war ja 2007, gab's das noch gar nicht. Das haben sie erst im Laufe des Jahres 2007 haben sie das, glaube ich, erst implementiert.
Ich habe irgendwie Twitter bekommen, und ich fand Twitter am Anfang total doof. Oder was heißt total doof? Das war ja die erste Republika.
Ich fand sofort total super.
Ich war auf der ersten Republika und ich hatte diese SMS-Wall gebaut. Mhm. Und jeder. Hast du das mit Twitter gemacht? Nein, das habe ich nicht mit Twitter gemacht.
Was ist dieser scheiß Twitter?
Genau. Hey, ich habe da was gebaut. Ich finde das okay. Es ist scheißegal, ob das Twitter und so. Und ich hatte einen Twitter-Account und alles und so. Und dann habe ich das irgendwie liegen lassen, und es gab die SMS-Benachrichtigungen, die damals überhaupt nicht funktioniert haben, dass man sich per SMS benachrichtigen lassen konnte, wenn ein neuer Tweet kam.
Genau, man hat sich dann Leute auch per SMS abonniert.
Genau, und ich hatte das halt bei allen möglichen Leuten gemacht und es hat nie funktioniert. Und irgendwann nach einem halben Jahr oder sowas, und ich hatte Twitter schon vergessen, gab es dann so, dass...
kamen dann alle SMS auf einen Schlag.
Kam dann plötzlich so, wachte ich morgens auf, weil massenhaft SMS bei mir ankamen. Und das war dann so, das und dann musste ich die alle erstmal abstellen und sowas. Und dann, ach, das gibt's ja noch. Und, das existiert ja noch. Und dann hat man das halt, und ich glaube, dann bin ich erst so richtig, richtig reingekommen. Kann sein, dass es da sogar schon Ad-Replies dann gab.
Du warst ja vor mir bei Twitter,
ja,
ne? Also nicht viel, aber schon ein bisschen. Bist du schon 10 Jahre jetzt?
Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt.
Dieses Jahr ist auf jeden Fall unser 10-jähriges.
Ja, das stimmt.
Bei Twitter. Also du wirst wahrscheinlich jetzt demnächst irgendwie die Benachrichtigung kriegen, dass du 10 Jahre
deinen Account
hast. Ich glaube ja, also es gibt verschiedene Services, die einen darauf hinweisen,
okay,
also auf die Twitter-Geburtstag.
Achso, dann meinst du, dass ich...
Ich bin im Mai, habe ich meinen Account gemacht. Das heißt, ich werde im Mai, wird mein Twitter-Account 10 fucking Jahre alt. Und ganz ehrlich, es gibt keinen Service im Internet, der mein Leben mehr geprägt hat als Twitter.
Ey, mein Twitter-Name steht immer noch in meinem Ehering drin und der meiner Frau, das hat schon seinen Grund.
Ja, das ist schon krass, ne?
Und also das ist natürlich, also das ist ja auch klar, Twitter ist, also die Idee dahinter ist auch großartig und es ist halt, aber die Firma ist halt so, ich wollte jetzt gerade sagen, so fürchterlich, aber sie ist gar nicht fürchterlich, sie ist einfach so ahnungslos. Das ist
so Trumpig.
Ach, nee, Trump ist halt so.
Trumpig ist schon ein bisschen zu viel.
Das
aber
ist halt, ich fürchte, ich weiß es nicht, wie es ist, bei Twitter zu arbeiten. Aber ich fürchte, dass es sehr behördig ist, tatsächlich. Also erstmal, wofür brauchen die all die Leute? Wofür braucht Twitter 5000 Leute? Okay, weiß man immer nicht, was die alles an Produkten bauen. Aber so,
die müssen alle an Geschäftsmodellen bauen, weil das ist ja das, was die Twitter immer noch nicht hat.
Ja, aber das ist doch, also so schwer könnte, also dieses Werbung, das könnte doch auch so schlecht nicht sein. Und da muss man auch dann also irgendwie, also dieses mit diesen blöden Eierköpfen jetzt, das ist was tatsächlich sowas, wo ich so denke, so Alter, mach doch mal, wie konnte das denn, also dass da jemand dran sitzt und dass da auch ein paar Leute vielleicht ein bisschen zu lange, aber dass dann wirklich irgendjemand sagt, so ja, das launchen wir jetzt, weil das ist eine Lösung für das Problem, das wir mit den ganzen Eiern auf Twitter haben, dass wir müssen einen Teil unserer Identität abschneiden, um den Eindruck zu erwecken, dass bei uns nicht nur irgendwelche, also das ist auf so vielen Ebenen kaputt und so schwer ist dieses Geschäftsmodell von Twitter jetzt auch nicht. Also das sollte doch machbar sein. Und die machen doch auch Geld. Also sie machen halt keine gigantischen Gewinne, aber sie sind ja profitabel und soweit ich weiß, oder? Twitter ist doch die letzten Male immer profitabel gewesen.
Ich habe jetzt keine aktuellen Zahlen.
Das ist halt,
aber die waren sehr, sehr lange sehr, sehr unprofitabel.
Natürlich, aber es ist halt jetzt nicht mehr und von der Basis könnte man ja auch anfangen, was zu machen, aber irgendwie habe ich das, also so dieses, sie sind, also auf der einen Seite so, ich finde zum Beispiel diese Tweetstorms, also dieses, dass du diese Zeichenketten von zusammenhängenden Zeichenketten, also Tweets machst, die dann so zusammengehören, die sind so eine Katastrophe, ehrlich, dass das überhaupt existieren muss, weil, also
andererseits, ich weiß nicht, die haben auch irgendwie ihren eigenen Reiz, finde ich. Also ich glaube, so als Medien, als eigenständige Medienform hat das schon, ich will es nicht sagen, seine Berechtigung, ne? Also man kann,
ja.
es gibt gute Gründe zu sagen, das muss man irgendwie anders machen, aber du musst schon sehen, dass es eine eigene mediale Dynamik hat, wenn jeder Tweet, ist ja nochmal ein eigener Aufmerksamkeitsakkumulator.
Ja.
Also du machst einen Tweet und so ein Tweet rauscht halt schnell mal durch. Aber dann kommt ein zweiter Tweet und dann kommt ein dritter Tweet und auch gerade, dass Twitter dann die da zusammengehörig anstellt und immer wieder sozusagen nach oben flackt, ja. Also Twitter zeigt dann ja jedes Mal, wenn halt sozusagen eine Antwort unter die Konversation geht, springt die Konversation wieder hoch in deine Timeline. Ja?
Achso, auf der Twitter-Webseite nutzt die ja gar nicht.
Ja, oder in der App, ne? Also egal wo.
Benutzt ja immer noch Tweetbot. Okay.
Und selbst wenn du Tweetbot nimmst, ne, hast du dann sozusagen oben wieder, hast du trotzdem wieder einen neuen Aufmerksamkeitsschub, weil es wieder oben der letzte Reply ist. Also das heißt mit anderen Worten, das hat sozusagen eine eigene mediale Dynamik, dieser Tweetstorm. Und ich glaube, das macht sie dann auch erfolgreich, weil sie halt sozusagen nicht einmal sozusagen irgendwo mal in der Timeline untergehen, sondern halt dann sozusagen in dieser Dynamik halt über eine längere Zeit schaffen, Aufmerksamkeit zu akkumulieren.
Finde ich absolut in Ordnung. Also finde ich, ich habe auch nichts gegen diese Medienform an sich, sondern ich finde sie einfach als, dass sie nicht, also erstens, sie sind unfassbar schwer zu kreieren. Ich wüsste nicht, wie ich es mache.
Du musst halt einfach nur auf dich selbst replyen. Also.
Ja, aber wenn ich auf zumindest ein Tweetbot dann das Ad-Zeichen und das 343-Max rauslösche.
Musst du einfach rauslöschen. Genau.
Dann hängen die nicht mehr zusammen.
Dann hängen die noch zusammen.
Nee, ich hab's einmal probiert, dann hingen sie nicht mehr zusammen. Vielleicht ist das ein Tweetbot-Problem, keine Ahnung.
Also ich habe Tweetbot auch und das funktioniert bei mir.
Okay, vielleicht habe ich auch einfach mich zu dumm angestellt. Ich finde die Erstellung zu kompliziert und ich finde das Verlinken auf einen kompletten Tweetstorm zu kompliziert. Weil der einem auch dann vollständig angezeigt wird. Also ich finde, Twitter war mal relativ gut darin, solche Erfindungen der User zu nehmen, also der Retweet damals. Fand ich eine ziemlich grandiose Sache. Das war halt so ein manuelles Ding, dass Leute dann RT davor geschrieben haben und dann halt eine Nachricht von jemand anders in ihre eigenen Timeline gepumpt haben. Und das war immer schön und gut und ich fand es immer scheiße, aber die native Retweet-Funktion fand ich gut. Und das ist halt so, und das könnten sie jetzt auch machen. Sie könnten aus diesem Tweetstorm, könnten sagen, Leute machen das und das, wir finden das prinzipiell, finden wir das gut, finden wir das scheiße. Und wenn sie sagen, ja, wir finden das gut und ich finde, du hast gerade einen guten Grund gebracht, warum man das gut finden kann. Und ich finde, sie sind oftmals auch sehr, sehr informativ und sie bringen auch dadurch was Eigenes mit, weil du halt trotzdem jeder dieser 140, dieser einzelnen Tweets sozusagen, jeder Absatz immer noch ein abgeschlossener, in sich abgeschlossener Gedanke ist. Also ja. Er macht das auch so gut häppchenhaft. Du hast einen langen Text, aber er ist trotzdem so in Tweetform konsumierbar. Das finde ich ganz angenehm. Und ja, idealerweise ist auch noch jeder dieser einzelnen Tweets eine eigene Punchline, den du auch quasi nur für sich als Zitat rausnehmen kannst. Und das ist eine schöne Medienform, ohne Frage. Aber Twitter könnte das aufgreifen und könnte sagen, was können wir denn machen, um das besser zu machen? Und einfach nur lange Tweets zu machen, ja, ist vielleicht, wäre jetzt meine erste Antwort gewesen, ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Hast du so beim bisschen drüber nachdenken, hast du da recht. Aber dass man die User irgendwie unterstützt, also wenn man sagt, dass Twitter zu kompliziert ist, würde ich sagen, ist das einer der Punkte, wo man angreifen könnte. Wo man die Leute irgendwie in eine Form bringen kann, dass sie es zum einen leichter erstellen können, dass sie vielleicht auch mal einen Tweet mittendrin rauslöschen können, ohne dass gleich die ganze Schlange kaputt ist und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite, dass sie leichter konsumierbar sind, dass sie leichter in Artikel einbettbar sind, dass sie leichter wiederfindbar sind. Und
automatisch so ein Storyfy-mäßiges Ding daraus ja, auch gemacht wird, dass man dann irgendwie so rausziehen kann, ja.
Dass man leichter kennzeichnen kann, dass das jetzt Teil eines
Was halt manchmal schwierig ist, ist halt zum Beispiel ältere Tweetstorms nochmal nachzuvollziehen, weil wenn man dann auf den Tweet klickt, dann kriegt man dann halt nicht mehr den Tweetstorm, sondern zum Beispiel die ganzen Ad-Replies, die dann auf den Tweetstorm gefolgt sind und so weiter und so fort. Und dass irgendwie Twitter irgendwie dann halt irgendwie eine Möglichkeit bietet, wie man ältere Tweetstorms, die man halt so ein bisschen verpasst hat, halt sich als durchgängigen Text oder sowas ansehen kann oder auf einer durchgängigen Seite oder sowas, ja. Also das wäre zum Beispiel ein ganz gutes Feature, wie man das erstmal einbauen kann.
Und sie sind auf der einen Seite, das ist halt, sie wissen offensichtlich, dass sie ihr Konzept nicht kaputt machen können. Sie haben ja irgendwann, aber dann mit den Replies jetzt mit diesen neuen, das ist halt so ein totales Billo. Ja, wenn du seit 3 Minuten auf Twitter bist, dann verstehst du nicht, wie Replies funktionieren. Danach hast du es irgendwann verstanden. Und es geht halt offensichtlich immer noch darum, sich nur bei diesen, ja, neue User, wie können wir die denn länger auf der Plattform halten, ranzuwanzen. Und das ist nicht Twitter, das ist nicht dein Job. Dein Job ist erstmal, die Leute da zu behalten, die da sind und die aktiver zu machen. Und ja, und das mit, ja.
Also, Max, naja. Ich würde sagen, wir haben jetzt mal wieder einen exzeptionell langen Podcast gemacht, also so lange, wie wir schon lange nicht mehr gemacht haben, jetzt über 3 Stunden schon.
Ja, kann ich direkt Mittagessen gehen. So sieht mein Arbeitstag aus. Ja. Oh, jetzt sehr Sutro.
Und ich kann endlich ins Bett gehen, ich bin ein bisschen müde.
Oh Gott, na dann.
Ich bin ein bisschen kaputt. Wir haben hier gerade auch ein scheiß Wetter und ich bin momentan auch ein bisschen
auf. Ja, das Wetter ist hier aber auch nicht geil. Also jetzt ist es gerade schön, aber das Essen.
Ja, es wird alles anders, wenn du kommst. Dann
ja, hoffentlich. Ich bitte doch darum. Genau.
Ach, ich wollte noch mal eins loswerden. Das wollte ich schon immer mal machen.
Und schon geht's in die 4. Stunde, ja?
Alexa, bestell mir ein Buch, das Buch Michael Seemann, das neue Spiel.
Das ist
bestätige Kauf. So, das wollte ich jetzt einfach mal in
das wolltest du
einfach reinsagen, ja, als Werbeblock, ja, also dass ich direkt Alexa Geräte jetzt aktiviere, damit ich irgendwie Geld verdiene.
Hast du von dieser Burger King Kampagne gehört?
Nee.
Die haben ja quasi das gemacht.
Ja, echt?
Da lief ein Spot gestern, der so: Hallo, ich bin von Burger King und ich habe keine Zeit, ich habe nur 15 Sekunden Zeit und in der Zeit kann ich dir nicht erzählen, welche guten Zutaten in unserem Blablabla-Burger drin stecken. Darum, okay Google, was steckt im Whopper? Und dann hat halt okay Google, also wenn du so ein Google-Ding dastehen hast, hat es halt die Wikipedia.
Ja, aber das sind ja noch keine Transaktionen. Der Witz ist doch, dass ich direkt eine Transaktion auslösen möchte.
Na, das gab es mit Alexa aber auch schon bei ein paar Radioberichten. Also einmal hat Alexa.
Ja, deswegen mache ich das ja.
Genau. Bei mir hat es jetzt nicht funktioniert, weil Alexa halt erstens drüben steht und zweitens Alexa ich gerade Kopfhörer aufhabe. Aber vielleicht spiele ich es nachher nochmal laut ab. Und ich sowieso über Alexa keine Bestellung auslösen kann, weil.
Man hätte es vielleicht am Anfang des Podcasts machen. Bitte nicht per Kopfhörer, sondern laut über Stereoanlage hören, ja.
Ja, aber wir haben dieses Problem, weil, also Alexa ist im Augenblick tatsächlich nicht, also es gibt lange, lange Zeit Gerüchte, dass du sie auf eine Stimme fixieren kannst. Also, dass sie quasi deine Stimme lernt und dann auf fremde Stimmen einfach nicht mehr reagiert. Dieses Feature ist aber noch nicht ausgerollt und ich bin jetzt gespannt, was zuerst kommt, weil das Kind, Kolja, der findet Alexa natürlich total spannend.
Mhm.
Und was ich
endlich auch, jemand, der ihm zuhört.
Endlich. Ich glaube eben gerade auf das Alexa, was ich gesagt habe, habe ich ein Bing, so ein Bestätigungsbing hinten gehört. Weil ich halt damit auch einen Fernseher ausmache und sowas, weißt du, so steht halt eine Maschine, die ein bisschen leuchtet und auf die Stimme reagiert und den Fernseher ausmachen kann und so eine Sachen und einen Timer stellen kann und so und diese ganzen Späße, die wir damit machen. Aber er kann halt im Augenblick, sagt er immer noch Lexa statt Alexa. Und darum kriegt er sie noch nicht dazu, dass sie, manchmal schafft er schon, dass er ihm zuhört. Und ich bin jetzt gespannt, ob zuerst das Kind richtig Alexa aussprechen lernt oder ob tatsächlich vorher Amazon noch dieses Feature ausrollt, dass ich ihn einfach aussperren kann. Was natürlich dann auch ein traumatisches Erlebnis für so ein Kind sein kann, wenn so ein kleiner Roboter auf alle hört, außer auf ihn. Vielleicht muss ich ihn da doch mit einbeziehen. Ich kann mir das mal von Manfred Spitzer erzählen, dass er mir dann erzählt, wie was für ein Unmensch ich bin, dass mein Kind Alexa
im Raum hat. Gehirn ist auch schon halb gefressen, ne? Das ist ja klar.
Was?
Das hat das Koljas Gehirn hat also
hat Alexa neulich Internet hat schon gesagt.
Koljas, weiß jetzt, was Koljas, ist. Koljas Gehirn halb gefressen.
Und er macht sich ständig ums WLAN Sorgen. weil bei den Großeltern ist das WLAN halt scheiße und irgendwie hat Diana so, musste dann irgendwie mal das WLAN neu starten oder sowas. Und jetzt macht er sich totale Sorgen ums WLAN.
Nein, das ist auch mein WLAN.
Mein Sohn. Ja.
Alles klar.
Dann sagen wir hier Winke, Winke
den
Konservenzuhörern. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, falls jemand bis zum Ende durchgehalten hat. Tschüss.
Und das nächste Mal vielleicht wieder in Person, ne? Werden wir auf jeden Fall hinkriegen.
Vielleicht
wir werden auf jeden Fall eine Folge in Person.
Ja, definitiv.
Hinkriegen.
Definitiv. Monat. Wir sitzen ja auch. Ich habe mich ja auch bei dir im Büro eingemietet.
Stimmt, ja. Wie genau war das nochmal?
Du hast mir gesagt, ich krieg jetzt einen Monat einen Tisch.
Genau. Ja. Und aber erstmal Shared Desk. Ne?
Ja, das ist. Ich. Du meintest, ich wusste dann nicht, was ein Shared Desk ist, aber da kriegen wir schon hin.
Ja, genau. Das Shared Desk heißt im Endeffekt, kriegen wir hin.
Okay. Na, hoffentlich. Ansonsten ihr habt da jetzt die United Policy, oder? Also, falls du hast
lange, ja, genau.
Overbooked.
Sorry, Max. Overbooked. Herr Polizist, da geht's lang.
Schlagen Sie ruhig nochmal zu.
Das lernt er noch.
Okay. Macht 100 Euro.
Okay. United Airlines Coworking. Yeah. Okay. United Coworking.
Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Alles klar, tschüss.